großes Moin Moin im feinen Harvesterhude. Sebastian, Steffen und Bo haben sich bei Bo getroffen und haben heute die Aufgabe bekommen, ein Original zuzubereiten. Ein echtes Wiener Schnitzel. Allerdings geht es in der Küche schon vor dem Kochen heiß her.
Oh Mann, Stefan, Alter, jetzt sei doch nicht gleich sauer und hau ab, jetzt komm wieder, Alter.
Erstens, ich heiße Steffen. Zweitens, ich will Sushi kochen. Drittens, ich bin raus. Sayonara.
Also ist er jetzt einfach abgehauen?
Ich glaube schon. Eine Scheiße. Ich sag mal so.
Warum aber? Weil wir kein Sushi kochen.
Ich sag mal, ciao Kakao.
Alter, das gibt's doch nicht. Alter, das ist einfach ein Tschüssku.
Das war sein Gruß aus der Küche.
American Cheesecake, Anna. Was für ein Spinner.
Oh Mann.
Jetzt, wo Steffen das Weite gesucht hat, sind Bo und Sebastian auf sich alleine gestellt. Sie überlegen, was sie für ein echtes Wiener Schnitzel benötigen, dessen Rezept der Legende zufolge 1857 vom Feldmarschall Radetzky aus Italien mitgebracht wurde.
Was für ein Vogel.
Ja, so, jetzt lass mal anfangen. Jetzt hier das Wiener Schnitzel.
Genau. Also, was brauchen wir denn eigentlich?
Wir brauchen erstmal...
einen Topf, oder?
Ja, ich würde schon eine Pfanne nehmen.
Ah ja, um das...
Und du musst ja diese Rinde da drumherum machen.
Ja, das genau, so. Das Fleisch, das muss ja so flach, da gibt es ja diesen Spannrahmen, das haben wir ja sicherlich vorbereitet.
Okay.
Der wird dann, da wird das Fleisch drauf gespannt.
Das und über muss Nacht ja flach
das,
sein, ne?
Genau, wird das dann in den Kühlschrank gehangen, damit das halt diese Spannung kriegt.
Genau.
Also es ist eigentlich wie so ein Bilderrahmen und da wird das Fleisch so reingemacht.
Und dann musst du ja... diese Semmelbrösel, die haben die ja bestimmt für uns vorbereitet. Ja. Die werden, glaube ich, aus alten Brotkrümeln gemacht. Okay. Und damit wird das dann paniert.
Ich habe jetzt so einen Fladenbrot einfach vom Tönn geholt.
Och, damit kann man das ja auch. So. Dann ist es halt ein internationales Wiener Schnitzel.
Man kann es ja aufschneiden, dann einfach, das ist ja auch so flach, ne? Man kann es dann das Fleisch da reinmachen.
Ja, das ist gut.
Und dann vielleicht das mit der, was kommt mit Butter?
Ja, du hast halt hast du Butter oder Fett? Wir machen beides.
Ja. Fett, ich mag Fett sehr gerne.
Ja, ich mag Butter gerne.
Machen wir halbe.
Wir machen beides. Und dann kommt es da rein und dann schlägt das ja so ganz viele, wie so kleine Berge da drauf.
Mhm.
Wie sagt man noch hier?
Ach so, das ist wie so die Haut, ne? Wenn da muss man das
parfliert.
Muss man das in Wasser einlegen, damit das dann, das ist ja wie die Haut, ne? Wenn du so lange in der Badewanne oder beim Schwimmen bist.
Das muss das ja sein.
Dann kriegt das ja auch so Wellen.
Genau, das ist wie so eine Brandblase.
Ja, genau.
Ja, das ist das, genau.
Das... Und dann einfach ziehen lassen, oder was?
Boah, das weiß ich nicht. Weißt du, jetzt fehlt der.
Ja, siehst du, also dafür war Stefan schon ganz gut, ne?
Der heißt Steffen.
Na egal, aber sowas hat er immer irgendwie...
Jetzt?
Aber egal, komm, mach.
Da es nicht zum ersten Mal Spannung unter den drei Hobbyköchen gab, hat die Redaktion bereits im Vorfeld einen Ersatzkandidaten kontaktiert. Dieser hat das Gespräch der beiden mitverfolgt und jetzt seinen überraschenden Auftritt in Bos Küche.
Seid ihr geistig behindert? Wir wollen einen Schnitzel machen.
Das ist doch nett, was er immer kauft.
Ich habe nur etwas über das halbe Kalb gesagt und den halben botanischen Garten, der hier, wie heißt unser Bumspark da?
Planten und Blumen.
Dankeschön.
Oder war ich am Wochenende, Tim?
Was?
Da kannst du Salsa-Kurse im Freien machen. Und da habe ich kurz drüber nachgedacht, ob ich dich Salsa tanzend im Freien sehen möchte.
Ich habe schon mal Salsa
und
getanzt
und
das ist der einzige Tanz, den ich beherrsche, weil ich fluffig in der Hüfte bin. Was? Sehr fluffig in der Hüfte.
Was? Kannst du tanzen?
Wie meinst du das?
Naja, also richtig Latein, nicht Latein, hier Standard. Walzer oder mal eine Rumba oder hier.
Kannst du die Frage stellen, ohne so blöd dabei zu tanzen?
Nee, ich zeig dir es ja nur. Ich war nämlich im Tanzkurs.
Es ist so krass, ich bin so ein wirklich durch und durch, durcherzogener Pazifist, ne? Aber wenn du...
Pazifist?
Kennst du den Tanzen so? Da
ja, du musst dir das durchfallen.
So, da juckt schon wieder die Faust.
Drei, cha-cha-cha, drei, vier, cha-cha-cha. Das ist cha-cha-cha. Cha-cha-cha.
Weißt du, was ganz geil wäre?
Ja, sag mal.
Ja, es gab doch früher auf den Kreuzfahrtschiffen so einen Tänzer für die verwitweten 80-Jährigen, wo hin und wieder auch ein bisschen mehr ging, ne?
Mhm. Mehr mit 2E,
ja.
Oder?
Hey, sag mal so, und ich muss es einfach sagen, weil wir dürfen ja nichts mehr sagen in der Öffentlichkeit, ja? Aber bei dir kann ich, weil du bist ja sowas wie ein Freund,
ja,
da kann man ja sagen, was man will.
Okay.
Ja?
Ja, sag.
Aber wenn du der Eintänzer beim Tanzkurs für 12-Jährige wärst, würdest du dich auch mit deinen Partnerin auf Augenhöhe bewegen?
Das, also jetzt habe ich mir gedacht, da kommt was wirklich Schlimmes. Also, das
ist ja Bodyshaming, weißt du, Bodyshaming ist auch.
Ja, okay.
Machen die schon Bodyshaming.
Nein, also jedenfalls bin ich da durch
den Planten. Nein, ich kann nicht tanzen.
Durch den Planten und Blumen. Und was ich eigentlich sagen wollte, man muss mal einen Shoutout an Planten und Blumen machen. Tschüss. Das ist ein unsagbar schöner Park. Ohne Scheiß.
Ja, Mann.
Und hast du schon mal darüber nachgedacht, was das ein krasses Geschenk ist von der Stadt eigentlich an den Bürger?
Ich habe mir überlegt, das zu kaufen und zu sperren nur für mich. Weil dann gibt es ja einen japanischen Garten.
Ja.
Ich feiere japanische Gärten ab. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt wie ein Sensei, da so praktisch meinen, wie hieß denn das da damals? Wie heißen das da? In Tempel.
Ja.
So, wenn ich so ein Tempel habe in meiner japanischen Gartenanlage. Und dann wird das so alle Jubeljahre mal geöffnet für die Öffentlichkeit, um so dem kulinarischen Kaiser zu huldigen. Aber über die Phase bin ich wieder hinweg.
Es gäbe dann ein Datum, wo der offen ist, einmal im Jahr, den Melzer zu huldigen.
Also gerne, es gibt keine hässlichen Parks in Hamburg. Jeder Park hat auf seine Art und Weise was ganz Besonderes. Ja, der Wohlerspark ist so ein bisschen sowas wie der hippieske Central Park von Hamburg, finde ich. Du hast natürlich den Stadtpark, der echt tolle Engel. Der hat ja nicht nur die Grill- und die Fußballwiese. Der
viel
hat
Alkohol.
Aber der hat ja noch ganz andere Ecken und was da alles passiert. Ich meine, selbst die Alster und hier an den Heinzpark. Es gibt wunderschöne Ecken hier in Hamburg. Und vor allen Dingen diese touristischen Attraktionen wie eben Planten und Blumen. Und da bin ich immer überrascht, wie wenig da eigentlich los ist.
Ja, ich denk mir auch jedes Mal aufs Neue, es ist wie ein Geheimtipp, obwohl er mitten in der Stadt ist, obwohl er riesengroß ist und so facettenreich ist. Ja. Da gibt's das Tropenhaus, kostenloser Eintritt.
Ja.
Und
da gab's den Griffelobaum. Der ist weg.
Ist er weg?
Ja, der ist weg.
Hat bestimmt irgendein Fan geklaut.
Nee, den konntest du nicht klauen. Der war ein großer Baum.
Bist du Griffelo-Fan?
Ja, totaler.
Ja?
Ja.
Bist auch so ein kleiner Griffelo.
Na, wirklich.
Wie geht's dir denn?
Ja, tendenziell gut. Ich habe so ein bisschen eine Schwierigkeit, dass ich mich noch nicht fallen lassen kann.
Fallen lassen im Sinne von
In die neue Normalität, to Gastro-Business. Ja. Ich kann mich nicht fallen lassen, weil ich eins beobachte, dass es nach wie vor konzeptlos ist und nach wie vor über die alten Restriktionen funktioniert, wenn es gerade darum geht, sich mit den Inzidenzien zu beschäftigen. Und nichts im Alltag erklärt mir gerade, warum es im Herbst nicht wieder hochgehen sollte.
Mhm.
Und dann stehe ich wo vor?
Ja.
Vor der nächsten Schließung? Das ist so ein bisschen meine Nervosität, die ich gerade habe. Das heißt, eigentlich bin ich jetzt gerade, wir haben so lange gekämpft, wir haben so lange gewartet. Jetzt sind wir mittendrin und ich könnte große Freude haben, weil Gäste machen Spaß, das Kochen macht Spaß, Team macht unfassbaren Spaß. Aber irgendwie kommen da hinten schon wieder so die Sorgen, weil mir keiner sagt, wann oder wie wird mit der nächsten Krise umgegangen? Mhm. Sondern da ist keine Entwicklung stattgefunden. Und das nervt mich massiv. So, das ist so, wenn die sagen, pass auf, wirklich, ab Inzidenz 25, passiert das, müsst ihr schließen, dann greift dieser Schirm, dann würden wir das und das, diese Parameter herstellen, dann wird es diese Ausfallmöglichkeit, dann kann ich unternehmerisch denken.
Also rein theoretisch müsste es mittlerweile wie verfahre ich, ab welchem Zeitpunkt Plan für die Gastronomie.
Richtig.
Ne? Ja.
Also für alle betroffenen Gewerke, die wieder schließen werden müssen.
Ja.
So, das ist so, wir reden über Weihnachtsfeiern so und wir haben so eine zarte Hoffnung, dass wir das machen können. Wir müssen jetzt Silvester besprechen. Wir müssen jetzt Silvester organisieren. Klar. Wir müssen jetzt Anlagen mieten. Wir müssen jetzt DJs buchen, wenn wir eine Feier machen wollen. Wenn wir das jetzt nicht tun, stehen wir kurz vor 12 dumm da und sagen, naja, dann stecken wir das Handy an und machen wir die Melzer Cooking Playlist an. Yippie-yay, was für eine geile Stimmung. Ja. Und das ist das, was mich gerade so ein bisschen nervt. Aber ich sehe keine Parameter, die was verändert haben. Und wenn die jetzt mit der Durchimpfung kommen, wir sehen ja gerade allen Orten, was passiert, dass eine gewisse Impfmüdigkeit eintritt, weil diese vermeintliche Sicherheit, in der wir lange nicht sind.
In Hamburg angeblich nicht.
Was?
Die Impfmüdigkeit. Ist hier angeblich
heute bei mir, Bullerei, aber das war extrem nach Zweitimpfung aus.
Was meinst du?
War noch sehr grau. Grauhaarig.
Ach so.
Also war ich ein bisschen überrascht, dass diese Altersgruppe noch nicht durch war.
Zur Erklärung, das Impfzentrum ist unweit der Bullerei in Hamburg, dementsprechend.
Und da standen heute Schlangen deswegen. Und da stehen auch manchmal Schlangen voller junger Menschen. Da denkst du, wow, wir sind jetzt in der Mitte angekommen. Und heute war aber so eine Schlange, das war heute, glaube ich, so ein Zweitimpfungstag. Also da war viel Grauhaariges, viel Senioriges unterwegs. Und deshalb denke ich so, naja, was wollen die jetzt in den 6-8 Wochen verändern? Mhm. dann die Nervosität, die sie allen Orten sofort wieder rauspeitschen irgendwie.
Ja, und wie, bin ich machst du das jetzt? Also lässt du die Dinge auf dich zukommen, weil du keine andere Möglichkeit hast? Oder habt ihr irgendeine Taskforce Gastro, die sagen, bevor niemand was macht, machen wir was? Hier ist ein Maßnahmenplan und dem stellen wir den Senat vor?
Also ich sag mal so, wir lassen uns gerade nicht einlullen. Und meine Tendenz ist ja, wir befinden uns jetzt im Wahlkampf. Da tut Hamburg noch nicht viel für, deshalb ist das
Bundestagswahl, meinst du?
Genau. Ja. Da tut Hamburg noch nicht viel für und das beruhigt einen. Das heißt, da werden keine falschen Versprechungen gemacht, da werden keine voreiligen Lockerungen gemacht, da wird noch nach wie vor im Rahmen der Pandemie gegen angegangen. Das lässt einen zumindest Vertrauen entwickeln, dass da keine Schnellschüsse kommen. Mhm. Bundesweit sehe ich da schon gerade, kommen ja die ersten, Laschet gerade wieder mit der 30%-Regelung im Fußballstadion, wo er auf, mit welcher Rechtfertigung ziehst du diese Zahl von 0 auf 30%? Das ist in meinen Augen purer Wahlkampf. Da kann er jetzt nicht mehr von zurückrücken, also wird das Ding auf allen Ebenen durchgepeitscht. Dann haben wir aber September und dann sind wir sozusagen wieder in der Warm-up-Phase, dann geht's ja wieder hoch.
Ja, stimmt, ist interessant. Du denkst da natürlich ganz anders als Verbraucher, der sich freut, dass die Restaurants wieder offen sind und sich dann denkt, wenn sie halt zu sind, muss ich halt wieder bestellen.
Ja. Und wir versuchen jetzt gerade, also nochmal, das ist so ein mulmiges Gefühl, ich kriege das jetzt gerade erst gegriffen, auch verbal erst gegriffen, warum ich mich noch nicht fallen lassen konnte. Ich habe ja ein bisschen gehadert. Ich habe ja, ist noch nicht so das ganz Gelbe vom Ei wieder irgendwie so, weil ich echt Sorgen habe für die Zukunft, weil es noch wieder ein temporärer Prozess ist. Und wir haben es im letzten Jahr sehr deutlich gelernt. Da sind wir mit breiter Brust und voller Lebensfreude wieder zurückgekehrt und standen dann erneut vor den Trümmern. Und dann war ja auch damals die Ansage, Weihnachten. Was für ein Quatsch. Da habe ich schon gesagt, Weihnachten, was ist für ein Blödsinn? Wir müssen März. Und ich würde jetzt das Gespräch suchen, bevor wieder das Kind im Brunnen gefallen ist, und würde versuchen, jetzt, und da sammeln wir gerade wieder ein, würde jetzt versuchen, eben mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die über eine Kompetenz verfügen, Entscheidungen treffen zu dürfen, um die darauf hinzuweisen, welche Problematiken sich da befinden. Wir haben 400.000 Mitarbeiter verloren. Naja, das ist der Senat, das sind die politischen Entscheider. Wir haben 400.000 Mitarbeiter verloren in unserer Gesamtgastronomie. Wir haben fast alle Aushilfen verloren, weil die durften wir ja noch nicht mal eigenständig stützen. Die sind auch damals aus der Kurzarbeiternummer komplett rausgefallen. Die mussten sich anders orientieren. Menschen, die in der Gastro arbeiten, werden gerne genommen. Wir waren eh schon knapp personalisiert. Ich habe gerade einen Fall bei mir in Hamburg, dass ein ehemaliger Kollege in meinen Augen hinterfotziger Art und Weise abwirbt, sehr stark abwirbt mit Lohnversprechungen, die nicht realistisch sind, wo auch mit Menschen gespielt wird, weil, ich sag mal so, eigentlich ist der Mensch der wichtigste Faktor in der Gastronomie und er verkommt gerade ein bisschen zur Ware. Mhm. Also im Sinne von, wir brauchen Menschen, wir brauchen Mitarbeiter, wir brauchen diese Leute. Und momentan ist jedes Mittel recht, sozusagen, um an Mitarbeiter ranzukommen. Das widerspricht aber meiner Unternehmensstruktur.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es doch so ein ungeschriebenes Gesetz in der Gastronomie, ne? Dass wenn man abwirft, den Chef fragt, ich finde da
man
Mitarbeiter.
Wirft nicht ab. Leute sich bewerben, ganz klar, ohne Wenn und Aber. Du gehst aber nicht in den Laden rein und wirbst Leute ab. Ja. Du gehst auch nicht ins Wohnzimmer von mir und versuchst, an demselben Abend mit meiner Frau was zu haben. Ja. Das geht nicht.
Ja.
So. Wenn ihr euch im Chatportal kennenlernt, weißt du, kann ich nicht ändern. Also wir sind ja keine, uns gehören die Menschen nicht. Aber es gibt so ein paar
Regeln. Guter Stil.
Kein guter Stil. Diejenigen, die es tun, haben keinen guten Stil. Bei einigen ist es pure Verzweiflung. So, wo man eben auch sagt, also nochmal, jetzt poppen die Probleme auf, vor denen wir gewarnt haben.
Und wie ist es jetzt, bist du wieder...
Aber mir geht's gut, falls ich die Frage noch nicht beantwortet habe.
Doch, bist du wieder insofern back in business, dass du so oft in der Bullerei wieder bist und dich so wohlfühlst und dich an deinen Lieblingsplatz stellst, beobachtest, genießt, einziehst, also gedanklich das aufsaugst und dir denkst so, ach, ich mag meinen Laden, oder ist das immer noch nicht zurück?
Ich sag mal so, ich bin wieder so oft im Laden, dass meine Mitarbeiter mich neulich gebeten haben, mach doch bitte Feierabend.
Ach wirklich?
Ja. Ja, ich hatte mich wieder angeboten zum Grillen. Ich koche gerade gerne und ich habe neulich gegrillt. Und also ich fand's super.
Ja?
Die Gäste fanden es auch großartig.
Ja,
aber da sind ja auch ein paar Leute dahinter. Und ich bin ja derjenige, wenn ich in so einen laufenden Prozess eingreife, dann bin ich Vollkatastrophe. Ich bin ja mit den Rhythmen gar nicht mehr beschäftigt. Und dann hol mal, tu mal, mach mal, kannst du zu Ende machen. Ich habe angefangen. Und also ich verursache ein nicht sichtbares Chaos.
Ja, aber siehst du, dann hast du den Kreis.
Und dann bin ich neulich in den Laden reingegangen. Freitagabend war das. Und ich sage, Jungs, ihr habt heute frei. Soll ich grillen? Oh, bin bereit. Und, die so, und du sagst wirklich so, wie die zucken und sagst, nein, auf gar keinen Fall.
Also Grill bedeutet nicht der Holzkohlegrill draußen, sondern
ich mache ja dann Entertainment.
Okay.
So, dann muss ja die, muss ja auch das Richtige kochen sein. Also wenn ich schon arbeite, sollen die Leute mich auch sehen dabei.
Aber ich finde, da schließt du eigentlich ungewollt den Kreis ganz gut. Wir haben mit dem unrhythmischen Tim auf der Tanzfläche angefangen und hören damit auf, dass du den Rhythmus störst.
Kommen wir zum Gast.
Bevor wir zum Gast kommen, ganz kurz zur Lokalität. Wir sind ein weiteres Mal in der guten Botschaft. Ja. Kochenderweise.
Ja. Inzwischen Oder war das damals schon? Nee, jetzt war das umgebaut. Ja,
sieht
es
anders
ist sozusagen
aus wieder.
Eine Art Theaterstaffage, muss man schon fast sagen. Denn wir haben hier ein neues Format kreiert. Ja. Ich darf noch nicht so viel drüber sagen, nur passiert, dass Steffen Hensler und ich eine gemeinsame kulinarische Unternehmung gegründet haben und wie wir halt sind, erstmal unseren Platz finden mussten. Und daraus haben wir ein sehr, ich glaube, energetisches Format auf alle Fälle. Kulinarisch, zumindest auf meiner Seite, anspruchsvoll, aber damit man den Anspruch auch erkennt, haben wir halt den Lowliner Steffen Hensler dazu eingeladen, damit wir auch die Leute nicht verlieren, die gänzlich in der Küche gar nichts auf die Reihe kriegen. Dann sagen sie, guck mal wie, das ist einer von uns. Das ist mal endlich ein Fernsehkoch, der wirklich nicht kochen kann. So, das ist mal, ist ja auch wichtig, die Leute bei der Stange zu halten. Und dann für die Interessierten und professionellen Hobbyköche, die auch schon, die Herausforderung suchen, das Feld decke ich dann wiederum ab. Mhm.
Gut, Gott sei Dank. Jedenfalls sind wir hier. Wir werden Gesundheit. Hat sie, mein Schatzi? Putz Näschen, mein Näschen. Wir sind heute also hier in der guten Botschaft und wir werden kochen. Und es wird jemand hier am Start sein.
Ja.
Ich weiß nicht so wirklich, ob ich ein bisschen Schiss haben soll, weil er ist etwas wie ein Enfant terrible, habe ich mir sagen lassen.
Ich sag mal so, ich habe nicht eingekauft. Ich sehe bestellte Lebensmittel und ich sehe auf jeden Fall mit meinem untrüglichen Auge, glaube ich, dass es Wiener Schnitzel geben soll.
Naja gut, das liegt daran, weil wir fertiges Schnitzel gekauft haben, auf dem draufsteht Wiener Schnitzel. Das hätte jetzt meine Mutter
auch erkannt. Nee, da ist Kalbschnitzel, Ei, Semmelbrösel, da sind Preiselbeeren, Zitrone.
Es könnte aber natürlich auch eine Finte sein.
Was?
Ne? Es könnte auch eine Finte sein, um dich gedanklich in diesem Feld einzubringen.
Ich lege mich fest, Österreich.
Du sagst
Österreich.
Ist ein Österreicher. Also er sagt selber über sich, er sei sehr introvertiert.
Das könnte von mir kommen.
Was wollte ich gerade sagen? Würdest du das über dich sagen?
Komplett. Hast du mich jemals, wir haben uns schon zwei Mal privat getroffen.
Off-air.
Nicht unter vier Augen, das würde nicht passieren, aber so in der Gruppe. Und hast du mich da jemals einen Auftritt haben sehen?
Naja, schon, aber.
Und gar nicht.
Aber jetzt, was definiere Auftritt?
Na, ich bin nicht laut, mische mich
das
ein,
setze
mich an den Tisch und ziehe mich eher die äußere Ebene. Bin zwar Teil, aber ich bin jetzt nicht derjenige.
Du bist ein Beobachter.
Bin nicht der Witzeonkel.
Ja, das stimmt. Das bist du nicht. Also, da habt ihr was gemeinsam. Er sagt über sich, er sei ein Einsiedler, ein Eigenbrötler. Er hat einen Rockstar-Faible seit frühester Kindheit. Das ist wieder eine kleine Gemeinsamkeit. Ja. Was sich aber in seinem Schaffen bis heute wie ein roter Faden durchzieht.
Mhm.
Er sagt allerdings, was das Singen angeht, das Rockstar-Sein hat es nicht zum Recall gelangt. Und deswegen hat er die Bühne gegen die Kochlehre getauscht.
Mhm.
Macht Sinn, der kommt nämlich aus einer Bäckerfamilie. Und zwar aus so einer Bäckerfamilie, wo die Körbe noch mit der Hand geflochten worden sind.
Boah, wie alt ist der denn?
Hä?
Oh, Happy Birthday, Eckart Witzigmann. 80 Jahre, gestern geworden.
Gestern, also.
Unfassbar. 80 Jahre. Und wir haben telefoniert, nochmal an der Stelle ganz kurz wegen Österreich. Ich denke jetzt gerade ist, aber Witzigmann ist es nicht.
Das wäre jetzt nicht.
Ist er aus einer Bäckerfamilie, Rockstar?
Das wäre unser Podcast, wenn ich das jetzt schon verraten würde.
Ist Witzigmann aus einem Bäcker? Nee, der kommt aus einem einfachen Haushalt, einem ganz einfachen. Aber Happy Birthday nochmal, lieber Eckart.
Ja, auch im Namen meiner Eltern, alles Gute.
Konnte man auch sehen, im Instagram. Ich glaube, der hat so viele Geburtstagsglückwünsche bekommen wie die Königin von England.
Ja, und da hat uns auch Corona auch einen großen Strich durch die Fiete Gastro-Gästewelt gemacht, weil er wäre gekommen und dann kam Fiete.
Ja,
dann kam
Fiete.
Dann kam ich.
Fiete ist sozusagen die Y-Variante. Was kommt denn? Delta, Y, ne?
Alpha, Beta, Gamma, Delta.
Weiß nicht.
Y.
Also pass auf, seine Eltern. Fiete ist die Y-Variante von Corona.
Seine
Die fickt sogar die Delta-Variante noch richtig.
Das war richtig
ungeschützt. So schlimm ist das? So schlimm ist es mit uns?
Da musst du alles
anstecken.
Musst du dich gegen alles impfen lassen.
Neulich, weißt du, was mich neulich richtig gefreut hat? Ich bin mitten auf der Straße gelaufen, nicht in meinem Dunstkreis. Mhm. Und ein Mensch ging in mir vorbei und sagte, das ist so krass, ich höre dich gerade. Und jetzt.
Ach, wirklich?
Ja, ja, der hat gerade Fide gehört.
Ah, das ist doch lustig.
Und hat mich dabei gesehen und sagte, das ist jetzt weird.
Da hast du dich gefreut.
Da habe ich mich richtig gefreut.
Die Eltern unseres Gastes waren schlau genug und haben ihn von Anfang an nur in die besten Betriebe geschickt. Mhm. Und so hat er früh gelernt und vor allem gespürt, dass ihn nur die Formel 1 interessiert. Und jetzt kommt so ein kleiner, arroganter Unterton, wie er von dir eigentlich kommen könnte. Mhm. Nicht irgendwie als Fahrer von einem Formel 1-Team, sondern als Teamchef von das Ganze. Mhm. Ist aber eigentlich, finde ich, ein ganz guter Gedanke, ne? Also ein guter Vergleich.
Führer.
Ne? Also ja. Wir wissen ja, was Formel 1 bedeutet. Das ist ja jetzt nicht nur Gas geben.
Nein, du musst ja, also es gibt ja Leute, so wie ich, die haben das Bild, das gesamte Bild im Kopf und sind vielleicht in ihrer Ausübung einiger Bereiche vielleicht gar nicht so ein guter Rennfahrer, aber verstehen trotzdem die Gewerke so zusammenführen, dass da ein Weltmeister draus wird.
Ach, Tim, sehr gut. Hervorragend. Hervorragend. Er versucht, oder beziehungsweise er ist immer getrieben, ein Produkt zu verkörpern. Was kann er damit meinen, also kulinarisch? Was heißt ein Produkt zu verkörperst du? Verkörperst du die Bolognese? Oder was ist damit gemeint?
Ja, ich glaube, das ist ganz gut beschrieben. Zu verkörpern ist zu emotionalisieren, ist auch wirklich zu repräsentieren und das auch wirklich in sich aufzusaugen und eben diesem Produkt sozusagen auch die volle Wirkung. Also man als Koch sollte man die Leinwand eines Produktes sein. Mhm. Und nicht Alter, ich bin
philosophisch. Ja, finde ich jetzt auch nicht schlecht.
Der Koch ist die Leinwand des Produktes.
Kann ich deine Staffelei sein?
Ja, bitte.
Okay, alles klar.
Dazu müsstest du auch mal meinen Pinsel anfassen.
Ja, pass auf. Wenn ich den wieder gesagt hätte, das wäre wieder der
mieseste
Flachwitzige. Ja. Also pass auf, jetzt kommt's. Er war immer davon überzeugt, wo er war, wird keinen Trend gefolgt, sondern ein Trend gesetzt.
Oh, das ist ein sehr ich.
Und er war insgesamt 10 Jahre in den Vereinigten Staaten, in den USA, davon 2 Jahre in Kalifornien.
Das bin ich nicht, war nur New York.
Da war er 7 Jahre.
Dann weiß ich, wer es ist.
Ja? Er wurde in den späten 90ern, Anfang der Nullerjahre, zum beliebtesten New Kid on the Culinary Block in NYC mehr oder weniger gekürt. Mhm.
Man weiß sowieso, wer es ist.
Jetzt, weißt du schon.
Schöner Gast.
Soll ich noch ein bisschen weitermachen?
Ja, mach. Sehr schöner Gast. Jetzt muss ich aber nicht mehr so tun, als ob.
Er hat tatsächlich den 9-11-Terroranschlag live miterlebt, vor Ort. Mhm.
Nicht im selben Haus.
Und hat dann im Prinzip der Vorreiter von Kochen für Helden, könnte man fast sagen, was ihr zur Corona-Zeit hier gemacht hat, hat er in New York gemacht. Er hat nämlich spontan Tag und Nacht 3 Monate lang an Ground Zero für die Rettungsmannschaften gekocht.
Ach, wie geil, das wusste ich nicht.
Und zwar, kann er bestimmt drüber reden, ein riesengroßes Ding ist daraus geworden. Natürlich auch kein Cent anfangs damit verdient, aber gesagt, alles klar. Wir haben hier das Zeug, wir haben hier die Retter und die müssen mehr essen als nur Sandwiches und Schokoriegel.
Ja, wie geil.
Dann kam das. Ach, das wusstest du wirklich nicht?
Nee, wusste ich nicht.
Seht ihr, dann seid ihr ja tatsächlich Partner im sozialen Drama. Aber
geil, was? Also macht ihn noch perfekter.
Ja, offensichtlich. Ganz offensichtlich. Fun Fact, dein Lieblingswort. Im ÖSV-Kader der Auswahl für Ski Alpinen er war im ÖSV-Kader-Auswahl für Ski Alpinen. Also er hätte eigentlich Skifahrer werden können.
Oh Gott, wie mich diese Geschichten langweilen, wenn du mit irgendjemandem zusammensetzt, der erzählt, ja, in der B-Jugend habe ich mal bei Borussia Dortmund gespielt und hätte ich mir nicht den kleinen Finger gebrochen, dann wäre ich jetzt mindestens Nationalmannschaft.
Ach, du meinst der ist gar nicht so?
Naja, so jeder hatte mal so 5 Minuten Aufmerksamkeit in seinem Leben. Aber wenn dann die Jungs mit 50 diese Geschichte noch erzählen.
Weißt du, das hat er nicht erzählt, das habe ich ja recherchiert.
Okay, gut. Ja? Weil das ist so, wenn die Jungs dann auch so erzählen, ja, und da war ich schon ganz gut und eigentlich wäre ich Bundesligaspieler geworden, aber dann kam irgendwas dazwischen und in den meisten Fällen muss man antworten, kein Talent. Weil es kommt nichts dazwischen, entweder du kannst es oder du kannst es nicht.
Naja, wenn du dir was reißt, gerade beim Skifahren und es geht halt nicht, dann ist was dazwischen.
Ich habe eben neulich wieder die Geschichte erzählt, dass ich 4 Semester Medizin studiert habe.
Hast du?
Habe ich wieder erzählt.
Aber das stimmt ja nicht.
Es stimmt hin und vorne nicht, aber ich erzähle das immer ganz gerne.
Du brauchst da Numerus Clausus von, weiß ich was.
Ja und?
Ja, du erzählst doch ständig, was du für ein mieses Abi hast.
Ja, vielleicht stimmt das ja nicht. Vielleicht war ich ja ein Elite-Schüler und möchte nur noch sympathischer erscheinen, damit ich ja nicht so wie so ein Intelligenz.
Das würde zu deiner angeborenen Bescheidenheit passen.
Ja, das wäre so. Aber und dann wird das so, ach krass, echt? Und ich sage, ja, aber dann, das letzte Jahr bin ich schon gar nicht mehr hingegangen.
Hab dich gelangweilt.
Irgendwie kam ich nicht richtig an und dann habe ich gesagt, ich brauche was Praktisches erstmal, bin erstmal Koch geworden. Und dann ist das erstmal geschluckt. Ja, okay. Dann wird das nicht in Frage gestellt, weil dann habe ich das nächste so. Aber egal. Ja. Wollt ihr nur also, erzählen, also jung, Männer, die mit 14 mal was konnten und davon immer noch erzählen, langweilen.
Okay, aber du weißt, wer der Mann, der dich langweilt, ist?
Deshalb darf ich das ja sagen.
Was glaubst du, wer das ist?
Welcher Mann?
Ja, heute?
Mario Lohninger.
Ja, ist richtig.
Ja, natürlich ist das richtig.
Hast du schon ein bisschen früher gewusst.
Mario Lohninger, ja.
Und ist er ein Enfant terrible? Ist der?
Ja, auf seine Art und Weise, ja. Denn ich habe ihn als solches kennengelernt. Ist einer meiner wirklich guten Freunde, den ich kennengelernt habe, wie Tim Raue. Ich habe einen Bericht über ihn im Fernsehen gesehen und habe gedacht, was bist du denn für ein Arschloch?
Aber kanntest du ihn vorher noch gar nicht?
Nein.
Aber war, vom Hörensagen.
Also, kurze, er ist noch nicht da scheinbar, weil sonst würde er mal reinkommen.
Nee, der kommt gleich rein.
Also, ich habe Mario Lohninger kennengelernt damals im, wie ist der Schuppen in Frankfurt?
Silk.
Nein, das ist der
Cocoon.
Im Cocoon.
Ja.
Cocoon ist ja eine Art Ibiza auf deutschem Boden gewesen.
Kann man so sagen.
Damals betrieben von Sven Feeth und anderen Partygesellen, nenne ich sie mal so, aber wirklich mit Weltruf. Ein unfassbar spektakulärer Club, der da aufgemacht hat. Eine Soundanlage und ein All-In.
11.000 Watt.
Ein All-In-Event-Zentrum mit allem drum und dran. Und unter anderem auch zwei Restaurants. Das eine hieß Silk, das war so ein bisschen das Mainstreamige zum Sitzen. Und dann gab es eben das Enfant Terrible damals, das
Micro war das Erste, was du eben meintest, und Silk war das Besondere.
Okay, Micro war das andere und Silk war das Besondere. Und da haben die Essen im Liegen gemacht.
Genau.
Decadence at its best. Also weiße Uniformen von den Mitarbeitern. Alles weiß gestrichen, weiße Matratzen, weiße. So. Und im Anhang, wie so ein Blinddarm, eben von dieser brutalen, lauten, düsteren Clubwelt. Ja. Das war unfassbar reinzugehen. Travestiten irgendwie als Empfangsdarm, liebe Grüße an Erik an der Stelle, wirklich unfassbar schöner Travestit. Sagt man das so jetzt noch, Travestit?
Ja, kann man sagen.
Männer in Frauenklamotten sagt man noch Travestit. So. Und ich habe einen Bericht bei Spiegel TV über diese Öffnung des größten Clubs in Europa mit der besten und größten und härtesten Watt-Soundanlage. Ja. Und unter anderem war eben ein Bericht auch über Mario Lohninger da, der damals aus New York exklusiv eingeflogen worden ist. Weil er da wirklich für Furore gesorgt hat. Also das war wirklich Shopping Tour at its best. Man hat einen der talentiertesten Köche Amerikas genommen und hat gesagt, komm mal nach Frankfurt. Und dann musstest du schon was liefern. Und weil Mario, ich sag mal, gänzlich zu der damaligen Zeit der Clubkultur nicht ganz abgeneigt war, hat er gedacht, das probiert doch mal aus. Das ich mal hier nur mal ein schönes Clubrestaurant. In diesem Bericht hat er so eine Ananaspalme auf dem Kopf gehabt, also lange Haare und dann zum Zopf zusammengebunden. Und er hat sein Vater arbeitet mit in der Küche und seine Mutter hat mit im Service gearbeitet in diesem Club. Und dieser Club war wild, sehr, sehr wild. Das meiste weiß ich nur aus Erzählung, weil ich mich nicht mehr dran erinnern kann, wenn ich da war.
Ja.
Also der Club war wild, richtig wild. Und in diesem Bericht stand er da und wie so ein Dirigent, also halt Rennstallbesitzer passt sehr. Und hat immer gesagt, hol mal, tu mal, mach mal, Papa, 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 kannst du? Und dann hat er so seinen kleinen cholerischen Ausbruch gehabt, weil der war Hochleistungssportler. Und er wollte wirklich an die Spitze da gehen, was er auch wirklich fulminant gesagt hat. Aber diese Ananas auf dem Kopf hat mich wahnsinnig gemacht. Dieser Akzent, wenn er nach Papa, Papa gerufen hat, hat mich wahnsinnig gemacht in diesem Bericht. Alles, was mich wahnsinnig macht, gucke ich mir einmal echt an, damit ich sehen kann, habe ich eine falsche. Ich sitze in diesem Restaurant, oder ich liege besser gesagt, sehr schöne Geschichte mit meinem Papa. Ich war gerade so am Anfang meiner Karriere, würde ich sagen. Liege mit meinem Vater und noch zwei, drei anderen Leuten in diesem wunderbaren Restaurant. Mhm. Das Erste, was passiert, Xavier Naidoo kommt zu mir und fragt mich nach dem Autogramm für seine Mutter. Und ich so, was ist denn hier los bitte? Wie geil ist das denn? Ne? Und frage mich nach dem Autogramm für seine Mutter, weil seine Mutter beim Bügeln mich immer gerne gesehen hat. Mhm. Also beim Wäschebügeln.
Ja, ja.
Dann war schon mal so das Level klar und dann war ein Promi-Aufmarsch allererster Güte. Und ich wurde nach dem Autogramm gefragt. Das war wie lustig. Und ich hatte so mehr oder minder das Katzenbett, musste man das so nennen. Und vor dem Küchenausgang und irgendwann kommt Mario raus und streitet mit seiner Mutter.
Pöbel, die übrigens auch da gearbeitet hat, ne?
Die immer noch bei ihm arbeitet. Genau. Immer noch. Die so, auch mit der schönen weißen Uniform. Streitet mit seiner Mutter und dann hat er eine Formulierung, die darf man heutzutage gar nicht mehr in den Mund nehmen, glaube ich. Ich muss es trotzdem sagen. Er sprach über die Oberweite einer Dame im Restaurant und hat das aber so wunderschön getan, weil hatte diesen wienerischen oder österreichischen Sprachakt Schmäh in seiner Stimme und sprach irgendwas von einem wallenden Busen.
Aha.
Und das Wort wallender Busen, das hat mich berührt. Das fand ich schön. Ich fand die Umschreibung schön. Ich fand, das war eine Idee, eine schöne Titten. Das war so der Wein, und das, wir reden jetzt von vor 15 Jahren ungefähr.
Anfang 2000.
Und dann kam er zu uns an, also erstmal die Mutter, zauberhaft, die hat sozusagen den Wingman für uns gespielt, ganz, ganz zauberhaft, hat die Tür für uns aufgemacht, hat ein paar Komplimente in meine Richtung verteilt, war super nice zu meinem Vater, der auch nicht in dieser Form der Gastronomie zu Hause war. Und dann kam Mario.
Mhm.
Und dann waren wir verliebt.
So, und wer,
und das endete, damit, ich glaube aus Erzählung heraus, dass wir beide auf dem Tresen standen und Zelda-Flaschen über uns gegossen haben und einfach einen Mörderspaß haben.
Also, der Gast fährt jetzt gerade vor. Ich habe gerade aus unserer Regie habe ich gerade gehört, sie sollten vor einer halben Stunde hier sein.
Alles cool.
Der Fahrer hat gewartet, weil sie waren noch shoppen.
Ja. Die, dann bin ich mir relativ sicher, D-Squared oder Alzerhaus? Natürlich. Aber das, also, meine ich, das sind natürlich. So, die Geschichte reißen wir gleich nur ganz kurz an. Wiederholen wir jetzt nicht nochmal.
Welche Geschichte?
Naja, wie wir uns kennengelernt haben. Die Geschichte ist jetzt durcherzählt und aber guck mal, wie er da reinkommt. Guck mal, der steht da.
Ja? Das unterstreicht doch alles, was ich dir gestern sagte.
Ja, hier, guck. Ich glaube, dem ist nicht bewusst.
Hat er das?
Ich glaube, dem ist.
Das gibt's ja nicht.
Guck mal, hier, D-Squared, habe ich es nicht gesagt?
Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht.
Was ist denn da?
Das knapp ich ja nicht. Der ist wirklich introvertiert.
Ja, total.
Ach, Sebastian, freut mich sehr. Gut.
Moin.
Servus.
Oh, selber.
Das ist ich habe ein bisschen abgenommen, aber was ist das? Fallschirmspringer? Ist ganz geil, ne? Oder? Ist
das also, ganz geil? Du kannst deinen Mundschutz abnehmen und kriegst hier.
Ich fand das ein bisschen despektierlich, wie darüber geschrieben worden ist. Das Dosenfressen von Melzer. Aber immerhin. Immerhin. Ich koche für die Astronauten und ich bin der Held damit in meiner Familie.
Wo seid ihr denn jetzt?
Du kriegst ja auch gar nichts.
Nee, Astronauten kochen war doch hier vorletztes Jahr, oder nicht? War das nicht, weil du einen Parabelflug gemacht hast?
Das war der Parabelflug. Genau. Und jetzt koche ich für oben, für die Raumstation. ISS.
Seit wann?
Ja, seit einer Woche ist das offiziell. Was meinst du? Ich arbeite wie
Wo
ein
stand
Tier.
Denn das?
Ha?
Das finde ich ja
das
geil.
Das weißt du jetzt wirklich nicht.
Nee.
Mit Matthias Maurer. Ich habe mit Matthias Maurer, das ist unser nächster Astronaut, Kosmonaut oder wie auch immer man das nennt. Und der hat ein Gericht sich von mir gewünscht, was er da oben zubereiten wird. In den Möglichkeiten. Ich habe dieses Gericht an mit Heiko Antoniewicz zusammen und der LSG zusammen entwickelt, damit das nach den richtigen Parametern auch nach oben geflogen wird. Es ist abgefüllt, es ist gekocht, es ist jetzt schon in Amerika und tritt jetzt bald die Reise ins Weltall.
Und weißt du, wo der Astronaut sein Essen von dir essen wird?
Ja, oben.
An seinem Galaktisch. So nehme ich.
Oh, herrlich.
So nehme ich.
Das ist das eine. Jetzt haben wir genug Eitelkeit gepinselt und anschließend soll daraus ein globales Koch-Event werden. Also wo wir, das ist jetzt kein Scheiß, also wir nehmen die Fresse da ganz schön voll. Wir suchen weltweit gerade nach Hubs, also nach Gastronomien, die sich parallel daran beteiligen werden, dieses Gericht zu kochen, also richtig zu kochen, und werden dieses Gericht auch unter anderem weltweit an die Leute bringen und das Ziel, mit dem Erwerb einer jeden gekauften Mahlzeit bezahlt so eine Mahlzeit in Regionen, wo eben Essen und Getränke knapp sind. Also das ist ein bisschen, weil wir sagen, das Essen ist von Bernd Breiter organisiert. World Club Kitchen und haben das hehre Ziel, 1 Milliarde Mahlzeiten damit auf die Straße
zu bringen. In die Hemisphäre zu schießen.
Nee, aber für Leute zu generieren, weil wir sagen, dass Musik und Essen sind die globalen Sprachen, wo es keinerlei Religion bedarf, wo es keinerlei Kriege, keinerlei politische, sondern wir essen alle gerne und wir hören alle gerne Musik in unterschiedlichen Ebenen, aber kein Essen nimmt dem anderen Essen den Raum. Und wenn wir schon diese Möglichkeiten haben, sowas zu machen, dann muss es auch irgendwo hinführen. Und das ist die Idee.
Hervorragend. Und das Thema Musik und Kulinarik wird uns ja heute auch noch beschäftigen.
Und es wird weltweit das größte Kochevent. Also
ich
Ziel ist es, 5 Millionen Menschen zeitgleich zum Kochen zu bringen.
Ich möchte live jetzt Mario Lohninger begrüßen bei...
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
So, und jetzt muss man ja ganz kurz sagen, der Mann, über den ich jetzt gleich erzählen werde, wer er ist, wir müssen das nur mal ganz kurz sagen. Mario Lohninger ist hier angekommen in einem Astro-Kosmonautenanzug, ganz offensichtlich.
Fallschirmspringer.
Fallschirmspringer-Outfit, glaub ich, ne? Was auch immer. Ich glaub, warum auch immer, erzählt er gleich.
Für Mario Lohninger ist und bleibt Koch der schönste Beruf der Welt. Und er muss es wissen, denn sein liebstes Küchengerät, den Probierlöffel, hat er praktisch schon überall auf dem Globus in praktisch jedes Gericht hineingesteckt. Bevorzugtes Einsatzgebiet New York. Da war Mario Lohninger 1999 Executive Chef im Restaurant The Noob und lernte dort seinen späteren Buddy Sven Feth kennen, um noch etwas später in dessen Cocoon Club in Frankfurt die Restaurants Micro und Silk zu eröffnen, um dann noch ein bisschen später ein neues Zeitalter des außergewöhnlichen Fine Dinings einzuläuten. Im Silk saßen die Gäste nämlich nicht an Tischen, sie lagen, weich gepolstert, zu Tisch und bekamen zu ihrem 10-Gänge-Menü DJ-Klänge direkt dazu. Zuserviert. Dafür gab es 2006 den ersten Michelin-Stern und der Gourmet-Joe feierte Mario als Entdeckung des Jahres. Krass. Für Mario ist Koch aber auch deswegen der beste Beruf, weil man mit diesem Job überall auf der Welt arbeiten kann. Gerade deutsche, gut ausgebildete Köche, sagt er, der Österreicher, werden im Ausland mit Handkuss genommen. Und dennoch, 2010 hat er den Handkuss längst gegen den Handkäse getauscht und eröffnet in Frankfurt-Sachsenhausen das nächste Restaurant, das Restaurant Lohninger. Und zwar gleich so erfolgreich, dass sich der Gourmet-Joe ein zweites Mal meldet. Dieses Mal, um ihn nun auch als Koch des Jahres auszuzeichnen. Aber wofür? Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn stehen hier nämlich ganzjährig auf der Karte. Dann wird es aber richtig interessant, denn die Küche von Mario ist schwer zu fassen. Alpin und mediterran, französisch und japanisch, nordamerikanisch und natürlich frankfurterisch. Zu erklären sicherlich auch an den beruflichen Stationen Obauer in Salzburg, Tantris in München, Spargo in L.A., Guy Savoy in Paris, Danube in New York, um nur die wichtigsten zu nennen. Über 10 Jahre gibt es das Restaurant Lohninger inzwischen und das Restaurant selbst freut sich wohl am meisten über dieses langjährige Bestehen. Denn eigentlich wollte Mario Skifahrer werden, was ohne einen komplizierten Haxenbruch sicherlich auch passiert wäre. Ist es aber nicht und so brach nicht nur der Knochen, sondern auch das Gastrogen in ihm durch, das dank der Eltern besonders stark vorhanden ist und hat ihn irgendwie genau jetzt, genau hierher zu uns gebracht. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist. Mario Lohninger.
Und ich freue mich jetzt wahnsinnig auf, ich sag mal, sehr kurzweilige 3 bis 4 Stunden.
Solltet ja, ihr höchstwahrscheinlich, auf, ne?
Ja, wirklich. Mario, es ist, was wir gerade in diesem kurzen Abriss gehört haben. Ja, das ist das Problem der Körperfunktion. Was wir in dem kurzen Abriss gehört haben, man kann es gar nicht hoch genug ansehen. Und es gibt unfassbar gute deutsche Köche. Es gibt unfassbar gute Restaurants in Deutschland. Auch Österreich natürlich. Aber wir haben wenig Weltstars. Das muss man wirklich sagen. Also wenige Leute, die sich außerhalb des Sicherheitsnetzes der eigenen Region mal rausbewegt haben und für Furore gesorgt haben. Wir haben ein bisschen... ich sag mal, hier, wie heißt unser Freund in Wien? Amador. Mhm. So, der, ja, der Spanier, aber den Deutschen wir einen, jetzt sagen wir mal, der ist in Wien unterwegs. Dann haben wir viele Österreicher, die in Deutschland sehr präsent sind. Wir haben Witzigmann, wir haben Lava, wir haben andere Menschen, die eben auch da.
Hier Sarah Wiener.
Sarah Wiener würde ich jetzt nicht unbedingt in die Kategorie der wirklichen Köche einpacken, obwohl sie Köchin ist, aber ihr Bestreben war das nie, ein Restaurant zu betreiben. Okay. Also mit derselben Inbrunst, mit der es macht. Tolle Frau. Hochpolitisch, aber eben nicht in diesem Duktus drin. Und Mario hat das geschafft, wovon ich immer noch träume. Er hat es in New York gepackt. Mhm. Und wie heißt das so schön? If you can make it here, you can make it...
If you can make it there, you can make it anywhere.
New York City, you can make it anywhere.
Es ist ja von Manhattan nach Manhattan, das passt ja dann auch.
Das ist auch die einzige Ähnlichkeit, die ich jetzt nochmal zwischen den beiden Städten sehen möchte. Also
ein paar
Wolkenkratzer auch. Aber die Energie, vor allem die kulinarische Energie, das Verständnis, das Fressen und die Zeit, in der er da war, die muss man noch höher potenzieren. Weil jetzt haben wir das Internet. Jetzt kannst du alles kopieren. Du kannst alles lesen, du kannst alles lernen, du kannst alles notieren. Es gibt keine Geheimnisse. Das Ding ist die echte eigene Uhr. Das ist wie eine kulinarische Factory.
Mario, würdest du sagen, Tim ist ein Fanboy von dir? Ein
bisschen. Körperlich nicht.
Ja, also Tim, Ja, wir sind Freunde in erster Linie. Mhm. Ja, das sind wir natürlich
das eigentlich rasch geworden. Das habe ich gemerkt, nur ganz kurz, und dann bin ich sofort wieder ruhig. Mhm. Möchte nur jetzt eine kleine Randnotiz. Das habe ich da bei Kitchen Impossible nicht gemerkt, dass wir Freunde sind.
Oh, jetzt hörst du auf. Jetzt einmal zum Wohl, mein Lieber.
Also komm, Mario.
So, jetzt Mario, jetzt
erzähl mal. Also würdest du sagen, Tim ist außer sehr guter Freund ein Fanboy von dir? Fällt dem Koch sowas auf, wenn ein Koch einen mag?
Finde ich schon, ja. Also jede Möglichkeit, die wir haben, treffen wir uns. Also das ist ja nicht oft, aber es kommt immer zustande. Und ja, ich habe einen Tim natürlich über meinen Charakter und über mein Essen gewonnen. Ja, also ich kann mir, also das sagst du besser du, aber im Cocoon am Anfang mochte er mich ja nicht. Ne? Er ist mit den Eltern essen gekommen, oder?
Ja.
Und die Mama hat ja die Front geschmissen und die Mama hat mir dann...
Deine Mutter jetzt, ne?
Genau. Und ich bin ja so ein Typ in der Küche, in erster Linie kümmere ich mich um meinen Job. Ja? Und das heißt, die Küche muss rundlaufen und das Essen muss richtig rausgehen. Und wenn ich dann in meinem Tunnel oder Film drin bin, dann tue ich mir da schwer, nebenbei Gastgeber und dies und jenes zu machen. Und Mutti ist halt immer wieder gekommen und an den Abend ist halt einmal wahrscheinlich 80% nicht so gelaufen, wie du das vorstellst. Das ist ja manchmal mehr Kampf und Krampf. Und da draußen sitzt der Tim Melzer und ich, also, das soll mir am Arsch lecken.
Das ist ein Teil der Geschichte, den kenne ich so noch gar nicht.
Was da nicht in der Küche?
Ich jetzt gerade zum
ersten Mal. Wahrscheinlich war der Barber eine
Was ich eigentlich damit sage.
Nee, mach uns weiter. Das ist spannend zu hören. Weil das ist ja ein geiler Einblick in die Gastronomie, dass du eben halt, guck mal, ich als Gast, ich habe dieselbe Geschichte erzählt und habe auch genau das Gleiche erzählt, nur nichts von dem Stress mitgekriegt. Also, dass da gerade irgendwas schief geht und dass die Mama gesagt hat, jetzt geh mal raus. Und ich habe gedacht, die Mama hat den Wingman gespielt und irgendwann kamst du dann raus. Also ich habe, aber warum? Da finde ich jetzt spannend. Das möchte ich jetzt noch zu Ende hören.
Ja gut, da gibt's jetzt nicht viel zu Ende zu hören, Tim. Du weißt, irgendwann geht da der Hauptgang raus und irgendwann beim Dessert, da gebe ich ja dann eher ab und unterstütze das noch. Und natürlich habe ich da meine Runde gedreht und gerade am Anfang im Silk war ja sehr eifrig. Ne? Ich bin ja jeden Abend raus, weil ich wollte wirklich perfekt ausfiltern, was kann ich hier Objektives, Konstruktives raushören.
Und wir müssen nochmal sagen, das war was ganz Besonderes, was es so noch nicht gegeben hat, das Silk. Das war in, das Tim hat gerade erzählt, in einem Techno-Club von Sven Feeth bei Frankfurt, Hanauer Landstraße oder Fechenheim, glaube ich. Genau. Und da drin waren zwei Restaurants, das Micro und das Silk. Und erklär nochmal das Silk in deinen Worten, wenn man da reingekommen
ist. Ja gut, das, man muss sich das vorstellen, das ist alles sehr abstrakt und visuell abgegangen. Ne? Da ist 2 Jahre Planung gewesen. Ich bin irgendwie knapp ein Jahr davor dazugestoßen. Und wir hatten eine Top-Architektur- und Designer-Gruppe. Also da hat alles Hand in Hand gegriffen. Es ist auch alles finanziell ausgeartet. Und aus dem Flöten geraten.
Was heißt das? Kann man da eine Zahl nennen?
Ja, man hat mal mit 3,5 Millionen Investment gestartet. Man ist irgendwo knapp bei 10 gelandet.
Also die kulinarische Elfi.
Also es ist eine Zahl, die ich auch erinnere. Ich meine, zwischen 11 und 13 waren es. Also das war so die Zahl, die waberte damals im Raum. Und das war eine Zeit, wo du für 250.000 Mark dein Restaurant aufgemacht hast. Das war so, what?
Ja, man muss jetzt dazu sagen, es ist ja alles custom-made gemacht worden. Ne? Also da war jedes Glasskulptur, die Bänke, da war eigentlich nichts von der Stange. Und ich kann mich erinnern, ich bin so 2-3 Monate vor der Öffnung dann durchgelaufen und habe gesagt, scheiße, das ist ein 3-Sterne-Tempel, was wir hier hingesetzt haben. Und eigentlich war ja das Silk, das entstanden, wie ich zugesagt habe, das war ein bisschen so, das ist jetzt Marius heilige Bühne. Hm? Da darf er machen, was er will. Und da hat mir, das habe ich natürlich immer mit Sven und mit meinen Partnern abgesprochen, ganz klar. Ne? Und ich bin da so durch und ich habe gemerkt, da ist ein Momentum. Was natürlich auch entstanden ist, es war eine Vollendung einer Gastronomie. Also da war nicht mehr viel Spielraum links, rechts oder so. Ne? Und ich habe dann ganz schnell gemerkt, ich muss ein eigenes Geschirr designen. Das haben sie eigentlich auch gut gemacht. Die Carla mit 2 jungen Kölner Designerinnen, eigentlich Studentinnen, wo sie das hier angeschaut haben. Ich bin Ambiente gegangen im Februar und gesagt, ja, im Juni, Juli sperre ich auf, wir brauchen Geschirr. Und dann greifen sie mir alle am Kopf. Ne? Dann haben wir da ein tolles Geschirrdesign. Warum? Weil ich ja schon wusste im Kopf, ich habe nochmal so eine kleine Welttournee für mich.
Observiert wird.
Genau, wie man das vorstellt. Wie die alten Römer, Griechen, der Bangladeschi kommt hier mit den Lorbeerblättchen, damit der Zimmer schöne Aircondition hat. Schöne Menschen, Genuss, alle Sinne haben wir angesprochen. Und es war halt sehr intim, weil du ziehst dir die Schuhe aus, du gehst zu Bett miteinander, du sitzt ja da auch. Und dann war es halt schon wichtig, wie nehme ich sowas zu mir und dies und jenes. Und an dem Tag, wo der Tim da waren wir ein paar Wochen auf, glaube ich, 6 oder 7. Und da waren wir schon so halbwegs eingegroovt. Und natürlich bin ich dann rausgekommen. Ne? Aber ich bin dann so ein Typ, der geht so raus, das geht rechts rein, links raus. Ich bin nur immer in meinem Tunnel und probiere schon mitzunehmen und habe mich natürlich gefreut, ihn kennenzulernen. Ist ja ganz klar. Zweimal halt Tim Meltzer. Ich schaue nicht viel fern. Ich bin
du warst auch neu in der Stadt.
Von welchem Jahr reden wir?
2006. 2004 sogar.
2004.
Guck mal, bei 2006 hatte ich schon bei dir gekocht. Weil ich war mal Gastkoch, eins der wenigen Gastkoch, die ich gemacht habe.
Im Silk.
Vollkatastrophe.
Da habe ich dir ein bisschen in die Scheiße geredet.
Ein bisschen? Also ich komplett in die Scheiße geredet.
Er hat gebackene Eier gemacht und ich sage, komm, die darf man nicht buschieren, da machen wir schon Stundenei.
Ja.
Und die scheiß Eier.
Was macht denn Stundenei?
Also es war ja, nochmal, zu dem Zeitpunkt ist Gastro revolutioniert worden. Ja. Also in Techniken, in Verständnis, in Erfolgen. Ich würde sagen, dass die Zeit, das Sharing von heute, der Ignis und dieser alles schon angedeutet hat. Das war der leichte asiatische, der harte Zitrus-Einfluss, die Modernist Cuisine, die da im Sinne von Drachendampf oder wie das damals hieß, also mit Stickstoff wurde gekocht. Aber es war alles Genuss. Also Mario hat eine Fähigkeit, die kenne ich. Ich würde maximal Tim Raue sagen und der ist zu überheblich, weil der will die unbedingt in dieser Oben-Ebene mitspielen. Wenn Raue noch mehr loslässt und noch mehr Kreativität, noch weniger gefällig arbeitet, und das ist bei Raue schwer zu sagen, dann hat er ein ähnliches Geschmacksverständnis. Unfassbar, wirklich geil. Und Mario ist da wirklich ein enfant terrible gewesen in dem Sinne, dass das Gesamtessen, das gesamte Konzept war ein Konzept, maximal vergleichbar für mich zu dem damaligen Zeitpunkt bekannt, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht so gut mich in Amerika auskannte, aber auch nichts darüber gelesen hatte mit dem Supper Club in Amsterdam. Genau. Supper Club in Amsterdam war das rudimentäre, ich sag mal, das abgerissene Wix-Ding. Mhm. Ja, also sehr underground, sehr, sehr dirty auch teilweise, sehr punk-orientiert. Und dann gab es eben diese nächste Steigerung der Gesamtkonzeption. Es ist wie eine, du bist ausgeschieden aus dem Leben für 4 Stunden. 5 Stunden, je nachdem, manchmal auch länger, wenn der Alkohol gewirkt hat, war es um 8 Stunden nicht, passt auch. Aber es war eine perfekte Gesamtkonzeption, also wirklich perfekt, weil es war nicht oberflächlich, es war durchdekliniert bis zum Letzten. Allein die Uniform, ich feiere die bis heute noch ab. Die Qualität der Stoffe bei den Service-Mitarbeitern, unfassbar. Da wüsste ich gar nicht, wie man das heute finanziert.
Also,
wir hatten einen Tillmann vom Plain Süd, also Haute Couture Paris. Hm? Die haben die Klamotten für unsere Feen designt. Aber was mir ja nochmal so wichtig war, was ich dazugeben will, ich habe gesehen, wie speziell alles ist.
Ja.
Und wie edgy alles ist. Mir war am Ende eins wichtig und da haben wir auch breit gemacht bei meinen Partnern. Herzlichkeit. Mhm. Bring Charme und Herzlichkeit rein, weil wir waren so kontrovers. Ja. Jetzt gehst du in den Techno-Tempel. Natürlich war da schon die Sinnlichkeit und alles gewaltig. Und dann bist du in meine Welt eingetaucht und dann steht ein Transi vor dir. Und
Erik, so viel zum Thema, ob man das heute noch sagen darf.
Marleen Deluxe.
2,10 Meter groß, lange blonde Haare, schön. Also wirklich schön, auch so schön, dass du dachtest manchmal so, boah, jetzt habe ich auch genug, jetzt muss ich nach Hause gehen.
Und Marleen wiederum bringt die Gäste zu meiner Mama.
Wie unsere Dagmar.
Ja, fast.
Und die Marleen bringt dann die Gäste zu meiner Mama und die Mama sagt dann gleich mal die Schuhe ausziehen und willkommen und angekommen. Und das waren so Kontroverse, die bei uns waren. Ne? Und mir war immer so wichtig, weil ich habe das am Anfang gespürt im Service. Ich habe da leider nicht die Hand komplett drüber gehalten. Wir haben natürlich da Betriebsleiter, Mädels eingestellt und die mussten ja nur gut aussehen oder dies oder
jenes. Das sahen die.
Aber es muss ein Service, Herzlichkeit, ein Gespür und dies und jenes. Die Gefahr war ja für unser Personal natürlich immer da durchzudrehen. Ja, jetzt hast du natürlich schon einmal per se die Leute gezogen, die eher wilder drauf waren. Ja. Ne? Und das war eigentlich, das glaube ich, ist mir und der Familie Lohninger gut gelungen mit meinen Partnern.
Hätte das woanders sein können als in Frankfurt? Weil du sprichst jetzt von Herzlichkeit. Und in Frankfurt, dann sagt man jetzt ja nicht unbedingt die größte Herzlichkeit Deutschlands hinterher. Ja, also ich kann das als Frankfurter ja schon beurteilen, dass es eher oft gesagt wird, dass man eher so ein bisschen assi wäre. Aber auf der anderen Seite ist
der Frankfurter ist assi.
Genau, aber ich glaube, ich bin ja noch nicht fertig mit der Ausführung. Die Herzlichkeit kommt doch eigentlich vielleicht über das Multikulturelle, weil Frankfurt ist ja, und das ist eine weitere Parallele zu New York, multikulturell at its best.
Ja, ne? Ja, und mir fällt ja fast nichts Besseres ein wie Österreich. Ne? Also mit Herzlichkeit und gutem Service und so Geschichten. Mhm. Also, weil meine Eltern sind ja nicht rumgekommen. Oder?
Nein, aber die Frage war, ob du dir den Ort, also angenommen, ich hätte dasselbe Geld, dieselbe
Bedeutung. Kann der in München funktionieren, der Laden?
Nein.
Kann der in Hamburg funktionieren?
Nein.
Schreit nach Berlin, meiner Meinung nach.
Auch nein.
So, also bleibt wirklich nur Frankfurt oder muss das Sven Feth und das Cocoon auch mit dabei sein?
Ja gut, die Frage, ja, das Sven ist ja der Kreator dieser Idee. Ne? Ich bin ja eigentlich das vierte Musketier. Also ich war ja seinerzeit in New York City drüben. Andersrum, ich habe den Hangar 7 Eröffnungstag mit Jörg Wörter zelebriert.
Das auch noch.
Hangar 7 ist das Red Bull Ding in
Also der pisst mich die ganze Zeit an mit dem Statement.
Nein, jetzt passt du mal auf.
Wirklich gut. Das sind halt, also nur warum ich jetzt sage, das auch noch, ist ja diese pure Bewunderung für wirklich exzessive Gastrokonzepte. Und exzessiv heißt nicht nur im Verbrauch, sondern einfach in der Konsequenz der Umsetzung. Mhm. Und das hast du jetzt auch noch gemacht.
Die Geschichte ist jetzt ein bisschen privater, aber ich habe eine Trennung durchgemacht. Hm? Und bin 30 geworden und wollte eigentlich in Ibiza beim Fed feiern, weil wir ja schon befreundet waren. Und habe dann abgesagt, ich bin nicht in der Laune, ich gehe jetzt zurück zu meinen Bergen, spirituell, da fühle ich mich immer, da komme ich zurück zum Boden und so. Und der Rudi, ein wilder, guter Koch und Freund von mir, ist Sous-Chef beim Jörg Wörter im Schloss Brilau. Und dann sage ich, Mario, pass mal auf, du fährst jetzt da mit und dann mal ein bisschen Spaß und feiern. Und Roland Rettel kannte ich ja schon. Der Roland hat ja den Laden aufgestellt.
Jetzt verstehe ich ja Kitchen mehr und mehr.
Siehst du. Und dann rufe ich den Roland an und dann sage ich, du Roland, ich bräuchte noch eine Karte. Und ich sage, Mario, es ist ausverkauft. Das ist Charity, ausverkauft, es geht nichts mehr. Jetzt bin ich trotzdem mitgefahren. Und ich bin draußen gesessen mit 20.000, 30.000 Fans, weil das sind ja die Kampfjets, die haben eine Oper gespielt. Und bin da 2-3 Stunden draußen und muss groß auf die Toilette.
Also groß im Sinne von dringend oder groß im Sinne von richtig?
Ja, ich hab's gehalten groß, und gehalten groß, und es ist groß. Ich muss groß.
Oh Gott, darf keiner nachfragen.
Jetzt groß. Geh du mal... Dixi Klos, 30.000 Menschen, gehst du nicht aufs Klo?
Nein, ne? Ich gehe da nicht mehr zum
Pipi. Und ich schicke immer SMS rein, also ihr müsst mir reinschleusen. Ne? Und dann kommt die Heidi und Rudi, seine Frau, raus und dann sage ich so, du musst mir jetzt irgendwie ein Bändchen und irgendwas geben und ich habe mir einfach illegal reinschleusen. Jetzt war ich drinnen im Tempel. Und ich sage, ihr legt's mir alle am Arsch, ich gehe jetzt mal aufs Klo. Jetzt gehe ich runter aufs Klo, mach mein Business, geh raus, wasch mir die Hand und da sind wir die Toiletten so im Kreis. Und ich gehe da so entlang und dann sehe ich da einen schönen, eitlen Mann, der sich die Haare streift, eine Frisur. Dann sage ich, das kann
war
ja
Tim doch
Sven
da
sein. Und ich komme immer näher und immer näher. Ich komme ihm eigentlich schon zu nahe. Er spürt es im Spiegel über die Schulter. Na Mario, das gibt's doch jetzt nicht. Es ist ein Sven oben gesessen, Niki Lauda und das Who is Who eben im Restaurant. Und da ist der Groschen für den Cocoon-Club gefallen.
Wie geil ist das denn?
Und dann war es die Nina, seine Frau, die gesagt hat, Mario, warum denn nicht du die Gastronomie? Du bist ein Europäer, kommst wieder zurück. Man hat sich halt so ausgetauscht. Und zwei Wochen später steht der Henry und der Martinsohn, wir waren ja vier, und präsentieren mir das Ding. Und sehr geschickt natürlich auch und alles wunderschön. Dann sage ich, scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt bist du schwanger, Mario. Und dann kommt halt immer wieder eine Nachricht rein und es war im September, also am 22. August, mein Geburtstag war eben diese Party und zwei Wochen später sind sie da und Und im November war er in Frankfurt an einem Sonntag eingeflogen und habe die Kernbohrung für meine Küche gemacht. Da habe ich die Küche nicht designt eigentlich. Da habe ich gesagt, scheiß drauf, warum denn nicht? Ja? Und ja, und dann ging es los. Ja? Und dann habe ich eigentlich Weihnachten meinen letzten Tag gemacht im Danube. Der war für mich natürlich emotional schwierig, weil man muss ja dazu sagen, ich wollte ja das Danube übernehmen. Mhm. Also mir hat mein Chef das Restaurant angeboten.
Das war das in New York?
Dazu muss man jetzt noch mal, die Gastro-Szene in New York ist natürlich weltweit eine der inspirierendsten. Ich habe auch mal für einen gearbeitet, allerdings in London, Jean-Georges Wongericht, irgendwie die Qualität damals in dem Essen. Unfassbar, bis heute in meinen Augen mit ganz wenigen Dingen zu vergleichen, obwohl wir inzwischen alle wissen, wie es geht. Aber diese Intensität, ja, der Kreativität, der eigenen Handschrift in den Speisen, des Genusses, der Lebensfreude, ohne diese, ich will da nicht mal drauf rumhacken, aber ohne die deutsche Ernsthaftigkeit, ohne die Seriosität, also die, sondern du konntest genießen und trotzdem noch Spaß am Leben haben.
Und es war nicht weniger als ein Top-10-Restaurant in ganz New York.
Ich glaube, wir waren sogar Top-3, Top-5.
Also, ja. Also eine richtige Institution. Da überlegt man sich zweimal, ob man weggeht.
Ja. Wahrscheinlich. Es gibt ja immer so ein paar Parameter. So, dann machen Restaurants auf in einer Stadt und dann hört man davon und denkt man, ja, und dann hört man nicht ein zweites Mal und denkst du, ja, und dann erlebst du das, ist immer gut. Ja, nie schlecht, aber es ist nicht so diese Geilheit, die da entsteht, in Anführungszeichen. Und das, was, und ich bin ja selber mit dem Versuch nicht gescheitert, ja, da lege ich mal größten Wert drauf, sondern ich glaube, dass ich fast eine ähnliche Geschichte hätte erzählen können. Nicht Top 3 der Qualität des Kochens, aber im Storytelling, im Raunen in der Stadt. Also, dass man da wirklich dieses Deutschverständnis, wenn man offenherzig ist, wenn man versteht, was echte Dienstleistungsgastgebertum zu tun hat und wenn man eben was Besonderes ist und wenn man an seine Idee glaubt und wenn man das wirklich mit Inbrunst lebt, dann ist New York nach wie vor eine der besten Städte für Gastronomie. Also da gibt es so viele spannende Geschichten, die werden so wertgeschätzt. Es ist eine schnelllebige Zeit. Ich glaube, das Etablieren, das bedarf wirklich eines bestimmten Verhaltens, was wir Deutschen nicht unbedingt kennen. Weil du musst in die Verbreitung kommen. Aber das, was Mario damals geschafft hat, er war so zu einer Zeit, wo sich noch nicht so viele Leute dafür interessiert haben. 2002, 2003.
Wir waren jetzt eben kurz in New York. Und jetzt muss ich natürlich die provokante Frage stellen. Ja. Lieber Mario, warum hast du es in New York geschafft und Tim nicht? Du kannst ja gleich heulen. Jetzt müssen wir erstmal hier Lohinger.
Nee.
Ist doch schwieriger.
Nein, halt,
doch,
stopp, doch. Jetzt rede ich! Ja. Also, halt, stopp, jetzt rede ich.
Eigentlich.
Ich habe es nicht geschafft. Ich bin noch in der Projektplanung. Wie oft muss ich das sagen? Seit 10 Jahren sage ich, ich plane, ich bin noch dabei.
Ja, aber welchen Teil von Mario, was sagst du denn dazu, hast du denn nicht verstanden?
Anhang und Tim nicht.
Ja, okay. Also einfach Mario. Einmal einen guten Gin Tonic mit Mario trinken und ihn als Freund vielleicht auch mal drauf ansprechen. Na, es ist eine schwierige Stadt, eine tricky Stadt. Wie der Tim sagt, der Tim schafft es allemal in New York City. Ich bin halt der Meinung, und aber es hat sich auch alles ein bisschen geändert. Also ich glaube, das New York ist gar nicht mehr so cool und geil, wie es mal war. Das ist jetzt eher in Brooklyn oder so rübergezogen.
Das glaube ich nicht.
Ich sage da eins. Zu meiner Zeit noch ist keiner in ein Restaurant, wo Four Seasons oder Hotel oder irgendwas. Zu meiner Zeit in New York, an Ducasse haben sie Ricke Ross abserviert. Der hat 2-3 Mal umgemodelt. Dann hat er auch mal einen Mix französischer, amerikanisch.
Einer der Top 5 weltweit in der Küchenhistorie.
Da Le de Casse hat geglaubt, er muss jetzt den Amerikanern beibringen, wie Fine Dining geht. Und das können die nicht. Und oder wollen die auch nicht, brauchen die auch nicht. Ne? Und ich glaube, das Schöne in New York ist, und das widerspricht sie jetzt natürlich, da können wir unzählige Sachen nennen, du willst eigentlich ins Restaurant reingehen und du willst wissen, da kocht der Tim und da kocht der Mario und da kocht der Haas oder wie immer sie heißen. Und das ist eigentlich das, was der New Yorker will. Ne? Und mittlerweile ist es halt fast so, dass sich der Tim, der Mario ein Restaurant immer leisten kann, weil die Landlords halt einfach übertreiben seit 20 Jahren. Und jetzt ist natürlich die Gefahr, weil wie ich ein Junge war, dem geholfen wurde, ich wollte mir ja noch einmal komplett selbstständig machen. Begonnen hat es mit Danube. Dann habe ich gemerkt, es funktioniert. Also auch wenn man Geld braucht. Dann habe ich einen angerufen, einen sehr wohlhabenden Mann in der USA. Dann sage ich, ich würde gerne einen Laden selber machen. Ne? Dann hat er mir eine Million gesagt. Dann habe ich gesagt, scheiße, jetzt bin ich eine Million wert. Ne? Dann bin ich schlafen gegangen, ist ja alles gut. Ich habe mit einer Million, ich brauche drei.
Damals schon?
Damals schon.
Voll Katastrophe.
Ja. Also mindestens zweieinhalb. Und
du brauchst kurz, ja, ist das nicht unheimlich viel? 3 Millionen?
Natürlich. Es kommt drauf an. Es kommt wirklich drauf an. Es kommt drauf an, wann, wo, wie du öffnest. Also meine erste Selbstständigkeit, das Weiße Haus, hat ungefähr 100.000 Mark gekostet.
Ja, sind 2,9 Millionen weniger.
So. Ja, aber jetzt, wenn du jetzt das Lohningers hier anguckst in Frankfurt, hat das auch, ne,
mal, das auch heißt, eine knappe weil, Million.
Aber Technik und Ausstattung etc., das heißt die Begebenheiten, die heute erforderlich sind, um eine Gastronomie aufzubauen, ist was anderes als damals. Mhm. Damals war es ein Warehouse. Wenn du eine Million reingepackt hast, hast du die Million auch gesehen. So, also das war schon ein großer Gedanke, den er da
gegeben hat. Okay, also dann hast du diesen Investor dazu sagen musst, ist in New York, wenn du einschlägst, zahlst du dein Restaurant in 1,5, 2, 3 Jahren ab. Mhm. Und dann hast du die restliche Laufzeit. Und natürlich musst du erfolgreich und die Hütte noch voll da machen. Ja. Ne?
Und, aber im Wesentlichen, und ich würde mal sagen, eine Sache, die ich bis zum Schluss nicht verstanden habe, die ich auch aus Deutschland überhaupt nicht kenne, ist OPM.
Wie?
OPM. Also das People's Money, also dass du nicht dein eigenes Geld nimmst.
Also das ist
ein Wirtschaftskonzept, ein Investorenkonzept. Zu dem Zeitpunkt, als ich da war, gibt es Restaurants, die sind so wie die Botschaft, da gehen Köche rein und kochen 2, 3 Tage und laden nur Investoren ein, ausschließlich. Menschen, die bereit sind, in die Gastronomie zu investieren und die stellen ihr Karten. Es gibt praktisch dieses Restaurant nicht, die schaffen eine Karte, vielleicht ein Moodboard, also wo sie über eine Möblierung oder eine Atmosphäre sprechen oder ihnen, vielleicht sind sie auch schon weiter und sie kochen ihren Stil, sie kochen ihre Gerichte und dann wird danach gefragt, wärt ihr bereit, in dieses Wirtschaftskonzept zu investieren? Und mein Gedanke damals war ja, ganz banale Idee, ich habe auf dem Sofa gesessen und meine große Idee früher während der Ausbildung war ja, dass ich an einem Bananendampfer anheuer, mir die Überfahrt, weil ich komme aus einem Low-Budget-Haushalt, also ich kenne Geld nicht. Ich kenne nicht diesen Modus, Dinge zu kaufen. Das ist einfach nicht machbar gewesen.
Du hast den dritten Streifen, den zweiten gemalt auf deinem
Das meine ich. Also das ist eine ganz. Also war meine Idee, diese wahnsinnig teure Überfahrt nach Amerika, mir damit zu finanzieren, dass ich Deckschruppe. Also ich ganz mal Kartoffeln stehlen an irgendeinem Bananendampfer 3, 4 Wochen rübergehe mit meinem kleinen Säckchen, also wäre schon noch ein Koffer oder eine Tasche gewesen, dann anstarte, einen Job annehme und mich hocharbeite. Weil ich mochte diese Stadt. Ich war einmal da im Urlaub, beziehungsweise mein Vater
hatte mich eingeladen. Mir ging's nicht anders.
Und ich habe diese Energie gespürt und dieses Verrottete und dieses Spektakuläre, das Kreative. Und ich war 18, blutjung. Ja. Aber ich bin trotzdem schon ein bisschen eingetauchter in diese Welt. Und ich war in einem Club drin, da habe ich mich so Billo reingesneakt. Ich weiß nicht, bis heute nicht.
Billiger als er auf die VIP-Party am Hangar?
Ja, noch billiger. Meine kleine Geschichte, soll ich sie erzählen? Ja,
bitte, du redest so wenig.
Aber es ist wirklich eine katastrophale. Es war ein Club am...
Aber nicht den Punkt vergessen, bitte.
Nee. Es war ein Club in New York und der muss vom Times Square abgegangen sein. Damals war diese Pornostraße, wie hieß die?
Richtung 8. Avenue rüber. So.
Da war ein großes Tor, großes Portal, Treppen und da war eine Schlange von Leuten und ich war damals in Hamburg auch ein bisschen in der Techno-Welt unterwegs, aber das war krass, was ich da gesehen habe. Es war so die 90er. Da waren so Hellraiser, Spiky Heads, also alle waren hochgradig uniformiert, verkleidet, sexy, durchsichtige Plastikröcke, High Heels bis zum St. Nimmerleinstag. Also es war so
90er Jahre.
Ja, das war eine wilde Zeit. So, und dann gucke ich so, und ich gehe mit meinem Papa. Mein Papa, so typischer Handelsvertreter, dicke Pocke, irgendwie so Schnauze, irgendwie so. Und ich, 18-jährig, 19-jährig, kurz rasierten Schädel, hier vorne ein kleines Hörnchen, ein bisschen in dieser Psychobilly-Welt unterwegs gewesen. Und dann sehen wir abends diese Schlange. Und ich war 18, ich komme nirgends rein. Wenn in New York kommst du, also in Amerika, kommst du halt nirgends rein, wenn du nicht volljährig bist und das 21. Jetzt habe ich keine Ausweispapiere, aber wie jeder Tourist hatte ich eine Kamera dabei. Also habe ich mich ausgegeben, dass...
Du bist der deutsche Journalist, oder wie?
Ich bin von Hamburg24.de.
Nee, es wird schlimmer. Das Magazin existiert noch, deshalb, ich bitte offiziell um Entschuldigung. Ich habe mich als Szene-Reporter ausgegeben. Szene Hamburg.
Von der Szene Hamburg.
Von der Szene Hamburg. Habe gesagt, dass Sauber. Ich hier gerade bin, und das ist halt der Abteilungsleiter, aber ich bin halt für die Clubkultur zuständig. Und wir würden auch gerne hier kurz einen Bericht machen, haben das gerade gesehen, wie spektakulär, wie toll. Und dann hieß es, komm rein. Und dann waren wir drin. Und dann war ich auch nicht so, bitte? Da war eine Schlange von 100 Metern. Da waren die coolsten, lässigsten Typen. Und ich war offensichtlich, aber das war halt so Berliner Schick. Ich sah halt aus wie ein Penner.
Ja.
Und irgendwie haben die gedacht, dass das Penner-Ding Style ist. Und dann war ich in diesem Club drin und da habe ich das einmal, diese Energie, dieses Wollüstige, das Opulente, dieses Positiv-Dekadente erlebt. Das war ein ganz toller Moment. Und da habe ich mich halt in die Stadt verliebt. Dann habe ich noch eine Freundin besucht, die selber damals auch in New York für ein halbes Jahr war, aus Hamburg, eine Engländerin. Und die hat im Alphabet City gewohnt. Und Alphabet City war damals noch keine gute Gegend.
Ja, ja.
Also haben wir uns verabredet. Sie kam aus dem Viertel raus, damit ich nicht rein musste. Und ich dachte, wie krass ist das? Du darfst hier in einen, also wir reden hier von einem Straßenzug. Da ist okay, hier ist verboten, damit mir nichts passiert. Und das fand ich halt so geil, weil sie sagte, ich bin halt der Pinneberger Depp, der da irgendwie hinkommt. Und all das fand ich ganz faszinierend. Das hat mir große Freude gemacht, großen Spaß und die Energie, das war besonders. Das war so, glaube ich, noch so ein bisschen das alte New York, warum New York auch dieses Besondere hat.
Ja.
Naja, welche Geschichte wollte ich eigentlich erzählen?
Ja, jetzt hast du den Faden verloren, ne?
Es ging immer noch um das Gründen.
Ja, es ging immer noch um das Gründen.
Ich hatte überlegt, welche Idee habe ich noch? Was möchte ich noch machen? Und das ist so, naja, ich würde schon immer noch ganz gerne irgendwie einen Laden in New York haben, weil da habe ich es nicht hingeschafft. Und dann sagst du, naja, wenn nicht du, wer dann? Nicht, weil ich so ein geiler Typ bin, sondern weil ich sagte, wir haben uns ein Umfeld erarbeitet, wo wir uns vielleicht nochmal Dinge trauen sollten. Dass wir nicht in dieser Komfortzone der Selbstverständlichkeit bewegen und uns echten Herausforderungen stellen. Also bin ich alleine, und zwar komplett alleine, ohne Backup, ohne Anwalt, ohne irgendwas, einmal im Monat für eine Woche nach New York geflogen, habe mir Visitenkarten am Hauptbahnhof drucken lassen, in der zweiten Woche, beim ersten Mal hatte ich noch keine dabei, und habe Leute angesprochen, bin reingegangen in Restaurants, schöner Laden, wollt ihr verkaufen?
Ja.
Und habe mein erstes Angebot, wo ich, und da ärgere ich mich ein bisschen bis heute, dass ich da nicht zugeschlagen habe, weil ich die Stadt noch nicht begriffen hatte, war in Chelsea, in den Meatpacking, ein bisschen weiter raus. Chelsea gibt es einen Original American Diner noch. Silber, diesen Silverstream, den man kennt aus dem Film Man in Black, wo dieser kleine Cross-Eyed Köter irgendwie rauskommt, wo dieser Nuttenköter.
Ja.
Wie heißt der?
Mops.
Mops. Da rauskommt irgendwie und irgendwas spricht. Und da sieht man den so im Hintergrund. Das ist das Diner, was mir angeboten worden ist für $220,000.
Das hättest du machen müssen.
Handgeld.
Ja, das aber Ding, dann ist wieder abhängig, wie viel Miete Ding, hast du das noch.
Nein, ne? Also Miete hast du, okay. Ich hab nur die
aber wie viel Laufzeit, ne?
Es war gut. Es war lang genug dafür, dass ich gesagt habe, ja, ich habe nur damals Handgeld noch nicht verstanden, weil 220.000 ist Schlüsselgeld. Ich gebe ihm 220.000, er sagt Dankeschön und geht.
Ja, das ist wie beim Schrebergarten. Da waren es aber nur 220 Mark.
Ist wie ein Abstand. Ist wie ein,
ja, gut, es geht ja,
und das Ding war Rott, ne? Es war wirklich Rott zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ich dachte so, naja, warum komme ich daran als Pinneberger? Wieso macht man mir dieses Angebot? Das war ein Lucky Punch. Das war ein richtiger, da war noch eine kleine abgerissene Hütte nebenan. Und meine Idee war auch so ein bisschen Hidden Place zu machen und so ein bisschen was Alltägliches. Deutsch-Japanisch wollte ich das
damals
ein bisschen,
schon?
Ja, ja, das ist schon sehr früh klar gewesen.
Aber das heißt, du hast kein gutes Gefühl gehabt. Du hast dem Braten nicht getraut.
Ich war unsicher.
Was
ich
ja
war
eigentlich alleine. Gar nicht zu dir passt.
Ich war alleine. Ja. Ich war alleine, das muss man sagen. Ich hatte noch keine Beratung.
Und war da nicht Thomas am Start?
Auch schon, aber Thomas, die haben damals gesagt, Soho, Noho, ruhig dahin. Die halten zum Beispiel auch von Brooklyn wenig. Ich auch nicht so viel, weil ich bin ja ähnlich wie... Ich halte ja Berlin-Kudamm für wahnsinnig spannend.
Mhm.
Torstraße finde ich langweilig inzwischen. Aber Kudamm, wenn du dirty am Kudamm bist, dann bist du wieder First Mover und nicht Second Mover. So, also nicht hinterherlaufen. Deshalb dachte ich so, Noho wieder dieses Gefühl da wieder zurückzubringen. Diese alte Geschichte, das nicht money-driven, sondern einfach nur zu sagen,
ja viele
den Dreck wieder zurückzubringen.
Aber lass uns mal bitte zurück zu Mario kommen.
Er hat
dann jemanden...
Seine Geschichte, die mich begeistert, deshalb höre ich gerne zu, aber erzähl auch gerne.
Er hat also dann jemanden kontaktiert, der ihm eine Million geboten hätte in US-Dollar. Du hättest eigentlich 3 gebraucht und hast dann was gemacht?
Ja, was habe ich gemacht? Ich bin auf Location-Suche gegangen und unter anderem bei der J-Lo gelandet. Die war damals bei auch wem? Mit Ben Affleck zusammen.
Hm? J-Lo.
J-Lo hatte ja so ein schönes Haus, so, ja, das war Houston Street, aber schon richtig.
Warum sagt man Whitney Houston, aber Houston Street?
Gute Frage. Booyah. Wirklich gute Frage.
Habe ich jedem in New York gefragt, konnte mir keine Antwort.
Ich habe es ja mal einen rausgezogen, aber ich kann mich leider nicht mehr erinnern.
An so vieles können wir uns nicht mehr erinnern.
Da waren wir schon unterwegs, Tim. Ja. Okay. Haben wir verbrannt.
So eine Frage hast du
nach also
da Nachmittags gestellt.
Ja, du, wir sind auch schon aus den besten After-Hour-Clubs rausgegangen. Da war die Macy's, wie lange war Parade? Und da sind wir natürlich schön schrill durch die Straßen gelaufen und haben uns geschämt, bis das Bridge and Tunnel Ground hier in der Stadt war. Ich war auf Location-Suche, hatte von Philipp Stark. Ja. Der hatte ein Restaurant mit Franzosen, das hat Kitsch geheißen. Das hätte eigentlich total zu mir gepasst, da hätte er fast zugeschlagen. Das wollte ich sogar parallel zum Cocoon machen, weil da wäre ich mit 500.000 reingekommen mit so einem Schlüsselgeld. Wow. Ne? Ja gut, das ist halt immer so, wenn der Laden nicht läuft, Tim, das weißt du, dann kommst du easy ran. Und wenn du davon überzeugt bist und das Gefühl hast, du kannst es rumreißen, und ich habe eigentlich schnell auf 3 Millionen erhöht und es war der Zeitpunkt, es sollte nicht sein. Ja. Und parallel ist der Cocoon-Club in die Quere gekommen. Und dann habe ich eigentlich einen sehr netten Rat angenommen, ich weiß ihren Namen leider nicht mehr, die war damals schon 70, der hat Mercedes nach Nordamerika Vertrieb gemacht, sehr wohlhabend geworden. Die haben in Hintertal.
Wenn Sie das hört, sehr gerne melden, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber wir können das ja mal. Die müsste dann ja jetzt.
Und die war halt so stolz, als Hintertal eine Deutsche, die Mercedes in Nordamerika macht, hat in Hintertal bei Maria Alm, wo ich herkomme, eine Zweitwohnung. Und ist immer regen zum Essen kommen und wollte halt auch wissen, wie es mir geht und was ich so vorhabe. Und der hat mir eigentlich einen Tipp gegeben und hat gesagt, einmal wollte ich mir fast mit einem Gauner aus Korea, Südkorea einlassen. Da hätte ich 3 Millionen hingeblättert mit 35.000 Miete. Da wäre ich natürlich gnadenlos.
Mit wie viel Miete?
35.000 damals.
Im Monat.
Das war damals viel.
Ähnlich. Im Monat.
Ja.
War bei mir ähnlich.
Ohne,
okay. Und dann hat sich gesagt, Hände weg, Italiener dahinter, dies, jenes, entschuldige Italiener und so, ne? Also ich war Koreaner, aber die Landlords Italiener und so. Und dann habe ich so gemerkt, scheiße, es läuft nicht. Und habe mich zurückgezogen und sie hat da gemeint, Mario, mir scheint es so, die Jungs da drüben sind für dich gerade die richtigen. Weil sie hat mir einen Tipp gegeben.
In Frankfurt?
Nein, in New York damals. Also. Sie hat mir einen Tipp gegeben. In New York darfst du. Das ist egal, ob ich nach 20 Jahren zurückgehe. Ich kann morgen New York gehen und mische die Stadt auf. Mhm. Aber wenn du fällst und Fehler machst, das verzeiht der New Yorker ungern.
Ist das so?
Ja, das mag dem einen und anderen auch gelingen über einen harten Umweg und viel Ehrgeiz. Aber eigentlich sind sie da ein bisschen nachtragend. Also es ist schon eine harte Stadt.
Weil das hatte ich genau das Gegenteil. Das ist ja, ich meine, Menschen wie Mario, ich, du wahrscheinlich auch, alle Menschen, die jetzt hier gerade drumherum sitzen, haben ja Ideen, sind kreativ. Also es kommt immer der Moment, oh, ich würde gerne. Und dann haben wir ja in Deutschland so eine Attitüde und die ist wirklich so da. Halte ich nicht für eine gute Idee. Ja. Jeder hat sofort irgendeine Meinung, warum man das nicht machen sollte, statt sich zu fokussieren, warum man das machen sollte. Mhm. Ich bin da in einen Kreis reingekommen über Thomas Hajo. Und das war bei mir das Fatale. Die haben gesagt, geile Idee, das machst du. Hier gehst du hin, den lernst du kennen, da stellst du. Die haben mir ein Netzwerk zur Verfügung gestellt. Ja. Und auf einmal wurde aus der kleinen Kaffeebude, die ich mir vorgestellt habe, ein bisschen mit, keine Ahnung, also wirklich, was kann, ich hatte 6, 7, 8 Mitarbeiter vor Augen. Ich hatte ja einen Laden an der Backe, Bowery Street, Ecke, oh, jetzt muss ich lügen, ist Green? Das Green?
Ja, also wirklich Green ist in Soho drüben, bei West Hollywood, West Broadway, also, so.
Habe ich jetzt einen alten Tattoo-Laden irgendwie. Okay. Und das Ding haben wir schon entkernt. Wir waren dabei. Aber das waren auf einmal Investitionssummen. Und ich hatte mir eine Summe gesetzt, die hatte ich längst überschritten, also was ich riskieren möchte. Okay. War mitten im Prozess und habe dann auf einmal so hochgerechnet, wie viel Mitarbeiter, welche Kostenstruktur. Und da habe ich gedacht, fuck, ja, das ist größer als die Bollerei, was ich hier gerade plane.
Ja, du musst
und in einer Stadt, die du nicht kennst, ein Geschäftsgebärden, von dem du nicht ansatzweise eine Ahnung hast, wo du nicht mal irgendwie, selbst durch Beratung niemanden hattest, eine Anwaltsstunde, der hat mit mir telefoniert, hat eine Viertelstunde mit mir erstmal über das Leben gesprochen. Das hat gekostet, das waren 350 Euro die Stunde. Das heißt, hast du mal einfach für ein halbes Telefonat, das war teurer als Telefonsex. Ja. So, und dann war so, und dann habe ich die Rechnung, nach jedem Telefonat gab's das Ding. Und dann dachte ich so, hey, das kannte ich so nicht. Das ist Business at its best und das muss man einmal verstehen. Es ist Zahlen.
Die Fluglandebahn, die muss lang genug sein.
Bist du naiver dort angekommen? Du hattest $500 in der Tasche und der ist sonst nicht
gewesen am Anfang. Ja, natürlich. Ich bin mit 500 Dollar um meinen Paraglider-Rucksack losgezogen. Ja. Ich hatte, also wenn ich quasi 6 oder 8 Monate gearbeitet habe, dann habe ich einen Rückflug erstattet bekommen. Ja, ich bin da so ruck rüber und für die 100 oder für die $500 habe ich gleich 150 für die Taxifahrt ausgegeben. Ich habe immer so einen Komplex gehabt mit Englisch. Ich habe natürlich das Leben lang Englisch gehabt, aber ich war eine Niete in Englisch. Ja? Also mit Sprachen war es bei mir schwierig. Mit Deutsch. Ja, das ist verbessert worden durch Englisch und das eine und andere Französisch. Aber ich war natürlich ängstlich und aufgeregt und sitzt dann im Taxi und.
Aber nimm mal genau den Punkt. Du warst ängstlich. Trotzdem bist du hingegangen. Trotzdem hast du es ja gemacht. Also, weil ich glaube ja, dass wir auch von einigen jungen Leuten gehört werden und auch einigen aus unserer Branche. Und was ich feststelle, ist, dass ich habe gerade gestern ein Gespräch geführt mit einer Mitarbeiterin, wo ich sage, ich sehe in dir so viel mehr als du selber. Die war in einer Führungsebene und zieht sich wieder zurück in eine mittlere Ebene. Ich sag, warum vertraust du mir nicht? Ich sehe das. Du brauchst all das nicht. Wir haben Weinkellner gehabt. Chris, so ein Autodidakt, wo ich sage, Digga, du hast mir in der kurzen Zeit mehr beigebracht als jeder gelernte, ausgebildete. Nee, geht rüber ins, auch ein schöner Laden, Hügge.
Ah, ja, toll.
Hügge, ja, wirklich ein schöner Laden. Verstehe ich auch. Ich verstehe nur nicht die Motivation, weil ich denke, du bist gerade so zauberhaft und du hast so eine schöne Sprache. Super. Weil du nicht gelernt bist, weil du Autodidakt bist, weil du eine andere Herangehensweise hast, begeb dich doch nicht in den Modus des zu Lernenden. Also du hast eine Intuition. Ich glaube ja manchmal, dass Wissen Intuition verklebt. Ja. Also wenn du jetzt aber du bist ja trotzdem rüber und das ist trotzdem gemacht. Was wäre das Schlimmste gewesen? Was hätte passieren können?
Ja, was wäre das Schlimmste gewesen? Dass ich natürlich abgebrochen hätte und wäre nach Hause gegangen. So what?
Ja. Man bricht ab, man fährt wieder nach Hause und sagt, aber man hat's gemacht.
Ja, und ganz offensichtlich hat man dort dann ja auch gar nicht die Zeit. Ich habe gelesen, du hast dort 6 Tage die Woche gearbeitet, 14 Tage im Urlaub im Jahr, wenn es hochkommt.
Ich habe mir auch einen Zander aus der Elbe geholt, der war 2,20 Meter groß.
Ach, hör mir auf damit.
Nein, aber vielleicht hat man ja gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken, was dann in dem Fall ja vielleicht dann das.
Ja, also ich muss jetzt dazu sagen, also wir hatten eine tolle Wohnung, wir waren Wohngemeinschaft, also wir hatten da Familie, San Domenico, das war seinerzeit Tony May, der beste Italiener, sage ich gern immer wieder dazu. Und das war ein Schutz für uns, weil wir brauchten ja einen Boden unter uns. Bin am dritten Tag ins Limelight eingelaufen und musste natürlich aufpassen, dass ich hier nicht durchdrehe.
Limelight hieß der Laden?
Ah, der Club, okay.
Die Kirche.
Ein 21. oder 23. Ja. Gab's,
Aber das ist auch das Geile, als ich in London war, genau dasselbe. Ich habe wenig Geld, also ich hatte in Deutschland ein Angebot, einen Job zu machen beim Top-Koch. Ähnlich, 6 Tage Woche, im Mitarbeiterzimmer zu 4 teilen, keine 4-stellige Nettosumme irgendwie. Und da habe ich, warum soll ich das hier tun? Ja. Berührt mich nicht, bewegt mich nicht, bringt mich nicht weiter. Ja. Ich habe dasselbe Leben betreten in London, aber in London war London. Das war, jeder war in London da, um diese Stadt für 1, 2, 3, 4 Jahre zu genießen, zu
auszusaugen, was die Lebensfreude angeht und so. Und dadurch war es ein anderer Parameter. Also man verzichtet auf viel, es kommt einem nur nicht so.
Aber es hat ein bisschen New York auch, oder?
Das meine ich jetzt. Ja. Das wollte ich sagen, ja. Fast identisch,
ja.
Weil du gehst ja nicht dahin, wenn du sagst, eine Wohngemeinschaft, klingt das so, ich habe mich entschieden, in einer Wohngemeinschaft zu wohnen. Ich sag mal so, die 8 Quadratmeter waren trotzdem so teuer wie eine 3-Zimmer-Wohnung.
Ja.
Und es war einfach die zwingende Notwendigkeit. Und natürlich musst du Abstriche machen, aber diese Abstriche sind es so wert, weil das der Rest des Lebens dir so viel gibt für dein ganzes Leben. Also ich kann das jedem nur empfehlen, bewegt euren Arsch raus, macht was, geht ein Risiko ein. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, ihr fahrt nach Hause und sagt, hat nicht funktioniert.
Aber ihr habt fünf Jahre auf 2-Sterne-Niveau gekocht.
Ja, und das ist ganz kurz, das glaube ich ganz wichtig, ne? Hat nicht geklappt, ist kein Versagen.
Überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Schlimmer ist doch, dass, und ich meine, das beobachtet man doch im Bekanntenkreis, dass Menschen zu Hause sitzen und jetzt leider zu spät.
Ja.
So, weil das Leben sich weiterentwickelt hat, weil die Lebenssicherheit eine andere geworden ist, weil irgendwas da ist. Wenn du kannst, du musst riskieren, wenn du jung bist, weil da kostet es dich nichts.
Ja, du kannst da nicht wenig verlieren.
Sprich weiter, ich habe dich gerade unterbrochen, Entschuldigung.
Na, ich bin ja Obauer und Tandris gewesen und habe mir irgendwie gesagt, ich muss mich weiterentwickeln. Aber nicht
Obauer hast du auch angezettelt.
Natürlich.
Oh, du aber hörst du nicht zu, wenn ich unseren Gast vorstelle?
Doch, aber mir ist ja die Tragweite.
Aber wir haben nie Salzburg in
Ordnung. Ich weiß nicht, was mein Problem ist. Wenn ich jemanden wirklich wie Tim Raue meinen Freund nenne,
ja,
dann ist er schon. Jetzt nenne ich Mario Lohninger auch noch meinen Freund. Max Struhe. Und das sind ja nur Dolchstoßmenschen in meinem Umfeld. Also das heißt, ich scheine kein sonderliches Sicherheitsbedürfnis zu haben, was Freundschaften angeht.
Jetzt hörst du auf, du.
Also jetzt mal ganz kurz. Wir wollen ja eigentlich heute kochen. Ich weiß nicht, ob wir heute noch dazu
kommen. Wir werden gleich kochen.
Ja, also wir haben Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn vorbereitet.
Wir machen es heute ungarisch.
Die besten Sachen.
Sag mal, ich mache jetzt Kitchen Impossible seit 6-7 Jahren irgendwie und ich koche fulminant und brillant. Und auch wenn ich mal nicht so gut koche, komme ich zumindest würdevoll. Und ich sag mal so, als Koch da raus, dass man sagt, ja, ganz dumm ist er nicht. Als der Mario Lohninger in der Jury saß, neben dem eben schon erwähnten Roland Trettl, kam ich mit dem Schnitt raus für Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn. Von 1,7.
Ja, aber worauf willst du denn jetzt hinaus?
Was für ein hinterfotziges Schwein Mario Lohninger ist. Weil er mich danach noch hier bei den Oberhaus kochen dürfen.
Ich habe überhaupt nicht. Heißt, was,
ja. Du nimmst jetzt und die Nummer das her. Netzwerk funktioniert nur, wenn jemand wie Mario sagt, lass den Jungen rein, das ist ein feiner Kerl.
So läuft
hast
es.
Hast du dort gesprochen?
Ja, bei denen in Oberhaus.
Das Ding jetzt?
Ist noch nicht raus.
Ich
sag mal, ist aber wahrscheinlich, so was meine Perspektive angeht, nicht so viel über 1,7.
Ah, okay, jetzt verstehe ich.
Bitch. Oh ja.
Das stimmt jetzt. Also ja, aber wollen wir mal nicht so langsam überleiten zu den Herdplatten?
Weil ja, geh schon mal rüber, weil ich habe von Wiener Schnitzel keine Ahnung. Ich werde mich dann auch nicht beteiligen.
Wir haben uns ja heute überlegt, lieber Mario, dass wir es österreichisch angehen. Und dementsprechend haben du und ich uns dazu entschieden, wir gehen auf Wiener Schnitzel und auf Kaiserschmarrn. Du hast mir eine sehr dezidierte Einkaufsliste zukommen lassen. Ich möchte nur mal ganz kurz sagen, bei so einem Wiener Schnitzel, was Mario Lohninger dann gerne zubereiten will, braucht man also eine gute Kalbshüfte, circa 1,5 Kilo. Man braucht 500 Gramm Mehl, Paniermehl.
Für ein Schnitzel, 1,5 Kilo.
Pankobrösel in Gedenken an
dich, Tim. Vier Personen.
Wir machen das Schnitzel heute, weil du da
bist. Das sind 400 Gramm Tim. Schnitzelfleisch. Weißt du, wie groß?
Tim, hörst du mir mal kurz zu?
Hör ich doch.
Wir haben extra für dich japanische Weißbrotbrösel am Start.
Überhaupt nicht gut.
Das steht
ja,
hier
10%, aber das habe ich schon geändert. Ja. Das dürfen wir nicht machen.
Freunde, das hier ist jetzt der wichtige Teil von unserer Zuhörer.
Ja, Entschuldigung, kannst du ja
Eier, Sonnenblumenöl, Butter, Salz und Pfeffer. Das sind unsere Zutaten. Dann gibt es dazu natürlich stilecht Gurkensalat und Kartoffelsalat, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Und dann gibt es so einen Kaiserschmarrn.
Bin ich gespannt drauf, weil mit demselben Kaiserschmarrn, den ihr bei mir so desaströs gepunktet habt, habe ich ja gelernt. Ich habe mir dann erklären lassen, was ihr so geil findet. Bin ich angetreten bei Grill den Hänzler. Und jetzt kommen wir auf die kompetente Jury. Christian Rach,
Dann kommt unser allseits geschätzter hier, hilf mal schnell.
Wo bist du? Ach so, hier der Dicke, nicht mehr Dicke.
Nicht mehr Dicke.
Kalli
Kalmund und in der Mitte Mirja Böß.
Ja.
Und die haben gesagt, Digga, das ist Rührei, aber kein Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn muss teigig und fluffig und groß sein.
Ja, finde ich ja.
Ich hau dir in die Schnauze.
Also jedenfalls haben wir, Tim, jedenfalls haben wir
auf... Dein Kaiserschmarrn war wie Schuhledersohlen.
Ja.
Oh Scheiße, jetzt habe ich es ausgesprochen.
Nee, das ist wie ein guter Schauspieler darf nie ein Filmkritiker werden und ein Filmkritiker nie ein Schauspieler.
Also, aber ich denke jetzt mal was anderes. Ja. Das ist vom Papa und von mir.
Also sind wir jetzt schon beim Gastgeschenk?
Ja.
Ah, gut, okay.
Ja, wir sind in der Küche.
Gut. Ja, wir können, ihr könnt machen, was ihr wollt.
Es ist nicht viel, aber du wirst es genießen. Am besten mit einem Schwarzbrot.
Und warum ist das grün?
Kürbiskernöl.
Natürlich.
Steirisch Kürbis, ja, unser Kulturerbe aus Steiermark. Aber hast du eine Schürze hier?
Hä?
Brauchen wir keine.
Ich hätte eine Schürze, aber die haben nicht so lange Bänder, dass sie um deine Plauze passen. So, hier,
so, da ist Freunde, jetzt ich hätte ganz gerne, dass ihr heute ein bisschen erzählt, wie ihr dieses Wiener Schnitzel macht, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hätten es wirklich gern gewusst. Und Fun Fact übrigens, Mario, wir haben auf Instagram gefragt, ob die Leute Fragen zum Wiener Schnitzel haben. Und da schrieb hier nicht nur einer, Mario kommt, jawohl. Also du scheinst ganz offensichtlich für Wiener Schnitzel
bekannt zu sein. Naja, gut, wenn er Denkmäler noch nicht mal bauen lässt, während sie entstehen, also sprich mir schon verbal gleich eine Klatsche gibt.
So, Tim hat die perfekte Schnitzelpfanne hier.
Ja.
Das ist die perfekte
Schnitzelpfanne. Was ist denn eine perfekte Schnitzelpfanne?
Also, die perfekte Schnitzelpfanne habe ich im Leben nur einmal bedient beim Plachutter.
Beim?
Beim Ewald Plachutter habe ich einmal mit die Ober auskochen dürfen. Und die perfekte Schnitzelpfanne geht so, Tim. Das ist eine Kasserolle.
Mhm.
Und also, die ist eigentlich ideal für Schnitzel.
Wir beschreiben die mal ein bisschen, die ist ein bisschen tiefer, ne? Die ist gute 7 Zentimeter hoch, da kann dann ordentlich Fett rein, wo du dann das Schnitzel später rein.
Aber Tim, bei die Eier fängt es an, das Problem. Ich sag's auch. Also ich glaube, was der Tim aus erster Linie, das erste, was der Tim lernen muss, ist, du gehst mit Sen, mit einem guten Karma ran und du sagst, ich mache jetzt ein geiles Wiener Schnitzel. Dieses Ding musst du dir absprechen, wie ein Sportler. Weil wir werden permanent mit Schnitzel gefickt.
Ja, aber in Tims Welt
ist nicht,
das
jetzt so. Schnitzel geht auf.
Aber
und dann,
Mario.
Und dann fängt der Frust an. Woran liegt's? Liegt's am Ei? Liegt's am Fleisch? Liegt's an dem? Liegt's an dem? Das Erste, was du machst, es ist so.
Ja, und was ist das Erste, was ich mache?
So, wir gehen jetzt einmal ruhig an. Wir machen jetzt die Panade, du fängst ja richtig an. Wir nehmen jetzt ein Gefäß, hast du so...
Ich wollte dir eine Panierstraße vorbereiten.
Ja, aber da will ich ja schon dabei sein, Tim.
Also ich bin jetzt ernsthaft...
Nein, aber die Eier, bei den Eier fängt die Krux an. Der eine mixt sie, der andere rührt sie, der andere gibt ein Sprudelwasser rein.
Moment, was ist Mixen? Was
hätte ich keinen Schritt weiter gemacht.
Ja gut, es gibt auch Leute, die fahren mit einem Mixer rein, aber du darfst... Nein, mit Schneebesen, Thomas.
Natürlich.
Mit uns mit Schneebesen.
Gabel ging auch.
Gabel geht auch.
Siehste.
Wie viel Schnitzel machen wir denn?
Ganz ehrlich, so langsam wie du arbeitest, werden wir nicht näher als eins
machen. Mach mal bitte, Mario.
Ich gehe immer ruhiger ran.
Mario,
und hinten raus bin ich schnell.
Mach gerne ein paar mehr Schnitzel für die Belegschaft und
also,
ich würde jetzt. Aber hast du ein halbes Gastronom? Sowas?
Wofür?
Ja, für die Panier.
Dafür habe ich schon noch die.
Ja, die Pfanne. Ja, schon. Ist mir schon klar. Aber hast du was anderes auch oder nehmen wir bleiben
bei der Pfanne?
Aber die Brösel da mal in was Größeren rein.
Ist das hier sowas?
Also machst jetzt mal eine Panierstraße. Genug Mehl. Ja, glaub mir das. Das hört sich einfacher an, wie es ist. Du weißt es, wie es läuft.
Geh mal dahin, ich drück mir
raus. Und jetzt brauchen wir so einen Gastronom. Nehmen wir das her, Tim. Dem, weißt du, dass die Schnitzel in New York das schwierigste Gericht war?
Ja, schöne Grüße an den Ton.
Weil du in Amerika ja per se schon mal nicht die richtigen Brösel kriegst. Das heißt, wir haben unser eigenes Brot gebacken, um die richtigen Brösel zu machen. Und ich bin ja schon mal per se kein Freund von sowas. Nein, das mag ja super sein.
Also das sind jetzt vorgefertigte Semmelbrösel. Du machst sie aus alten Brötchen selber, oder was?
Na, ich habe natürlich einen guten Bäcker. Aber den Bäcker, mit dem spreche ich mir ab. Am liebsten kommt er aus Salzburg.
Tim, ein Pfennig für deine Gedanken.
Hm?
Ein Pfennig für deine Gedanken.
Naja, ich gehöre zu der Fraktion, die versuchen, den Menschen zu Hause die Möglichkeit zu geben, Dinge nachzuempfinden und vielleicht auch nachzukochen.
Ja.
Jetzt denke ich an einen allgemeinen durchschnittlichen 3- bis 4-Personen-Haushalt. Ja. Da liegen schon mal 3 Kilo Paniermehl gerade in einer Wanne und ich denke dann so, naja, ich verstehe, was er sagen will. Wo ist der Nutzwert desto? Aber er hat ja schon gesagt, er kennt halt nur die Formel 1 und Formel 1 kennt halt nur
Vollgas. Nein, das hat mit Formel 1 nichts zu tun. Das ist macht jede gute Mutter oder Hausfrau, was ist das, eine
Würgerschale? Ja, sagen wir jetzt mal wirklich.
Mario, ich habe so
viele Schnitzel auch in Österreich schon gegessen. Und jetzt gerade erst kürzlich. Ja. Und wenn ihr erzählen wollt, jede Hausfrau, jede Mutti, jeder Papi weiß genau, wie Schnitzel funktioniert. Da könnt ihr mich mal ganz gewaltig am Arsch lecken, könnt ihr mich da. Das ist wirklich.
Also dann übernehmen wir mal, was die beiden Männer nicht bekommen. Das ist jetzt eine Kalbshüfte, ganz offensichtlich.
Nein, das ist keine Kalbshüfte.
Ist keine Kalbshüfte. Nein, nicht so groß. Sondern
Oberschale. Das ist eine Oberschale. Das ist das typische Fleisch, um Schnitzel zu machen. Da ist alles richtig. Das ist der Kaiserteil, sagen wir. Ich bevorzuge ja die kleine Nuss. Genau.
Möchtest du?
Du, ich bleib lieber bei dem, Tim.
Okay, gut. Okay, anstelle des Hammers, um das jetzt platt zu schlagen. Der
Hammer braucht man, Tim.
Und wofür brauchst du jetzt die Frischhaltefolie? Was hast du damit vor?
Ja, wir klopfen. Ich will mir jetzt nur nicht...
Ich würde mal weniger Fragen stellen, ich kommentiere.
Ja.
Also, ja, Mario Lohninger, seines Zeichens ja Entdeckung des Jahres beim Gourmet, pariert gerade die Kalbsoberschale in Perfektion, um daraus flache Schnitzel zu schneiden. Um grundsätzlich die Fleischfaser ein wenig aufzulockern, damit sie sich unter Einwirkung von Hitze nicht zickig verzieht und versperrt, wird er jetzt aus diesen Schnitzeln, wird er die zwischen 2 Klarsichtfolien legen und wird sie mit Hilfe eines sogenannten Fleischhammers, zu Hause geht auch gerne ein Topf oder eine Bratpfanne, wird sozusagen die Fleischfaser auseinandertreiben. Denn Ziel ist es ja, ein wirklich hauchzartes Schnitzelchen, ummantelt von einer knusprig goldenen, nach Butter duften Panade, Panier, wie der Österreicher sagt, ummandeln zu lassen, um es schlussendlich durch die wenigen Zutaten von Salz, Pfeffer und eventuell nach dem Backvorgang hinzugefügten, leicht frisch drüber geträufelten Zitronensaft zur Perfektion zu bringen.
Er weiß aber nicht so schlecht, Mario, oder?
Na, das hat er absolut alles richtig gesagt. Das ist nett von dir. Ich bevorzuge ja ein anderes Stück. Da ist jetzt alles richtig. Ich habe zum Beispiel, man kann ja Schnitzel... Das Wichtigste beim Schnitzel und Kaiserschmarrn ist, du kochst es so, wie es dir schmeckt und wie du es gern präsentierst. Das machen mir die Köche heute am allerwenigsten. Das ist das Allerwichtigste beim Kochen. Am Tim schmeckt's, so wird serviert, er ist der Chef, bang. Ich bevorzuge den Schmetterlingsschnitt. Deswegen, also ich habe zum Beispiel Lehre gemacht, da haben wir das jetzt gerade runtergeschnitten.
Ja, ich bin vom Fach, ich kann das auch übersetzen.
Ich bin jetzt einfach mal so, da geht die Faser, das sieht man, und der Schmetterlingsschnitt, und ich probiere so 130 Gramm für Schnitzel zu schneiden. Haben wir eine Waage?
Brauchen wir nicht.
Brauchen wir nicht. Das ist ein bisschen zu groß, Tim. Ja.
Achso, da deswegen auch der Schmetterling, das Name Schmetterling.
Wenn du mein Angestellter wärst, und das wären 130 Gramm, wäre mir am Arsch. Also die Food-Prozente am Arsch, du. Also ich kann nur jedem empfehlen, wenn 130 Gramm Schnitzel, wie eine Schnitzel mal essen möchte, geht zu Lohninger, wiegt 180.
Okay, verstehe.
Was aber natürlich die österreichische
Opulenz der Welt ist.
Da muss ich ja. Ja. Aber,
Das tun wir im Lohninger nicht anders.
Was kostet das Wiener Schnitzel im Lohninger?
Oh, das ist mal eine spannende Frage.
Das Wiener Schnitzel kostet im Lohninger 32 Euro.
Findest du das zu teuer, zu billig oder genau richtig?
Eigentlich zu billig.
Nee, ich meine Sebastian.
Das finde ich in Ordnung. Da ist ja dann auch noch ein schöner Kartoffel- und Gurkensalat wahrscheinlich.
Aber du weißt, dass jetzt viele Leute Schnappatmung bekommen, ne?
Ja, aber dann würden sie wahrscheinlich nicht zum Lohninger das Schnitzel essen gehen, sondern würden, keine Ahnung, zum Wagner gehen. Wobei, das ist bestimmt auch gut.
Was ist Wagner?
Wagner ist wahrscheinlich schräg gegenüber
auf der Schweizer Straße. Kein Kollegenbash.
Nee, aber übrigens, Mario, weil du vorhin von Philipp Stark erzählt hast, der Wagner hat Toiletten von Philipp Stark.
Und okay.
Wunderbare, wunderbare
so, Funfact für den Touristen. Das ist natürlich schon perfekt. Beim Schnitzelklopfen probierst du eigentlich, wenn du unten aufkommst, eine Rundung reinzubringen.
Wegen der Faser.
Wenn jetzt natürlich einer gut Schnitzel schneiden kann, und das sieht man ja, das kann der ja schon.
Perfekt. Also derjenige, der ihm gerade diese Schnitzel geschnitten hat.
Perfekt. So, ich probiere eigentlich, also heute ist ja Mode geworden, zwei kleine Schnitzel zu servieren.
Wiener Schnitzel ist ein Stück. War noch nie Mode, wird auch keine Mode.
Aber doch, ich habe das schon wirklich öfters erlebt. In der Tat.
So, und jetzt gehe ich auf die richtige Dicke.
Das und die ist genau wie?
Ja, nee, das ist sehr dünn, da kann man nicht von Dicke reden.
Ist dünn? Ja, es muss dünn sein.
2-3 Millimeter.
2-3 Millimeter dünn. Und wichtig ist, dass es aber überall gleich ist.
Ja, all das habe ich gemacht. Ja, ich versuche noch einen Fehler zu finden, außer den österreichischen.
Du redest jetzt von Kitchen Impossible gegen Tim Raue?
Oder was? Mit Tim Raue und gegen Tim Raue gleichermaßen.
Okay. Hätte ich nur verlieren können, egal wie ich es gesagt hätte.
Ja. Das Ding ist so ein bisschen der Schnitzel beim Österreicher. Ja. Und was er ja sagt, dieses Ding wird in Österreich, ich glaube, mehr gegessen, als Menschen regelmäßigen Stuhlgang haben. Das heißt, jeder hat eine Meinung darüber. Und das kluge Scheiße, also, was der Österreicher jetzt hier gerade an den Tag legt, ist wie der Italiener, der aus Mehlwasser und Hefe eine Religion war.
Ja, okay.
Und dem tut, als ob man, mal, wenn ich jetzt hier stehe, bin ich in Deutschland, jetzt gehe ich über die Grenze rüber, das sind 40 Zentimeter, ja, bin in Österreich.
Dem und ist es wird auf einmal geil. Ein Riesenunterschied, dass ich ein Koch bin.
Ja, und ich?
Nein, ich rede nicht von dir, du bist auch einer.
Ja, wir
sind eins. Ich zelebriere
diesen Fehler.
Ja. Und es gibt Leute, die müssen Schnitzel kochen und fühlen sich abwertig. Und das ist genau der Punkt.
Aber da sind wir eins.
Da sind wir eins und ich mache mir Gedanken, wie mache ich mein bestes Wiener Schnitzel? Und ich bin halt den Weg gegangen. Na, es ist ja auch gut, ein Schweinefett reinzugeben.
Aber ich sag mal so, es hilft dir schon, dass du Österreicher bist. Im Klischee-Denken. Also der Mario Lohninger in Frankfurt.
Und ja, definitiv hilft er
fürs Wiener Schnitzel. Also du kriegst ein brillantes Wiener Schnitzel. Aber deine eigentliche Qualität ist Kreativität, ist Innovation, ist Wildheit und ist eine Geschmacks-, also wirklich Brillanz, die du hast.
Schönes Kalb.
Die du jetzt hier ja gar nicht so zum Besten geben kannst, weil es ist jetzt hier ein gewisses Handwerk dabei. Aber ich sag mal so, richtig und richtig falsch kann man nichts machen. Für den nicht gelernten Esser, der freut sich gerade an Schnitzel. Aber ich finde das halt toll, dass du da ernsthaft meinst,
schau mal, Tim, warum mache ich das in der Folie? Ne? Das Tolle ist, ich lege die jetzt gestapelt rein.
Ja.
Jetzt kommt ein Wiener Schnitzel, jetzt kommt der nächste kritische Punkt.
Ah, die macht ihr nicht vor?
Nein.
Nee, wir wissen
nicht. Nein, es ist wichtig, die aller Menükarte.
Empörung hier in dieser Runde.
Es ist Backfilm.
Nein, was sagst du?
Na, Tim.
Ja.
Älter sein
können. Es ist halt wichtig, wenn du es paniert hast, soll schon die nächsten 10, 15 Minuten die Pfanne treffen. Weil sie sich verändert. Du salzt das Fleisch, Wasser kommt raus. Es gibt wieder Leute, die sprühen das Fleisch mit Wasser an. Ne? Dann gehst ins Mehl rein. Irgendwann trocknet's aus, die Brösel. Wie bei der Pasta. Also, oder?
Ich bin total bei dir. Das habt ihr nicht wertgeschätzt. 1,7 Punkte. Ich habe aller Menü.
Wer hat dir 1,7 Punkte gegeben? Ihr habt dir nicht 1,7 Punkte.
Ich sag mal, im Schnitt, das war ja der Schnitt, das war ja schon 1,7. Da war
dein
ja schon.
Schnitzel war bei 4,7, wenn ich mich richtig erinnere, bei mir. Und es war top. Dein Schnitzel war auch top. Der Salat war scheiße.
Ja, der war scheiße.
Der war scheiße.
Ja, war scheiße.
Aber jetzt habe ich ja schon gesagt, wie in die Küche reingegangen
bin. Ja, der war scheiße.
Der macht eigentlich den so, Salat
Öl?
Jetzt.
Was für Öl haben wir?
Fett. Butterschmalz natürlich, oder hast du keins bestellt? Weil ich würde Butterschmalz nehmen, ne? Aber in der Mischung. Weil Butterschmalz alleine.
Ist Butterschmalz? Naja, ich mag's auch nicht. Ich mag halb Öl und halb,
Da sind wir uns einig. Da treffen
jetzt. Das ist mir zu fett.
Da treffen jetzt, du hast ein Messer, da musst du abschneiden.
Okay, aber Öl, wo ist Öl? Da. Ist das Öl?
Das ist Öl hier, oder?
Viel Öl ist das? Nein, das ist hier? Reisessig.
Das ist hier.
Ja, das ist dein Reisessig.
Okay. Ich mache in der Zwischenzeit mal den Gurkensalat, weil dafür reicht es noch. Der Mann, der gesegnet ist mit dem, wie hat Christian Lohse mich mal tituliert? Der Mann mit dem Intellekt einer schlecht geschälten Salatgurke.
Sagt Christian Lohse.
Christian Lohse, ja.
Aber der ist ja jetzt auch in Reality-Show.
Nee, ist er nicht mehr.
Aber das ist ja eine frische Butter, oder?
Oder was meinst du mit?
Ha?
Das ist ja frische Butter.
Und was brauchst du?
Ja, jetzt stell dich nicht so an.
Was hättest
Nein,
du gerne?
Nein, das geht nicht.
Dem das geht.
Was hättest du gerne, Mario?
Ja, wir klären dir jetzt, einen Topf brauche ich.
So, guck mal, wir gehen jetzt mal hier gerade hin.
Ich habe euch gewarnt. Ich habe euch wirklich gewarnt. Ich übernehme ganz kurz die Kommunikation jetzt an die Hörer. Das ist halt, wenn du exzessive Menschen zum Kochen einlädst und denen nicht ganz klare Regeln vorgibst, sondern sie entscheiden lässt. Ungefähr 10 Meter von mir entfernt läuft jetzt Mario Lohninger durch die Küche der guten Botschaft und sucht einen Topf, um Butter zu klären. Dass der hat immer noch nicht verstanden,
dass wir hier
Radio machen. Radio on demand. Das ist ein Podcast. Und der könnte jetzt auch nur so machen. Und dann sagen wir alle, lecker, lecker, lecker. Aber er lässt halt keine Sekunde nach. Und das ist dann wiederum, was genau die Qualität ausmacht. Ich habe gerade in höchsten Tönen von dir gesprochen.
Danke. Ah? Achso, du redest von Mario.
Nee, von euch beiden. Mit welchem Exzess?
Ein Sieb? Hast du ein Sieb, Tim?
Mario, ernsthaft, geh mir nicht auf den Sack. Wir wollen einen Schnitzel machen, ey.
Ja, ein Schnitzel kriegen wir mit Öl hin.
Bitte ein paar Schnitzel.
Ja, und dann schaut mir der Sebastian, der hat Hunger.
Ich hab keinen Hunger, ich mag gar keinen Fisch. Übrigens, Tim, dieses Matthias-Ding, du hast mich nicht dran geführt.
Hab ich gesehen. Da war ich ein bisschen angepisst, ne?
Wieso?
Wie despektierlich du über mich gesprochen hast, während deiner, wie nennt das? Dein Fressinterview, was du da machst?
Fressekonferenz?
Ja, Fressekonferenz.
Salz, Pfeffer? Nee, da musst du zwischen den Zeilen
lesen. Nee, ja,
du musst zwischen den Zeilen lesen. Nee, meine ich ernst.
Vor allem, wie gefragt ist, wie du es aushältst mit mir. Das habe ich nicht gesehen. Und da hast du aber nicht gedacht, Entschuldigung, jede Minute mit Tim ist wie ein Geschenk des Himmels. Bringst du dich da in Position
und mich zum Dünk doch überhaupt. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe lediglich gesagt, dass ich unter dem Tisch gegen dir ins Schienbein trete. Ich habe lediglich gesagt.
Das kann ich auch nicht mal so.
Ja, eben, weil du schon abgeschaltet hast.
Ja.
Ja, da musst du aber bis zum Ende gucken. Du weißt, das Beste immer zum Schluss.
Also. Ganz kurz, wir machen jetzt einmal einen kleinen Kochexkurs. Und dann, lieber Mario, würde ich mich... Ja, du musst den anderen Herd anschauen.
Ja, ich hab's gemerkt.
Dann würde ich gerne noch mehr von dir erfahren. Also, wir machen jetzt einen Wiener Schnitzel.
Jawohl.
Um auf die wesentlichen Faktoren zurückzukommen, du hast jetzt schon mal Kalbfleisch im Schmetterlingsschnitt zubereitet. Was brutzelt da jetzt im Mikrofon? Das ist Butter.
Diese Butter
wird geklärt. Das ist ein Arbeitsschritt, den machen Profis gerne, damit das Eiweiß in der Butter nicht verbrennt dass die Temperatur erhöhen kannst, damit du frittieren kannst. Mhm. Ich sage ja immer, ich schmeiße meinen Schnitzel in die Fritteuse. Da kriegen die Österreicher normalerweise Induktion, pain in the ass. Kriegen sie sofort Gänsehaut, aber am Ende des Tages ist ein Wiener Schnitzel eine Art von Frittieren.
Gut. In Wien wird es nur frittiert.
Also.
Ja.
So, Tim schneidet parallel die Gurken für den dazugehörigen Gurkensalat.
Genau. Geschält, dünne Scheiben, den aktiviere ich gleich mit Salz und Zucker, um ein bisschen
Feuchtigkeit raus.
Genau.
Okay.
Und während das passiert.
Und Mario geizt nicht am Öl, ne? Der hat ordentlich.
Da muss
schwimmen.
Ja.
Da muss genau die richtige Menge Fett drin sein, dass wenn die Schnitzel reingeht. Also es darf nicht zu viel drin sein, das soll so gerade immer überschwappen, soufflieren.
Das ist ein bisschen, wenn wir uns Sebastian im Nichtschwimmerbecken vorstellen. Das ist ungefähr der Flüssigkeitshaushalt, den wir benötigen im Verhältnis zum schwimmenden Produkt.
Ja, sehr
das
witzig.
Das Köpfchen darf rausgucken.
Mario, hier haben wir eine Frage.
Das war wirklich witzig.
Oh ja, das war sehr witzig. Von der Zuhörerin, sind die Blasen auf dem Schnitzel nur aus optischen Gründen toll oder hat es geschmackliche Gründe?
Sehr gute Frage. Sehr gute Frage.
Es hat geschmackliche Gründe, weil das Fleisch zu erkennen ist, dass es zarter und saftiger ist. Ja? Wenn du, was passiert denn, wenn es Blasen schlägt? Es souffliert. Das heißt, die Feuchtigkeit möchte austreten. Das ist ja gerade das Schwierige beim Panieren. Mehl, Ei, du machst eine Hülle und dann hast du die richtige Temperatur. Ich sage immer gern 130, 140 starten, gehst auf bis 160, 70 hoch. Du soufflierst es ja langsam hoch und dabei treten ja die Feuchtigkeit aus. Und dann schlägt es Blasen, wenn alles richtig läuft. Ne? Und du, es geht bis hin zu Bröselwechseln, andere probieren, bis hin zu Metzgerwechseln, bis hin zu nicht wirklich zu lang jetzt reifen lassen.
Okay, so viel zum Thema Wissenschaft.
Da darf ich jetzt mal eine Frage stellen, weil die interessiert mich wirklich. Jetzt sagst du wirklich, du machst einen Quatschalarm, wie du lässt dir Brot backen, um das zu panieren oder zu verarbeiten. Rein technisch, unemotional betrachtet. Rein technisch, unemotional. Haben wir Mehl, das bindet die erste Feuchtigkeit und schafft den Abtrieb. Dann haben wir Ei in Verbindung mit den Bröseln.
Ja.
Das verschließt sich und sorgt dafür, dass der austretende Wasserdampf sozusagen nicht austreten kann und wir diese Blasenbildung haben. Warum spielt da das Panieren eine Rolle?
Ja, Tim, versetz dir mal rein, du bist in der USA und es gibt nur Scheißbrot. Ja, mit Scheißbrot kann ich keine guten Brösel machen. Ein gutes Baguette ist top, ein gutes Toastbrot ist top. Wir verwenden Kaisersemmel, die deutschen Brötchen, sage ich jetzt einmal salopp.
Die Schribbe.
Ja, und jeder macht oder sein Brot anders. Jede Nation bleicht sein Mehl anders. Ne? Ja,
aber es geht doch nur um trockenes Brot am Ende des Tages. Was macht euer Panier anders als unseres?
Ja, wir haben einfach gute Kaisersemmeln.
So, und da kommen wir nämlich zu einer hervorragenden weiteren Frage, Mario. Welches Mehl sollte man nehmen?
Oh. Ich nehme ja das glatte Mehl.
Das?
Ich verwende ja glattes Mehl.
Das glatte Mehl.
Das ist in Deutschland 400er. Es gibt viele, die verwenden griffiges Mehl.
Tim, was würdest du denn für ein Mehl benutzen?
Also ich habe diverse Kochbücher gelesen, unter anderem von Eckhard Witzigmann und von Plachuta und Kochbibeln Österreich, wird immer Griffiges gesagt. Aber ich glaube, es ist nur, damit man überhaupt was sagt.
Ja, wahrscheinlich.
So, ja gut, das Griffige also ist Mehl nicht so. Das Griffige hat, ja, es ist ja so, oder?
Ja, ja,
ich bin aber dabei. Ich habe da nie was davon gehalten. So. Also ich bin immer hergegangen, ich habe dann meinen Papa in New York gehabt und habe gesagt, Papa, heute hast du Wiener Schnitzel essen, ich würde eine wahre Meinung haben. Und die war mir wichtig.
Und was sagt er?
Und da habe ich gesagt, Mario, das Wiener Schnitzel ist top. Na? Und dann ändere ich da nichts. Ob man da eine erzählt, Sprudelwasser reingeben oder andere erzählt mir das, da mache ich dann keine Änderung.
Und jetzt mal eine ganz provokante Frage. Ja? Gibt es auch, also kann ein Schweineschnitzel auch ein sehr gutes Schnitzel sein? Oh, oder muss lecker. Es immer Wiener Schnitzel top. Sein mit
Kalb? Wir haben in der ganzen Kindheit nur Schweineschnitzel.
Also das geht auch.
Auf alle Fälle.
Das darf sich denn nun nicht Wiener Schnitzel nennen, was ist eine langweilige Geschichte,
ja.
Sondern Wiener Art.
Genau.
Wiener Schnitzel ist, vorsichtig, Wiener Schnitzel ist wie Mercedes-Benz, da darf nicht BMW draufstehen.
Der Vergleich hinkt ja
jetzt. Nein, überhaupt nicht, das ist beides ein Schnitzel.
So,
beides
Salz, Pfeffer?
Ach, du meinst das andere ist beides ist ein Auto.
Salz, Pfeffer ist, hat der Sebastian nicht besorgt.
Salz, Pfeffer?
Ja.
Haben wir keinen Salz, Pfeffer?
Doch, haben wir. Tim, aber wir sind hier.
Ich kann das immer nur wiederholen, das ist doch dein Laden hier.
Ja, aber der Laden pausiert.
Ja, aber trotzdem weißt du doch, wo nochmal. Guck mal, das ist doch. Übrigens, ich muss an der Stelle, Tim, mal einen ganz großen Dank an Michi Wolf aussprechen, der uns hier immer hervorragend wirklich vorbereitet,
ja.
Damit dieser Laden, der mittlerweile entweder einen Wasserschaden hat oder ein TV-Studio ist oder Podcasts aufgenommen werden, immer hervorragend aussieht und hervorragend vorbereitet ist.
Ja, das Ganze wird aber bezahlt von mir.
Ja, gut, aber
doch mal danke zu mir.
Ja, aber trotz alledem finde ich schon, kann man da mal sagen, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Michi.
Ja.
Und die Tische sind auch schön eingedeckt, weil, wie ich gehört habe, du das gerne hättest, dass die Leute von draußen denken, dass dieses Kammerspiel tatsächlich auch stattfindet.
Nein, wir haben ein Schaufenster und das ist ja das, was mich mit Mario, glaube ich, sehr verbindet. Wir denken exzessiv. Wir denken einfach so, nur weil der Laden nicht auf hat.
Ja, das ist ja nicht, brauche ich auch.
Nur weil der Laden nicht auf hat, heißt ja nicht, dass wir uns so schön präsentieren können. Wenn jemand mal durchs Fenster guckt, dann soll es ja zumindest aussehen nach dem, was es ist. Selbst wenn wir die Leute gerade derzeit nicht bedienen können.
Was glaubst du denn, Tim, wenn jemand wie Mario in New York ist, in einem Laden, wie in dem er war, offensichtlich Top 3 von in Manhattan. So, dann bekommt er also die Möglichkeit, diesen Laden eventuell zu übernehmen, geht aber am Ende doch nach Frankfurt.
Ja.
Das ist ja auf den ersten Blick für einen Otto-Normalverbraucher, würdest du ja fragen, hast du einen Hirnschlag?
Warum?
Naja, also den Big Apple kulinarisch irgendwie ganz oben auf der Leiter einzutauschen gegen etwas, von dem du nicht weißt, ob es funktioniert. In Frankfurt ein Laden von einem Top-DJ
Hättest du das auch gemacht?
Ja. Also ich glaube ja, weil diese einmalige Chance, dabei zu sein, wenn Großes entsteht, was noch nicht sich in der Komfortzone bewegt, nämlich in, und zwar nicht nur Frankfurt, du siehst Frankfurt, ich sehe ja generell Europa und es gab nichts Vergleichbares. Das war unique, das war so solitär. Also das war einfach...
In der Gastro-Szene oder in der Gast-Szene?
Ja, sowohl als auch. Also das, es gab nichts anderes. Es gab den Luxus-Italiener, wo dann halt Pasta-Trüffel serviert worden ist, wo sich die Schönen und Reichen getroffen haben. Aber eine Hochküche in einem wirklich technoiden Club-Umfeld, wo generell, wir haben eben gerade darüber gesprochen, Musik und Essen sind eigentlich die beiden einzigen Weltreligionen, wo es keiner Führer bedarf, wo sich alle drunter anordnen.
Kann sich jeder darauf einigen.
Ha?
Kann sich jeder darauf einigen.
Es kann sich jeder darauf einigen. Und wie, welche große Rolle. Und dann eben das Ding, die Möglichkeit zu haben, in so einem Projekt dabei zu sein. Das war, nochmal, es war spektakulär. Mhm. Heutzutage haben wir uns daran gewöhnt, dass jemand mal hier 3, 4, 5 Millionen in ein Restaurant investiert. Und hat dann ein Restaurant. Das war eine ganz neue Ära. Es war eigentlich sowas wie, und ich bin nach wie vor der Meinung, es war ein bisschen wie das Tantris oder die Auberginen von Witzigmann, der damals wirklich zur massiven Veränderung der Kulinarik-Szene beigetragen hat. Und ich glaube auch, dass Mario Lohninger und Sven Feth und die anderen Beteiligten damals in ihrer Welt, wir drücken die Panier nicht an,
Das müssen wir gleich noch erzählen.
Beschreiben. Die haben das Fenster aufgemacht. Die haben das Fenster aufgemacht für junge, jugendliche, frische Gastronomie, die über Grenzen hinausgegangen
ist. Hat das Silken Fenster fürs Bianc aufgemacht?
Ja, würde ich sagen. Ja. Wobei das Bianc da sich schon fast in der anderen, also Silk ist, wie nennt man die Welt von Internet und Co.?
Internetwelt?
Heißt, sagt man digitale Welt?
Ja.
Ja, der Gegensatz zur analogen Welt.
Also ist die digitale Welt.
Analoge
ja,
Welt.
Das ist die digitale Welt. Das kann man schon so sagen, Tim.
So. Silk ist vor 20 Jahren schon digital gewesen.
Ah, okay. Ja, okay.
Und das Bianc ist
ein gutes
durch
Bild,
die digitale Welt inspiriert
ein worden,
ist
Bild.
Aber analog.
Okay, wir müssen kurz erklären, warum hast du jetzt gekochte Butter, Mario, durch ein Sieb geseilt?
Ich habe jetzt die restliche Molke, die ja drin entsteht, einfach nur mal entfernt. Also es hätte sogar fast ein feineres Sieb sein können, ja? Aber einfach nur das ist einfach die restliche Buttermolke.
Die ist jetzt in dem einen Topf, in dem anderen wird das Öl sehr heiß. Du hast eben gerade das Schnitzel in Mehl, dann in die aufgeschlagenen Eier und da hat Tim verhältnismäßig von oben herab kommentiert, der feine Herr drückt das Schnitzel nicht. Du hättest es gedrückt, Tim, oder was?
Bitte, Tim?
Weiß er nicht. Und du hast es nicht gedrückt. Die Panade wird nicht angedrückt, richtig?
Die Panade wird nicht angedrückt. Ich hab ja schon tausende Schnitzel paniert. Also A kann ich sagen, die Brösel, mit denen wäre ich jetzt nicht happy. Mir sind die zum einen zu grieslert. Fast wie ein Grieß. Zum einen mag ich sie fein und zum anderen will ich ein bisschen vom Brot die Rinde spüren. Das sind jetzt alles essentielle Sachen. Da kannst du sagen, was du willst. Jetzt da mal die richtige Menge rein. Jetzt bringen wir es zur richtigen Hitze. Und dann probieren wir unser Glück.
Aber so richtig glücklich siehst du nicht, so richtig glücklich siehst du nicht aus. Ist das Paniermehl, was dir jetzt...
Jein. Es ist alles gut.
Okay, jetzt kommt der Moment. Das kommt das Schmetterling.
Sind wir bei 130 Grad?
Ja.
Oh. Also normal mache ich ja 2.
So, und jetzt schwenkst... Jetzt müssen wir das den Zuhörern mal erzählen. Du schwenkst jetzt die Pfanne.
Und jetzt spiele ich mit der Temperatur. Dadurch, dass der Tim so eine geile Küche baut, tue ich mir da natürlich leichter. Ne? Und ich tue es kreisend immer wieder ganz zart. Und ich sehe schon die ersten Soufflierungen.
Das sieht schon gut aus, das muss man schon sagen.
Und Tim, schau rüber, dass du es lernst. Komm.
Nein, das ist ein Podcast. Komm. Ich höre dir zu.
Komm her. Dass du mal was Geiles siehst hier.
Nichts anderes habt ihr gekriegt. Nichts anderes.
Du hast da schöne Schnitzel gemacht.
Nichts anderes.
Das wird gar nicht gewendet.
Jetzt kommt die Farbe. Ich tue immer gerne frische Butter rein.
Ach, alter Schwede.
Ich tue immer gerne die frische Butter rein.
damit ich ein bisschen Beurre-Noisette reinkriege.
Nussbutter.
Ist am und jetzt wird es eigentlich nur noch
das ist ja unglaublich
lecker. Fertig souffliert, das unten Farbe hat. Die Brösel sind ein bisschen hell. Herr Melzer, haben Sie jetzt Zitrone?
Natürlich.
Ja. Na jetzt schon? Nein, noch nicht.
Oh Gott sei Dank. Aber.
Also ich versuche das mal so ein bisschen zu kommentieren. Hier wird wirklich gerade in dieser Pfanne ein unglaublich goldgelbes Schnitzel souffliert. Mario hat vor dem Wenden ein nicht kleines Stück Butter auf das Schnitzel gelegt, mit der Stück Butter umgewandt. Und da sind jetzt wirklich Blasen oder Soufflé entstanden. Das ist der Wahnsinn. Das wird jetzt auf Küchencreme gepackt.
Also es ist nicht schlecht fürs Erste in der guten Botschaft. Also da mache ich ja die beste Botschaft gerade, du.
Bitte.
Ja.
Die Wiener Botschaft, du. Tim, komm her da.
Ja, gut, jetzt haben wir aber 40 hungrige Mäuler. Jetzt hau rein.
Also am besten ist es mit einer Zitrone beträufeln. Warum? Weil es schneidet jetzt das Fett und macht das Gericht leichter. Und eigentlich ist es schon ein Genuss zum Essen.
Es sieht hervorragend aus, das muss man sagen. Mario hat eine Zitrone in der Mitte durchgeschnitten und hat sie nicht daneben gelegt, sondern hat sie einmal über diesem frisch soufflierten Schnitzel ausgepresst. Dieses Schnitzel jetzt in 8 Teile, in 8 Schnitzel.
Voilà, Monsieur.
Nee, jetzt bin ich dran. Ich mach das jetzt mal
und
richtig.
Und verteilt jetzt an die Entourage, die hier freilich
an den Chef
vollkommen getestet sitzt, steht.
Na, aber weißt Sebastian, Tim, es geht darum, du bringst natürlich deinen eigenen Charakter rein, wenn du dein Bäcker des Vertrauens hast. Wenn du dein Metzger des Vertrauens, und deswegen habe ich ja auf Anhieb gesagt, jeder soll sein Schnitzel machen. Wenn der Tim hergeht und tut hier Kräuter rein oder Goldblatt, dann ist das wunderbar.
In die Panade, ja.
Dann ist das wunderbar.
In die Panier.
Ein schönes Kalb haben wir.
Also, lass uns mal kurz vom Kochen wegkommen, weil ich glaube, das haben wir auch von mir schon vor 20 Jahren gehört.
Wo willst du denn hin? Worüber willst du reden? Über das Tanzen?
Nein, grundsätzlich.
Würdest du bei Let's Dance mitmachen, Tim? Ganz kurz. Ein komischer Gedanke, aber frage mich gerade. Würdest du bei Let's Dance mitmachen?
Also ich habe mich diversen Formaten, es ging gerade das Gerücht um, dass ich bei Deutschland den Superstar mitmache.
Als Juror?
Ja.
Oder als Sänger?
Als Juror.
Ja.
Und es gab in der Tat Gespräche, keine sehr intensiven, sondern ich habe was gesagt. Ich habe gesagt, ich würde sogar moderieren. Mhm. Dann war aber Kristall schon dran und der macht das gut. Da freue ich mich sehr drauf irgendwie. Weil ich halt Menschen liebe. Ich liebe Unterhaltung, ich liebe bestimmte Situationen. Und ich mache kulinarisches Let's Dance. Ich mache jeden Tag nichts anderes.
Naja, also, aber würdest du, hast ja nun, Let's Dance besteht ja daraus, dass man, dass von Folge zu Folge der Ehrgeiz steigt.
Ja, das ist das, was mir Sorgen bereitet. Ich finde, der Humor ist ein wenig verloren gegangen. Das ist Hochleistungssport.
Ja, genau.
Und, cool. Und damit habe ich da nichts zu suchen. Würde, ich sag mal, der humorvolle, bemühte, vielleicht technisch nicht ganz versierte. Aha.
Aber unterhaltsame Tanzbär.
Aber unterhaltsame Tanzbär, den wir alle in der Familie kennen. Und der auch eine gewisse.
Wo ist er halt?
Ja,
der tanzt halt so.
Und da heißt es dann, ja, da trampelst du rum wie Balu der Bär irgendwie und deine Tanzpartnerin muss sich bei dir bedanken, dass du sie nicht ins Krankenhaus getanzt hast.
Ja,
das finde ich nicht schön.
Okay, alles
klar. Das finde ich nicht schön.
Dann,
und da ich dem Urteil, ich würde ja gerne dem Urteil von Hoche irgendwie folgen, ich verstehe nur nicht, was er sagt. Also es hat es keine Bedeutung für mich.
Wie viel Schnitzel müssen wir denn machen, Tim?
Nee, jetzt mache ich einen Schnitzel.
Ja, aber müssen wir noch mehr Schnitzel machen?
Ja, natürlich.
Wir verlosen
die Schnitzel. Wie schmeckt es, Schnitzel?
Super, ich würde sagen, wir verlosen die Schnitzel. Wir kommen ja in einer Woche raus.
Wie viel sollen wir machen? Weil dann schneide ich nur so viel. Tim, was sagst du?
Du kannst dich gleich mal in den Kaiser schmarrn. Ich würde gleich mal kurz eine Pause machen und dann in den Kaiser schmarrn zum Dessert. Jetzt bin ich nur während ich
unkommentiert. Bis Ruhe haben.
Und wir können ja so lange erzählen, was Dessert geschah.
Und ich mache einen Schnitzel. Und ich möchte auch nicht darüber, über jeden Schritt hier
und,
reden.
Und Mario, um deine Frage zu beantworten. Mach ruhig ein paar Schnitzel. Wir nehmen die auch gerne mit. Wir legen die in den Kühlschrank.
Ja, aber dann muss ich nebenbei klopfen und das will er vielleicht nicht, oder?
Aber Mario, jetzt mal ernsthaft. Du hast jetzt haben wir ja gehört, New York. Also was für eine spannende Zeit, was für eine spannende Stadt. Menschen, die den Traum haben, woanders hinzugehen, würden wir doch beide blind unterschreiben. Macht.
Bitte macht es.
Probiert. Es gibt kein Scheitern. Scheitern ist, du sitzt auf dem Sofa
und denkst, warum habe ich das nicht gemacht? Mhm. Das ist das einzige Scheitern vor der eigenen, Schutzbett. Jetzt, damit kein falsches Bild entsteht, du betreibst das Lohninger in Frankfurt. Ein nettes kleines Eckrestaurant, habe ich damals kennengelernt als Hardcore-Raucherkneipe.
Okay.
Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse saßen da, es war irgendwie so ein intellektuellen Treff oder wie auch immer.
Ja.
Aber es war, ich sag mal, eher Kaschemmel.
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja, es war ein Edelitaliener drin, da wo sie die Gastro am Ende des Tages getroffen hat. Dementsprechend geht's zur Sache.
Das meine ich.
Und es war unter einem Wert, glaube ich, geschlagen. Das haben auch die Besitzer des Hauses gespürt. Mhm. Und soll ich denn noch eins panieren mit den Bröseln?
Das mache ich.
Okay, das machst du jetzt. Okay. Mach Aber ich. Du tust es jetzt nicht doppelt panieren, oder?
Nein, das tue ich nicht.
Okay.
Entschuldigung. Weil wir nicht loslassen kann. Nur weil ich mal einmal einen Schnitzel...
Nein, du machst
das kannst du mir doch mal plattieren, bitte.
Das plattiere ich dir, jawohl,
Chef. Aber du hast ja eine andere Panade jetzt genommen, Tim, oder?
Richtig, da erzähle ich gleich. Ich wollte jetzt kein Kochen kommentieren.
Ah, ja,
ich sage gleich, was ich anders gemacht habe, um nur mal zu gucken, ob das jetzt wirklich so dramatisch
dann ist. Dann erzähl bitte weiter von der ehemaligen Raucher-Eckkneipe.
Du bist damals, also du bist aus New York weg, als, ich sag mal, kurz vor... Wie heißt der Justin Bieber-Syndrom? Das heißt, du warst itching.
Da war nur die Paris Hilton angesagt. Die
Paris Hilton, genau. Du bist gerade vom jugendlichen, frischen Koch, hättest du dich etablieren können. Hast das Risiko gewagt, bist ins Kokon gegangen. Hast Silk und Maiko gemacht. Warst wirklich eine Erscheinung in der deutschen, bist eine Erscheinung in der deutschen Gastro-Szene. Was mich an dir immer echt fasziniert ist, dass du eben auch dieses Syndrom des Wiener Schnitzels nicht los wirst, bei aller Durchgedrehtheit. Und du bist ein exzessiver Mensch. Du liebst das Leben. Du liebst Fashion. Du bist ein Fashionista. Du bist ein großer Anhänger einer bestimmten Marke.
Zudem, ich sag dir jetzt immer eines.
Du könntest ja nur auch ein Influencer sein. Wenn du den Laden betrittst, des Lohningers, deshalb jedem Zuhörer, der es nicht kennt, kann ich empfehlen, probiert es aus. Ihr werdet euch aufgehoben fühlen. Es ist nicht so extrem, wie Mario in der Verpackung ist, was das auf dem Teller ist das pure Herz. Mhm. Und das sind wirklich brillant, das sind exakt brillant persönlich gekochte Gerichte. Deshalb, was du am Anfang so beschrieben hast, diese Mischung aus mediterran, ein bisschen Österreich, ein bisschen Schnitzel, ein bisschen Japanisch. Fein, ein bisschen dies. Wenn du sein Kochbuch anguckst, was du mal vor wie vielen Jahren geschrieben hast?
Ja, vor 12, 14 Jahren.
Da sind so viele Gerichte drin, die wir jetzt auf den Karten in Deutschland sehen. Da sind so viele Geschmäcker drin, die wir jetzt in Deutschland auf den Karten. Ja. Also es ist eine seltsame, krude Mischung aus Innovation und Tradition. Deshalb fühle ich mich dir ja auch verbunden, weil ich glaube, dass ich nicht in den Gerichten viel verändert habe, aber in der Tellersprache. Ich glaube, dass ich einen großen Teil dazu beigetragen habe in Deutschland, dass Teller wieder reduzierter sind.
Also die viel zitierte Nonna-Küche von dir in die Jetztzeit transportiert.
Wo alle sagen, jetzt irgendwie ja weniger ist mehr, Produkt ist der Star. Das wurde immer gesagt. Jetzt ist der gerade der Star. Das ist ein Trend. Und ich glaube, dass ich dazu beigetragen habe, weil ich das Verständnis bei Menschen dafür geöffnet habe, dass du nicht alles, es muss nicht alles Türmchen, es muss nicht alles exotisch sein. Du kannst eben auch mal das Hühnerfrikassee, habe ich vor 20 Jahren auf der Karte gehabt, habe ich heute auf der Karte. Nose to tail, Haxen geschmort, Schwänze, Backen, Innereiengerichte, das Bäuschel und so, war immer auf der Karte. Es war nur noch kein nennbarer Trend.
Ja.
Wenn du jetzt Koch wärst, wieder fresh, jetzt kommst du wieder nach Frankfurt, was wäre der nächste Trend, den du betreten würdest, wenn du sagst, ich horche in mich rein und ich bin wieder der Erste?
Ich habe eigentlich nie einen Trend verfolgt.
Ich weiß, aber ich frage nach deinem persönlichen gerade.
Ich als Österreicher habe es ja nicht einfach. Wir waren damals schon eine Garde-Köche im Tantris, wo wir gesagt haben, wenn wir es schaffen, selbstständig zu werden, bei uns wird es ein Wiener Schnitzel auf der Karte geben.
Mhm.
Und ich bin New York damals gegangen.
Meine Aussage übrigens, mein Äquivalent war, ich werde es schaffen, dass Tomatensalat auf die Karte kann.
Siehst du? Also, und in New York drüben haben wir, mach du, habe ich am Sonntag Wiener Schnitzel zum Personalessen gemacht. Und es war ein Stück Heimat mit den Rest der Welt zu teilen. Und so ist ein bisschen so die Geschichte entstanden. Und dann bin ich irgendwann aus der Nummer nicht mehr raus, steht der Wolfgang Buck vor mir, Mario, mach mir ein österreichisches Menü. Damals, 96.
Erklärt mal bitte, Buck.
Buck macht immer die Oscars.
Ja, ist einer der größten Köche.
der hat eigentlich die asiatische, europäische Küche, war der erste westliche Koch, der das eigentlich fusioniert hat. Aha. Aber authentisch gehalten hat. Mit Chinois, das war gar nicht, dann kam der Jean-Georges, das waren so die Vorreiter. Das ist, ich würde sagen, das müssen wir weg. Das ist zu dunkel. Das da mal weg,
Tim. Moment, was heißt zu dunkel? Also du schüttest
das ist
jetzt,
schon verbrannt.
Du schüttest das, wo Tim jetzt eigentlich frittieren, sagt man das?
Wie soll ich denn meinen Schnitzel kredenzen, wenn du dich ständig einmischt?
Dem, stimmt, das ist ein guter Punkt. Dem, aber er will ja nur das Beste für dich, Tim.
Wir wollen ja das nicht, dass meine Schnitzelbrösel jetzt dein Schnitzel versauen.
Erzähl du doch ein bisschen Wolfgang Puck.
Ich habe eigentlich früh die Ehre bekommen, damals nach West Hollywood ins Original Spago zu kommen, nach meinem ersten New York-Aufenthalt. Und irgendwann steht der Wolfgang vor mir und fragt mich, ob ich Marillenknödel kann. Und ich sage, ja, ich kann Marillenknödel. Jetzt bin ich in Amerika, jetzt sind wir wieder bei die Brösel. Jetzt sind wir wieder bei es gibt kein Topfen, es gibt halt gewisse kulturelle Produkte. Gab's zumindest nicht. Und dann sind wir auf den Bauernmarkt gegangen, da haben wir Cottage Cheese und Farmers Cheese, haben wir meinen eigenen Topfen zusammengeschmiert quasi, einen durch einen Termin durchdruckt, dass er jetzt eine Textur hinkriegt. Aber dann haben wir geile Topfenknödel mit Marillenknödel gemacht und dann war halt super happy. Und dann darauf dessen haben wir einen Österreicher, wir haben einen Kalbskopf gekocht und Schnitzel und Knödel und ich weiß gar nicht mehr was noch alles, ne? Und habe seinerzeit die Childhood Favorite Dishes von Wolfgang quasi in die Spago-Gruppe integriert. Also eigentlich wollte ich mir mal mit dem Wolfgang ein Restaurant gemeinsam machen. Da habe ich noch gar nicht so weit geträumt oder mir getraut, einen alleinigen Weg zu gehen. Ich bin ja wieder zurück nach Paris und letztendlich, siehst du, Tim, du bist schon wieder ein...
Ja!
Okay. Ein wilder Hund. Gut schaut's aus.
Misch dich aber jetzt nicht ein.
Nein, nein, es wird gut.
Wie kann denn das so schnell so heiß geworden sein?
Der hat es im Griff.
Ah, okay, guck mal hier.
Der Tim hat die Temperatur im Griff. Das also. Ist ja die schwierigste beim Kochen, Tim, oder?
Ja, absolut.
Aber
Temperatur zu spüren.
Steht die Temperatur da, wie viel es ist, oder spürt ihr die wirklich?
Spürt, ja. Ach, jetzt ja, sieht das.
Wirklich jetzt?
Jetzt sehe ich es wirklich, aber bei Induktion ist halt echt eine Bitch. Muss man einfach sagen.
Ich würde ein bisschen zurückgehen.
Ja, meine ich nämlich eben auch. Das Induktion geht zwar schnell hoch, zu schnell teilweise. Das heißt, so eine gewisse... Fass das nicht an.
Ja gut, aber Mario, Mario, würdest du mir zustimmen, dass Tim schon wieder dieses Challenge-Ding in den Augen hat? Ne? Das ist Wettbewerb.
Wende es.
Wir sind schon lange raus aus dem
Freundschaftsraum.
Wir sind im Wettbewerb.
Wende es, bitte, Chef.
Was ich jetzt wirklich wissen wollte, wenn wir beide jetzt zum Beispiel, und das ist ja mein schönster Gedanke, ist ja immer, ich finde mich alleine relativ langweilig. So, ich brauche meine Mitarbeiter, um mich zu challengen, um mich auf ein gewisses Niveau zu bringen.
Die Butter, Tim.
Ja, ja.
Toll. Oh.
So, ich finde mich ja relativ langweilig alleine und ich brauche meine Mitarbeiter, um mich zu challengen, weil ich finde, dass viele Meinungen ja wirklich dazu beitragen, wirklich, ich sag mal, Entwicklung voranzutreiben. Und wenn wir beide jetzt ein Restaurant aufmachen, wie würde das aussehen?
Tim, das ist eine sehr gute Frage. Aber ich würde kein Restaurant mit dir aufmachen. Ach, okay. Du meinst Mario.
Also mit Melzer, das wäre spannend, weil du einfach dieses Altösterreich und Deutsch in ein neues Zeitalter bringen könntest und verbindest. Weil der Tim hat natürlich wieder eine Kultur. Also hast jetzt eigentlich leider das schönere Schnitzel gemacht wie ich. Ich sag's ungern.
Es sieht wirklich gut aus. Er hat aber ein anderes Paniermehl als du, ne?
Ich habe Panko reingemacht, aus einem einzigen Grund.
Erklärst du, was das ist?
Panko ist ein asiatisches Paniermehl. Ich mache das immer gerne rein, da fake ich meinen Fehler. Das soll heißen, ich kompensiere, ich muss im Restaurant denken. Das, was Mario gerade gemacht hat, ist Perfektion at its best. Wenn ich jetzt Mario dabei zugesehen habe, wie lange der gebraucht hat, um dieses Schnitzel zu machen und wie sensibel dieses Schnitzel ist, das muss dann auch irgendwann mal am Gast sein, um schön zu bleiben.
Ja.
Trickse ich ein bisschen, indem ich ein bisschen Panko reinmache. Das ist ein doppelt gebackenes
Weißbrot. Deutlich gröber.
Deutlich gröber. Verarbeite ich aber normalerweise schon eher zum Mehl. Ich habe jetzt nur hier kein Ding gefunden. Aber wenn du jetzt hier mal ganz kurz...
Sehr schön, Tim.
schön sehr, zart, sehr kross,
das bleibt lange jetzt so. Das bleibt jetzt lange so. Das ist Panko, das ist ein Trick. So, das ist jetzt nicht richtig, das weiß ich. Aber es ist halt ein Trick.
Nein,
das
ist,
und wenn du jetzt das eben halt nimmst und das eben aufschneidest, das ist nicht ganz so, so schön
souffliert. Ich mache die restlichen Schnitzel.
Aber für die anderen...
ist schon schön souffliert.
Guck mal.
Toll.
Dann ist das einfach... Hammer. Und er hat sich auch nicht sonderlich viel Mühe gegeben beim Plattieren. Das muss man einfach sagen, an der Stelle. Da war ein bisschen,
bisschen
aber die Zitrone hattest du nicht, ne? Das mache ich jetzt mal.
Und ein Zeh irgendwo. Ein Bockelzeh.
Ist nicht gut? Mm-mm. Fleisch?
Ne.
Zu dick?
Ja. Aber egal. Nochmal, du aber weißt auch.
Es ist
auch,
ein schönes Schnitzel geworden.
Was ist für dich der nächste kulinarische Trend? Große Trend. Der Mega-Hype.
Dem weißt du, was sie dir sagt, die Köche sollen einfach ein bisschen mehr ihr eigenes Essen essen, ja, so ein bisschen fressen wieder werden, nicht immer so hochgekünstelt.
Ich habe auch als Unternehmer gedacht, du musst einen eigenen Laden jetzt aufmachen, für die nächsten 10 Jahre.
Ja, ich rate eigentlich, ich hab da zu wenig Meinung. Ich bin eigentlich der Meinung, Restaurants sollen, und es ist ja zum Glück auch so, einfach Leute, die gern essen, die gut kochen können und in die Richtung. Man muss da vor allem die Leidenschaft und Business zusammenbringen.
Aber an wem sollen sich dann Leute heutzutage orientieren?
Ja, an dich, an mich, an den guten Köchen einfach. Ne?
Aber sind wir nicht alte Welt?
Ach, überhaupt nicht. Ha? Wir sind sowas von weit vorne und zeitlos. Das sehe ich überhaupt nicht so.
Also meine Frage geht in die Richtung hin, als du damals in New York warst. Da war es eher eine Italo-Fresswelt, fand ich, oder?
Okay.
Steakhäuser.
Ja, da war schon Seafood angesagt.
Ja, aber alles. Aber,
was suchst du, Mario?
Die Butter, ich hab's gerade gesichtet. So, ein Löffel Butter bitte. Super. Ja, ich glaube, es ist heute ziemlich...
Aber mit welchen Gedanken bist du damals angetreten? Also ich habe immer eine Vision. Mhm. Und bei mir ist Kochen, also was ich koche, habe ich keine Vision für. Wie ich koche, hatte ich immer eine Idee. Immer, ganz klar. Ich habe ja, boah, ich möchte halt First Mover sein. Als ich damals das Weiße Haus aufgemacht habe, da war mein ganz klares Ziel, Homestyle-Cooking im Restaurant zu machen. Emotionales, handwerklich, ein bisschen schlampiges Kochen, weil vielleicht Schnittgröße, weil ich alleine war. Trotzdem wollte ich 40, 50 Leute pro Abend bekochen. Ja. Ich habe ganz lange gesagt, dass Köche nicht besser kochen können als normale Menschen, sondern aber nur besser mehrere Leute bekochen können. Mhm. Dass wir da einfach eine andere Herangehensweise haben. Weil die schönsten Gerichte, das schönste Essen, was ich bis dato damals gegessen habe, waren immer Privathaushalte. Es war immer der persönliche Koch, der für mich gekocht hat, der für die Situation gekocht. Restaurant war immer schön, aber es hat mich selten mitgenommen auf die Reise. Ganz selten. Das war immer so ein bisschen meine Sehnsucht, die ich hatte. Ja. Also habe ich gedacht, dann, wenn ich diese Emotionen in mir trage, dann bringe ich das auf den Teller und versuche damit in einer Stilistik zu arbeiten, dass trotzdem die Leute denken, sie sind in einem Restaurant. Das war eine riesen Herausforderung. Dann Mario Lohninger, nochmal, guckt das Kochbuch an. Ich sag mal, die Hamachi-Welt, die wir gerade alle betreten, mit den fermentierten Soßen, Dashis, Shoyus etc., alles da gewesen, schon längst. Ja. Ponzu ist, glaube ich, sogar bei dir drin, schon eine Frucht, die jetzt gerade erst seit 4, 5 Jahren spürbar ist, die alle lieben, alles schon da gewesen.
Herr Tim, du musst wissen, ich habe in Japan gekocht auch.
Ne? Ja, trotzdem, aber es war ja eben halt innovativ. Und ich glaube...
Gibst du mir ein Butter, bitte?
Ja. Und ich glaube, dass du... Und das ist das Einzige, was man sagen muss, was schwer ist, das französische Kochen vertrieben hast und auch vertreiben wirst.
In Deutschland?
Generell, weltweit. Ich glaube nicht mehr an die klassische französische Küche. Langgezogene Soßen. Die Sehnsucht danach, ja. Aber das Tempo, in dem wir uns bewegen, die Welt, in der wir uns bewegen, eine gut gezogene Soße. Wir sprachen vorhin kurz über den Preis von einem Wiener Schnitzel. 32 Euro. Von der Sicht des Kundens, ist es ein Kalbschnitzel, können Sie kaufen für 6, 8 Euro von der Menge des Fleisches im Supermarkt, dann packen Sie Ei drum, Mehl drum, panieren das Ganze und dann ist gut. Können Sie selber zu Hause kochen für vielleicht 10 Euro, gute Qualität. Natürlich, und jetzt fragt man sich, warum denn 32 Euro?
So, wir haben einen großen Faktor bei uns, das sind Personalkosten. Der ist riesig. Wir haben einen großen Faktor, wir haben gerade die Investitionssummen gehört. Die in einer Gastronomie, das sieht sehr schön aus gerade.
Oh.
Das sieht mal aus wie vom Österreich. Das andere war ja
okay,
Quatsch.
Okay.
Aber das sieht
und jetzt,
gut aus.
Und jetzt muss man einfach dazu sagen, jedes Schnitzel ist ein Unikat.
Ja.
Oder?
Ja, absolut.
Geil.
Aber was willst du damit sagen, Tim? Dass gutes Essen seine Zeit braucht und seinen Preis hat? Oder dass du als Gastronom auch sagen musst, ich muss ein bisschen Zeit abknapsen?
Bitte, wir müssen die Parameter verändern, um preislich interessant zu bleiben. Weil sonst erzielen wir eine Ebene in der Kulinarik, die nicht mehr volksnah ist. Mhm. Wir müssten alle inzwischen 40 Euro für den Hauptgang nehmen. Wenn wir auf Qualität achten und wenn wir auf Mitarbeiter achten und wenn wir dem Gast einigermaßen individuellen Service angedeihen lassen. Das klingt nach pervers viel und ich bin total dabei. Ich packe mich auf die Sichtweise des Kunden, der sagt, ja, verstehe ich alles nicht mehr. Es gibt viele Dinge, die man nicht mehr so verstehen kann. Deshalb müssen wir Parameter verändern. Parameter verändern ist im Wesentlichen für mich sowas wie Schmoren und Soßen. Das heißt, ich blocke einen Ofen da hinten und ich schmore jetzt über 6 bis 8 Stunden, blocke ich und kann den nicht anders mehr nutzen. Mhm. Also ist das ganze Prinzip, das Zusammensetzen der Speisen muss sich ändern. Du musst schnellere Soßen ziehen, deshalb auch dieser hohe Anteil inzwischen an japanischen oder asiatischen Würzsoßen, die können wir nicht richtig beurteilen. Und mach ein bisschen Soja ran, ist lecker.
Soja kommt immer gut.
Bisschen Shoyu, ein bisschen Dashi, ein bisschen das, ein bisschen das, funktioniert. Jetzt gerade die ganze Kimchi-Welle, die über uns rollt. Alles fermentiert jetzt. Asiatisch, lecker, ist scharf und Knoblauch und fermentiert. Und ich frage halt so, wenn ich jetzt hier stehe und ich müsste jetzt eine Idee haben, ohne Vorbereitung, ohne dass ich Tim Melzer bin, hätte ich Schwierigkeiten, einen Trend zu entdecken, der mich aus der Masse raushebt, der mich ganz individuell sein kann. Da, ich meine, Nost Hotel haben wir, brutal regional haben wir, asiatisch haben wir haben Isekaya, wir haben die Levante-Küchen dieser Welt, wir haben die Falafelbuden, wir haben die Steakhäuser. Es ist alles da in einer Dominanz mit herausragenden Vertretern. Wo setzt du dich jetzt gerade rein? Hätte ich Schwierigkeiten. Wo setzt du dich rein? Ich hätte so eine Idee. Ich habe eine Idee mit meinem Backup, was ich mache. Und bei mir ist immer die Kombination aus Japanisch.
Ja.
Aber nur, weil es mir leichter macht, das auch
aber
zu kombinieren.
Aber Japanisch und Hamburgerisch hast du schon? Was genau. Was ist die nächste nächste Hochzeit? Japanisch und?
Oh, da wird eine kommen, bin ich gerade am Arbeiten und die wird spektakulär.
Ach so, das
lustigerweise, und ich habe diese Idee schon seit sehr vielen Jahren im Kopf, lustigerweise habe ich gerade ein Kochbuch, wurde mir zugespielt. Und ich denke, krass, das ist das Bild, was ich im Kopf hatte. Das ist das, wo ich hin will. Weil, kannst du dir vorstellen, von wem? Sergio Herrmann.
Ja, toll. Ja,
Sergio Herrmann, das italienische
Buch. Hat jetzt ein italienisches Buch gemacht, ja, mit Le Pristin.
Unfassbar sexy, Kühe. Und ich hasse ihn dafür, weil das ist das Bild, was ich im Kopf habe, woran ich arbeite, und er hat schon fertig.
Was heißt denn dir zugespielt? Liegt das vor deiner Tür?
Nein, mir hat nur jemand gesagt, schau das mal an.
Ah, ja, okay.
Ich glaube, das ist so ein bisschen, wovon du redest, weil ich das nicht greifen konnte.
Wie und wann guckst du dir ein Kochbuch an, ohne einfach nur schnell durchzublättern? Wo passiert das?
Naja, wenn ich inspiriert bin. Das sind sehr traditionelle Lernkochbücher, wo ich verstehen will, wie es funktioniert. Also so wie in der Schnitzel zum Beispiel. Ich habe mir das Plachguter Kochbuch gekauft.
Bist du da auch drin.
Und dann versuche ich das zu verstehen. Worum geht's? Was ist die Seele des Gerichtes? Also die Frage nach dem Paniermehl ist eine wohlberechtigte. Aber ich frage, was ist das? Warum macht ihr da so ein Geschiss drum? Was ist da die Idee dahinter? Was passiert da? Ich sag mal so, den Kaiserschmarrn schenken wir uns, ne, oder?
Nein, der wird gemacht.
Okay, machen wir gleich als Zugabe.
Hier wird gar nichts geschenkt.
Und wenn ich das einmal verstanden habe, dann gucke ich eben halt, wie kann ich das auf meine Welt ummünzen? Aha. Was kann ich daraus lernen für meine Küche?
Okay, ich will auch jetzt was lernen. Ja. Mario?
Ja. Der Schnitzel ist gut hier von Mario.
Wieso hast du die vermeintlichen Reste oder die Sachen, die du an dem Kalb abgeschnitten hast, jetzt noch abgedeckt? Was kann man daraus noch machen?
Ja, da macht man Personal
draus.
Weil Hans Haas hat neulich erzählt, er verwertet alles. Weg. Es wird nichts weggeworfen. Darauf achtet, hat Tim Rau auch erzählt, er achtet darauf in der Küche als allererstes, was wird weg, was ist im Mülleimer drin?
Ja, man wirft nichts weg.
Okay.
Es ist ein guter Koch wirft nichts weg. Punkt. Du musst die Umwelt, den Kreislauf respektieren. Na, sie wollen ja alle immer gescheit reden, regional dies, jenes kochen. Du musst die ganze Kette, die es am besten verstanden haben, waren die Japaner. Na,
Die haben ja begonnen, der Fischer geht raus, er kriegt nur das, jetzt gibt's das eigentlich zum Essen. Und die Japaner tun sich ja eigentlich auf Essen spezialisieren. Ne? Ja. Da gibt's ja die wenigsten, da gibt's Kaiseki, dann gibt's ein Aalrestaurant, dann gibt's ein Frittierrestaurant, dann gibt's ein Sushi-Restaurant logischerweise und. Ne? Also die Kette, und das muss man natürlich, das probieren wir als Betrieb und als Vorbild natürlich vorzuleben. Ne? Und klar, das, was da landet, das verliere ich irgendwo. Wir haben immer, kannst irgendeines Busch machen, du kannst eine Kalbscreme draus entwickeln, du kannst ein Schnitzel.
Fleischpflanzerl,
Butterschnitzel. Was? Und so weiter und so
fort. Viel schöneres Wort als Frikadelle, Fleischpflanzerl.
Finde ich nicht.
Finde ich schon.
Nee, finde ich nicht.
Ja, finde ich schon.
Na, das ist das A und O. Und da wird, aber wie der Tim richtig sagt, das ist dann arbeitsaufwendig.
Aber es ist ein unfassbares Verständnis für Küche, ne, was Mario hier
sagt. Es ist Standard. Das ist die alte Welt. Also nochmal, das ist Standard. Früher hat man so gedacht. Also das ist vielleicht auch die Entwicklung. Ich komme aus einer Küche, da waren 33 Köche. Als sie aufgehört mit der Ausbildung, waren wir noch 16. Innerhalb von 2,5 Jahren halbiert. Zum Schluss, als der Laden dann aufgehört hat, waren es noch 7.
Wahnsinn.
Wie willst du denn denselben Aufwand machen? Das heißt, Küche verändert sich. Ketten verändern sich. Lieferketten verändern sich. Es gibt Produkte, ich habe gerade heute mit meinen Jungs gesprochen, die legen die Gewürzgurken für den Burger selber ein. Mhm. Und ich frage sie,
mehr Liebe zum Detail geht nicht.
Warum macht ihr das? Weil am Ende des Tages ist der Effekt, den wir haben, süß-sauer. Ja, also das kannst du auch fertig kaufen, aber die Gurken sind matschig. Und das sagen sie, nee, die Gurken sind matschig, das wollen wir nicht, wir machen das selber. Also eine Gewürzgurke für einen Burger, eine dünne Scheiben mit einem Sud drüber, das ist Menge, reinholen, putzen, kochen, lagern, vakuumieren, beiseite stellen, rausholen, statt einfach ein Glas zu kaufen, Glas aufdrehen, Gewürzgurke drauf, süß-sauer, Dankeschön. Und das ist so ein bisschen das, was Küche seit jeher bewegt, auch hier immer bewegen wird. Es wird nur immer schwerer für Köche und Küchen, eine Präsenz zu zeigen, dass das Handwerk spürbar ist, wenn du es nicht jede Sekunde kommunizierst. Und ich finde, dieses Kommunizieren ist manchmal ein bisschen anstrengend. Gehe manchmal ganz gerne essen und will nur gut essen, möchte jetzt nicht alles genau wissen. Aber wir sind gefordert. Noch ein besseres Beispiel. Als ich angefangen habe, mal mit meinem eigenen Restaurant und ich Garnelen auf den Salat gepackt habe, ist jetzt nicht sonderlich kreativ. Aber habe ich richtig gute Ware eingekauft. Und bei mir kostete der Garnelensalat 16,50. Da hast du 6 halbe Garnelen drauf gehabt, da die ganze, und das war knapp kalkuliert, ne? Also es war eng kalkuliert. Und da sagt mir jemand, ja, ich bin jetzt, und damit meine ich nicht die Kette, nur als Beispiel, ich habe neulich im Schweinske das für 8,50 gekriegt. Und dann denke ich, naja, wie können die das, wie kann ich das nehmen? Und dann gucke ich mir das Produkt an und dann sage ich, ist ein komplett anderes Produkt. Garnele ist nicht gleich Garnele. Du kannst Garnelen kaufen für 10 Euro das Kilo, kannst auch Garnelen kaufen für 200 Euro das Kilo.
Ja.
Und irgendwo in der Mitte. Aber die Unterschiede werden immer gleicher.
Ja.
Es passt sich mehr und mehr an. Richtig schlecht isst du nur noch ganz, ganz selten.
So, Mario ist jetzt hier der perfekte Koch. Der macht nämlich die Küche sauber,
bevor es weitergeht. Ich habe immer noch nicht verstanden, dass wir einen Podcast machen.
Das ist doch egal.
Das ist halt keine Lernkurve, was das angeht.
Ich glaube, Authentizität braucht kein Bild. Die ist einfach da. Ich, apropos authentisch, ich muss jetzt pissen. Es tut mir leid.
Aber Mario, nochmal. Du weichst mir aus. Du willst kein Restaurant mit mir gründen, habe ich den Eindruck. Was ist der Trend, den wir beide betreten würden? Wenn wir beide jetzt visionär, ich hätte 1000 Ideen mit dir.
Ja, aber ich du auch. Aber die mache ich ja nicht öffentlich. Die mache ich jetzt nicht öffentlich. Die besprechen ja wie einen guten Gin Tonic.
Ja, aber weißt du, was ich meine?
Also Tim, wenn du jetzt New York nimmst, dann ist es ja einfach. Da ist es unser DNA.
Ja, aber jetzt sag mal, in Frankfurt, wir machen einen Laden auf. Mir wurde neu eine angeboten in Frankfurt. Gar nicht so schlecht. Habe ich überlegt, mache ich das alleine auf gar keinen Fall. Wen kenne ich als Konterpartner? Gibt es nur einen, bist du. Jetzt machen wir einen Laden.
Ich muss da ehrlich sagen, wenn ich was in Frankfurt aufgemacht hätte, ich jetzt persönlich mit dir...
Oder
wie auch immer, Salibien dabei, wir zu dritt, wir zwei, wie auch immer. Ich würde einen geilen Grill machen. Aber das habe ich schon vor langer, langer Zeit gesagt. Aber einen geilen Grill mit Charcoal. Aber nicht jetzt, dass ich dir einen kleinen Green Egg rausback oder das. Und um diesen Grill rum würde ich definitiv viel Gemüse, Fleisch, Fisch und dann würde ich ein paar geile Vorspeisen machen. Salate und geile Soßen dazu. Also ein bisschen so wie Kraft oder wie der Ducasse hat einmal ein Restaurant gemacht. Der hat es natürlich wieder übertrieben. In Paris, der Name fällt mir jetzt nicht ein, da hat er ein Buch herausgebracht. Also wo eigentlich der Gast ein bisschen so Family-Style, nichts so erster, zweiter, dritter Gang, die Fickerei und gleichzeitig und so. In die Mitte reinfeuern, alles auf den Punkt machen. Gar nicht anders, wie Zuma es auf seine Kocherei macht. Das würde ich machen. Ne? Wo ein bisschen Volumen dahinter ist, wo ein bisschen Dampf dahinter ist, wo Spaß macht. Ne?
Aber groß oder klein?
Ja, muss gar nicht so riesig sein, aber eine Bar dabei. Und mir ist immer wichtig gewesen, Tim, Frauen müssen Spaß haben im Restaurant.
Ja.
Die Frauen lenken, wo es hingeht.
Ist schon so, ne?
Ja, aber der Mann darf es jetzt nicht für schon wieder in den Scheißladen, da kriege ich ja das und das nicht.
Ja, ja. Ne?
Und da würde ich so weil ich auch Grill mag, ne? Also für mich der perfekte Grill macht das Bargo.
Warum bist du kein Fernsehkoch? Fett war ich auch.
Das kann kaum die Ausrede sein.
Hä? So, das ich brauche nur was zum Trinken sein. Hier.
Was hättest du denn gern?
Ich brauche Wasser und ein Schlückerl Wein mit einem Eis.
Nee, aber sag mal, warum bist du kein Fernsehkoch? Weil ich guck dich an, ich liebe es dabei zuzuschauen.
Warum
wir beide haben ja auch schon gekocht.
Weil ich es vielleicht nie drauf angelegt habe, beziehungsweise ich nicht darum, mir ist das Wichtigste mein Restaurant.
Verstehe. Warum ist das so? Ich meine, du bist amerikanisch geschult. Warum ist es in Deutschland oft so, dass jemand, der brillant ist in seinem Gewerk, sich nicht traut oder so eine Art, ich sag mal, Pseudobescheiden an den Tag legt, sich dabei auch zu präsentieren?
Ach du, ist vielleicht Frankfurt der schlechte Standort dafür auch?
Ne? Ja, aber du weißt, ein Puck ist ein, ich meine, über den gibt es gerade eine Dokumentation bei Amazon.
Disney Plus.
Ha?
Über Disney wen? Plus, ja.
Über Puck,
Wolfgang Puck. Ja gut, da bist du in Los Angeles, New York ist die Hochburg. Ja. Ne? Frankfurt ist da wahrscheinlich zu abgeschnitten. Ne? Das ist Hamburg, München, keine Ahnung.
Ist lustig, es gibt ja wahnsinnig viele Fernsehköche aus Hamburg. Also es gibt den Christian Rach, Cornelia Poletta.
Ja, ich glaube schon, dass die Nähe dann hier, weil die Base hier ist oder so. Ja. Ich habe keine Ahnung.
Aber es ist schon, also wir sind ja das Eldorado der Fernsehköche. Ich muss immer noch sagen, ich war der Erste.
Auf alle Fälle.
Kerner. Speckzeug, ihr Lieben. War ein Journalist, der beim Interview gekocht hat. Aber es ist ungefähr dieselbe Ebene.
Ja, okay. Ich verstehe. Also pass auf, ich habe ein Fragengewitter für euch beide vorbereitet.
Okay, sehr gut.
Weil ich glaube, Tim hasst Fragebögen. Komm, nee, Freunde.
Ich liebe die.
Was können Sie besonders gut kochen? Ihr dürft immer abwechselnd antworten. Tim. Du darfst anfangen, weil du hier im Haus bist.
Ich kann sehr gut schmoren.
Gut. Ist das Kochen?
Das ist
Frage höchste Kunst des Kochens. Guck ich dich schon wieder an, als hättest du Laser in den Augen, die mich
erschienen. Ich kann sehr gut schmoren.
Gut. Mario?
Gitarra-Spaghetti.
Bitte?
Gitarra-Spaghetti.
Ernsthaft?
Was ja. Das sind hausgemachte, geschnitte napolitanische Spaghetti. Die gibt's bei mir seit Tag 1 und ist so ein Gericht, kann ich jeden Tag essen.
Ich war neulich im Rahmen von Kitchen Impossible in St. Moritz und war sehr negativ gegenüber eingestellt.
St. Moritz war
in einem Restaurant, ich darf den Namen noch nicht nennen, und habe unfassbar gute Pasta-Gerichte gegessen.
Okay.
Unfassbar gute.
Die wie zu erkennen waren?
Darf ich noch nicht drüber reden?
Du hast sie nachgekocht.
Unfassbar. Nee, okay. Gott sei Dank nicht. Okay. Ich musste was nachkochen, was ich nachgekocht habe. Das ging auch einigermaßen gut. Aber die Pasta-Gerichte leckt mich am Arsch. Also Pasta ist in Deutschland noch so unterschätzt.
Viel Geld zu machen. Ja, natürlich. Ist ja auch wichtig, Tim.
Ja.
Wir brauchen ja nicht um einen Brei reden. Ne? Was wir reinpulvern, einen Laden auf die Beine zu stellen. Ja. Was wir in einen Laden reinpulvern, wenn der 7 Jahre alt ist. Wie schnell alles kaputt wird. Was wir an Lohnkosten tragen.
Mann.
Wie wir die jungen Leute fördern, wir hätten uns ja nicht einmal getraut zu fragen oder Forderungen zu machen. Wir waren ja froh, reinkommen zu dürfen.
Einmal habe ich Forderungen gestellt. Einmal? Bei Christian, ja.
Okay.
Ja, gut. Freunde, weiter geht's. Ja. Für wen kochst du am liebsten, Tim?
Kann ich dir nicht mehr sagen. Ich koche einfach gerne. Also ich koche um des Kochens willen. Ich koche als allererst, also jetzt während der Corona-Krise. Ich habe das Problem, dass das, was ich gerne koche, zu Hause nicht gerne gegessen wird. Weil ich sehr gerne fettes Fleisch koche, weil ich gerne semi-roh koche, weil ich spitz koche und so. Und das wird gar nicht so gerne. Also ich habe viel für die Nachbarn gekocht. Also im ersten Moment war es mir nicht wichtig, für wen ich gekocht habe, nur dass ich koche. Schöne Produkte. Ich sehe was. Ein Stück Fleisch spricht mich an, ein Gemüse spricht mich an, wilder Brokkoli habe ich gerade gekauft, irgendwie, weil ich dachte, boah, ist der schön. Und den habe ich gerade gestern Abend zu Hause gekocht, hat 3 Minuten gedauert und war eines der schönsten Gerichte, die ich seit langer Zeit wieder mal gekocht habe. Grundsätzlich koche ich aber gerne aber nur für Menschen, die es auch honorieren. Also die sagen, ich habe keine vorgefertigte Meinung, ich lasse mich drauf ein, dankeschön, dass du kochst, dankeschön, dass wir einen schönen Abend hier miteinander haben, wo Essen keine große Rolle spielt. Also große Rolle im darf nicht der Mittelpunkt sein. Das langweilt mich zu Tode.
Mario, für wen kochst du am liebsten?
Ja, natürlich für meine Gäste und Freunde im Restaurant eigentlich. Ne? Zu Hause tue ich es zu selten, weil natürlich alles da in die eine Waagschale legt.
Dazu muss man sagen, Mario steht auch noch am Herd.
Ja.
Also wenn man mich in der Kochjacke sieht im Laden, dann fragen mich die Mitarbeiter, ob heute Fasching ist.
Ach doch, ich erinnere mich an eine schöne Szene. Da gab es mal eine.
Das stimmt, das tust du.
Ja, ich diskutiere damit.
Es gab mal eine Veganerin im Restaurant.
Ja.
Es gibt kaum einen Koch in Deutschland, der mehr Gas gibt wie der Melzer. Ne? Das spricht für seinen Erfolg.
Ich habe nur keine Kochjacke.
Ja, Tim gibt Gas.
Also was war mit der Veganerin?
Nee, warte mal,
ob wir zu dumm sind, Gemüse und Kartoffeln auf dem Teller zu packen.
Ja,
genau. Habe ich nichts mit zu tun, weil meine Mitarbeiter
ja, aber im dritten Anlauf kamst du. Im dritten Anlauf kamst du an den Tisch.
Na, es war eine wirklich geile Geschichte. Wir hatten eine vegane Bloggerin bei uns und wir lieben die vegane Küche, das tun wir. Wir haben nicht so viele Gerichte auf der Karte, weil wir denken, naja, nur weil du Veganer bist, musst du nicht zwangsläufig Zucchini mögen oder Aubergine oder, und es ist halt ein kleinerer Teil der Speisekarte. Ja. Ist ein paar Jahre her. Und dann werde ich an den Tisch gerufen, weil eine boste Foodbloggerin da sitzt und ich so, boah, ist schon schwierig, wenn Foodblogger dann auch noch eben ihr Machtverhältnis ausnutzen und sich beschweren wollen. Ich gehe also hin und spreche mit dieser jungen Dame und sagt, ja, was ist denn ihr Problem? Und sie fühlt sich hier verarscht. Gucken sich das an. Und dann sehe ich auf dem Teller einen Blumenkohlkopf, aber einen ganzen gekocht und Pommes daneben. Weil, das kann ich mir hier gerade nicht erklären. Das musste schmunzeln. Weil dann, was ist hier los? Sind die eingeschlafen? Haben die einen Schlaganfall in der Küche gehabt? Wirklich mit dem Schmutz.
Ja, war geil.
So, bin ich nur zurück und sagst, Jungs, was war da los? Also was ist das? Seid ihr irre oder was? Und die sagt, ernsthaft, wir haben hier gerade 6, 7 Gänge gekocht und wir haben uns echt Mühe gegeben und die schickt alles zurück und hat dann den Satz gesagt, ob meine Köche zu dumm sind,
Wahnsinn.
Gemüse und Kartoffeln auf den Teller zu packen. Und das war deren Interpretation. Und dann bin ich wieder zurück, also bei aller Liebe. Ich feiere meine Küche gerade komplett, weil wer so eine Ansage macht und damit nicht einverstanden ist, also das ist Gemüse in meinen Augen und das sind Kartoffeln. Und dumm ist das nicht. Also das war das, was ja. So, da war die dann sehr erbost und hat auch nicht sonderlich gut über uns geschrieben.
Dafür
habe ich die Leute gefeiert.
Ich habe dich neulich allerdings beim Monolith-Grillen beobachtet. Da hattest du eine Kochjacke an.
Und hatte ich, ne?
Ja, ja, und die war dir zu groß.
Ja, das war meine alte.
Das war eigentlich das krasse Bild. Die hat geschlabbert.
Ich bin sehr froh, dass du nicht sagst,
weil er so geil optisch
ist. Nein, weil er wirklich
10 Kilo.
Weil er in Shape ist. Also, super, wirklich, super. Also weiter geht's.
Aber wie gesagt, egal. Wo ist mein Wein?
Tim, wie würdest du deinen Kochstil bezeichnen?
Das ist sehr gut. Ich bin der Meister des Pizza-Styles im Anrichten. Pizza-Style ist, ich bin wie Streuobstwiese. Also ich lasse viele Dinge selber entscheiden, wie sie dann aussehen, indem ich Dinge ihre eigene Sprache entwickeln lasse. Und ich habe immer gedacht, in meinem Dilettantismus bin ich Perfektionist. Soll heißen, ich mag es nicht sehr, Lebensmittel in Form zu bringen. Ich mag das nicht. Ich finde eine Tomate schön und ich finde Salat schön. Und ich versuche aus dem Produkt, was es selber mit sich bringt, sehr viel rauszuholen. Aber viele Tätigkeiten, damit dieses Produkt in eine Form gezwängt wird, um dann schöner auszusehen, da bin ich ein fauler Hund.
Bist du ein ordentlicher oder ein unordentlicher Mensch privat?
Sehr ordentlich.
Das widerspricht ja dann eigentlich...
Kochen. Kochen ist nur so, ich denke, das ist vielleicht auch, weil ich nicht den Ehrgeiz habe. Weiter und drüber, höher, schneller. Ich habe den Ehrgeiz einfach nicht, sondern ich denke eben halt so, was ich auch sage, die Inspiration finde ich im Supermarkt und im Wochenmarkt. Aha. Da finde ich Inspiration. Ich finde die Inspiration.
Das ist damit die schönste, Tim.
Ja, und das sind einfach so ganz banale Dinge. Und ich weiß, wie schwer das ist, sich zu reduzieren.
Deshalb, wenn ich versuche, Dinge zu kopieren, die ich irgendwo mal gegessen habe, privat gekocht, kriege ich das nicht hin, weil ich bin immer Koch. Das muss anders gehen, da muss man anders rangehen, weil ich denke in einer Technik, in einer Restauranttechnik. Ich denke ja gar nicht wie ein Koch, weil ich denke wie ein Restaurantkoch. Das ist immer der ganz große Unterschied. Ich bewundere Leute, die eine Avocado einfach noch aushebeln können, auf den Teller packen, 2, 3 Zutaten drüber und dann isst du das und denkst so, wow! Und dann komme ich, also als Koch, ich will dasselbe erreichen und pack zu viel Säure, zu viel Salz, zu viel Gewürz, zu viel Kraut, zu viel Kreativität, zu viel Exotik rein. Deshalb passt das gut zusammen.
Also Mario, dein Kochstil würdest du wie bezeichnen?
Ich habe mir da immer schwer getan. Ne? Ich habe ein paar Restaurants aufgemacht und dann heißt es immer, was für Cuisine ist es? Eclectic, New Austrian. Ich habe keine Ahnung. Ich habe halt viele, wie es der Tim vorhin einmal gesagt hat, viele Elemente zusammengebracht. Ich habe nie eine Confusion gemacht. Ich habe nie eine Fusion draus gemacht. Ich bin eigentlich ziemlich authentisch. Ich nehme mir dann Elemente wo raus und setze die vielleicht in einen anderen österreichischen ein und drehe es dann und mache da meinen Tweak draus. Ne? Also ich probiere eigentlich, wie der Tim auch sagt, Markt, Produkt, das Maximum rausholen. Aber bei mir, Gulasch ist ein Highlight, Schmorgericht, wie du vorhin sagst. Ne? Mhm. Da, ich hab's gestern war der Gourmillot-Chef hier, ich hab's auch erst am Ende dann mitbekommen und hat sich ja Gulasch am Ende bestellt. Großartig. Ja. Ne? Würde ich mir auch kaufen, wenn ich in einer guten Laden gehe. Und
aber dann würde ich sagen, dann hat er eine mondäne Eklektik basierend auf einer handwerklich ausgeprägten Tradition. Ja.
Aber
weil es ist immer eine Frechheit drin, es ist immer eine Unverschämtheit drin. Also nicht im Gulasch, da bleibst du Tradition. Aber du schaffst es, als einer der ganz wenigen Gulasch und Hamachi auf derselben Karte zu haben, ohne belanglos zu werden.
Ja, und jetzt mal eine Frage an euch. Ist das die richtige Zeit für Gulasch oder gibt es keine Zeit für Gulasch? Weil ich bin so aufgewachsen, Gulasch hätte es bei uns zu Hause nicht im Sommer gegeben. Das ist so ein Herbst-Winter.
Das hab ich seinerzeit in Kalifornien auch gesagt, wie ihr Gulasch kochen musste, da bin ich ja diktiert worden, jetzt gibt es ja Gulasch. Und wenn du Richtung Äquator gehst, in die warmen Länder, essen die nur Welldann und geschmort. Vorteil, weil du leichter verdaust und schneller Energie kriegst. Gerade im Sommer sollst du eigentlich so Schmorgericht essen. Jetzt kommen da die Leute zu mir kochen, da merke ich dann immer, wie grün sie noch in den Ohren sind. Dann stehen sie da und sagen, scheiße, wie viel Gulasch geht denn hier im Sommer? Ja, ja, weil es die älteren Leute raffen oder die reiferen.
Nicht nur, das ist auch Quatsch, was du erzählst. Also, weil
das ist kein Quatsch, das ist ja meine Erfahrung. Aber
nein, das ist Frage. Quatsch. Nein, traditionell ist es Quatsch.
Du denkst, weil es ein heißes Gericht ist, ist sie was. Du sollst ja warm trinken, wenn es heiß ist draußen, weil es kühlen wirkt. Das, du sollst die warm ist, duschen, weil es dann kühl wird.
Das ist das Erste. Und du denkst jetzt Sommer, mediterran, auf der Terrasse, ein Rosé trinken, ein bisschen hier,
leicht,
ein bisschen
dip da. Vermeintlich leicht.
Es ist aber neu. Ja. Das ist ja in der Kulinarik, wir reden hier von 20 Jahren. Also es ist ja nichts, das ist nicht mein Wimpern, das ist gar nichts in der Zeitrechnung des kulinarischen Menschen. Das heißt, wir haben doch alle, wir haben Nacken gegrillt, Wurst gegrillt, wir haben heftige, kräftige Aromen in dem Ganzen. Warum sollte ausgerechnet ein Gulasch im Sommer wurde genauso gegessen wie im Winter?
Ja.
Nur in den Bergen, wenn die wirklich sich selbst versorgt haben, dann gab es vielleicht mal Kurzbraten, ist was ganz Neues in der Küche. Mhm. Das ist noch nicht lange da. Also wenn du in der Tradition kurzgebratene Gerichte suchst, musst du nach Asien. Dann musst du in die Wokküche gehen. Wir haben das Geschnetzelte und wir haben das Geschnetzelte. Danach ist das mit Kurzbraten vorbei. Es gibt es nicht. Also das ist ein ganz, ganz neuer, noch sehr, sehr frischer Trend, der aber so dominant ist, dass man sagt, warum denn kein Gulasch? Enten im Mai. Aber das ist ein Traum. Eine gebackene, gegrillte Ente mit Pfirsich. Hohoho, geht mir die Hose auf mit Kräutern. Nur einfach Assoziation ist Ente Rotkohl. Aber Ente wurde das ganze Jahr gegessen. Nur dieses emotionale Nadelöhr, das ist der Winter.
Ja. Okay, nächste Frage.
Nach Asien, Indien. Heiße Küche, da sind nur Schmorgerichte. Ja. Da gibt es kein kurzgebratenes.
So. Da ist das kein Curry sind gesehen Schmorgerichte, gell?
Okay, letzte Frage. Ich habe bei Tim zumindest eine Vermutung.
Die letzte.
Sind
noch viel mehr.
Ja, ich habe jetzt gedacht, du sagst. Auf welches Lebensmittel würdest du nie verzichten?
Tomate.
Hätte ich auch gesagt. Hätte Tomate und Kartoffel bei dir gesagt.
Tomate.
Tomate.
Tomate ist geil.
Welche Tomate?
Alles.
Die große, eine Sherry?
Alles. Tomate in allen Varianten.
Wirklich, weil ich bin immer wieder fasziniert, was ich noch entdecke. Ich habe jetzt gerade ein Ochsenherz gefunden, irgendwie eine relativ blass rosane war die.
Okay.
Und eigentlich war die so. Und
ich das wollte, ist so eine große Fleisch.
Genau, die ein bisschen aus wie ein Kürbis. Und die war matschig. Und da habe ich gedacht, ich will ihnen jetzt eine Soße kochen irgendwie. Und das war die perfekte, also war Zufall, war Lucky Punch. Ne? Und aber ich habe die Tomate auch nur roh aufgeschnitten, einmal probiert und so. Und die war so samtig, die war so wunderschön, die war hatten fast einen Rosenflavor gehabt und hatte gar nicht so dieses von mir favorisierte, hart, süß, sauer. Was ich sehr gerne, ich mag sehr gerne die Rafftomate, ja, die von der Form her ähnlich ist. Ja. Harte, garstige Schale, eine brachiale grüne Säure, fast an Rhabarber erinnert. Und dann kommt aber so ein Punch wie eine Rosine fast dahinter, wo ich dann sage, oh, ist geil. Also auch da entdecke ich immer wieder. Ich habe die Sicherheitstomate, das ist die Cocktailtomate. Okay. Ja, in dem kleinen Plastikbecher, das ist die, die immer geht, die schwenkst du mal schnell durch Pasta durch, brauchst nicht nachdenken. Die ist in der Zucht.
Wie schwenkst du durch die Pasta ein? Also rund und geöffnet rein?
Also ich mag es eigentlich gar nicht. Nee, ich mag es eigentlich gar nicht. Ich mag wirklich Pasta oder ganz kurz anschwitzen, durchschwenken. Ich habe neulich bei Hensler schon in der Küche gesehen, wie er die Dinger weich gekocht hat. Habe es probiert und mochte das nicht.
Ich mochte das total.
Nee, weil ich finde, dann ist die Haut scheiße und ich mag ja diesen...
Wo er Wasser dazu tut und...
Ja, und so. Ich mag den frischen Punch.
Gut. Okay, ja. Dein Lieblings...
Ja, also Tomate ist auch ganz weit von
ist
Zwiebel.
Ist meins.
Zwiebel. Ohne Zwiebel schmeckt keine
Zwiebel. Normale Zwiebel oder rote Zwiebel?
Ja, alle Sorten von Zwiebeln.
Spannend. Was gibt's denn neben
Ja, das würde mich jetzt nämlich
auch
interessieren.
Was gibt's denn neben rot und weiße
Zwiebel? Weil, nochmal, Zwiebel, ganz kurz, weil du stellst ja eine berechtigte Frage. Aber Zwiebel halte ich für eines der spannendsten Produkte, wo wir am nachlässigsten mit umgehen.
Weil ich dachte, du sagst gerade, wo wir haben. Das wäre schön gewesen.
Aber das ist unfassbar,
Wahnsinn, wie
du Zwiebelgerichte mit verändern kannst. Früher war es entweder Gemüsezwiebel oder Schalotte. Und dann kam irgendwann mal die rote Zwiebel dazu. Das war aber eher so ein Hipster-Ding, ja, muss man ehrlich sagen. Und wenn du dich dann ein bisschen eintauchst in die Zwiebelwelt, unfassbar schöne Dinge zu entdecken.
Ja.
Entschuldige, ich wollte das nicht.
Total. Ich bin beim Tim. Ich mache gerade so einen schönen Whisky-Zwiebel zum Kalb dazu. Kalb ist ja ein relativ mildes Fleisch. Jetzt will ich gebe ich immer eine kräftige Sauce gern dazu. Da habe ich jetzt Cipollini drin, Perlzwiebeln, Schalotten, kleine weiße Zwiebeln. Da mache ich so einen Zwiebelmix. Aber Zwiebel generell, es schmeckt keine geile Soße ohne Zwiebel. Punkt. Mhm. Ja? Und selbst im Ponzo rein gehört eigentlich eine Zwiebel à la Mobu.
Was ist deine Lieblingszwiebelzubereitung? Ich habe einen im Kopf.
Was ist ein Ponzo?
Ja, für mich eigentlich die klassische spanische, ich nenne sie spanische, das habe ich in Amerika gelernt, weil mir immer schwer, das ist eigentlich die ganz traditionelle. Ne? Aber du, im Moment bin ich auf eine weiße umgestiegen, Tim, und habe ja, wie gesagt, die anderen Sorten, aber es geht ja endlos. Ne? Also es ist eine junge Zwiebel im Frühjahr, ist sexy. Und
meine Lieblingszubereitung von Zwiebeln sind Lauchzwiebeln im Bund. Okay. Im ganzen Bund auf den Grill geschmissen, außen verbrannt
ja,
und rausgelutscht.
Ja.
Mallorquinisch. Sehr typisch mallorquinisches
Gerät. So aus der Knospe.
Also du schneidest den Holzstamm ab, also hier das Faser, hier die Wurzel schneidest du ab, packst es im Bund auf den Grill, lässt es hart verbrennen, richtig hart und dann lutscht du und innen drin kocht das dann durch den eigenen Dampf, ähnlich wie das Wiener Schnitzel, wird weich, entwickelt eine Süßlichkeit mit einem unfassbaren Raucharoma und dieses Gericht habe ich versucht schon mehrfach auf den Teller zu bringen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nur so, wie es ist.
Weil die im Restaurant am Tisch vom Teller nicht die
zutzeln würden? Weil das Gericht in der Verarbeitung, das meine ich damit nochmal, um die Stilistik darzustellen. Ich habe versucht, das im Püree zu machen. Ich habe versucht, nur das Innere zu servieren. Ich habe versucht, das ein bisschen feiner zu machen. Weil das ist schon rabiat und du hast schon dreckige Hände und du hast auch überall die Asche in der Fresse. Also es ist kein, ich sag mal, das ist ein vulgärer, opulenter, dekadenter Fressvorgang. Du lutscht die Dinger richtig raus.
Hätte gut ins Zelt gepasst.
Ja, nur nicht mit den weißen Möbeln da.
Okay.
das hätte nicht funktioniert. Aber und diese Idee, dieses Gericht zu sehen, zu erkennen und dann arbeite ich als Koch ganz oft dran, solche Ideen auf den Teller zu bringen. Funktioniert nicht. Das Gericht geht nur, wie es geht. Das ist wie ein Ratatouille.
Oder
nerv mich nicht mit einem separat gekochten Ratatouille. Ich habe jetzt gerade gestern eins gekocht, 2,5 Stunden. Das Gemüse war weich, hatte trotzdem Biss. Also es war einfach nur schön. Es sah kacke aus. Also es gibt da die Aubergine, war ein bisschen
matt.
Aber die Aromen, das war unfassbar. Kannst du fast nicht auf den Teller heutzutage
aber packen. Aber Essen darf doch auch kacke mal aussehen.
Ja, das ist schwierig. Oder? Ganz schwierig.
Ich hab heute mit dem Keyboard drüber geredet. Ne? Das Essen muss geil schmecken. Nicht jedes gute Essen schaut so geil aus.
Würde ich jetzt auch sagen. Tim sagt was anderes.
Na, das sagt er dem genau.
Na, ich sage nur, das ist einfach, weil natürlich Instagrammable etc. Du musst die gesamte Geschichte vorbereiten. Jetzt sitzt du in einem Fine-Dine-Restaurant und das ist ja das, was Bianc so gut beherrscht. Also die schaffen durch diesen Spannungsbogen zwischen extrem dezidiert ausgearbeiteten Gerichten und einfach mal nur Kindheitserinnerungen in den Teller. Das ist das, was Mario auch beherrscht. Das ist übrigens das, was Tim auch auf eine Art und Weise beherrscht. Ja. Wo immer so Dinge sind, wo handwerklich ist, das ist eine Katastrophe. Aber geschmacklich ist das eine Vollendung. Also da kannst du keinen Stern, weil da wissen wir alle inzwischen, wie es geht. Da können wir 3 Grad weniger mehr. Aber 3 Grad weniger oder mehr ist technisch richtig, aber geschmacklich falsch.
Okay, nächste Frage. Jetzt fängt Mario an, sie zu beantworten. Welche Musik hörst du beim Essen?
Also wenn ich sitze beim Essen?
Ja.
Oh ja, ich mag gerne.
Oder wenn du kochst.
Kommt drauf an, was er geschluckt hat vorher. War früher, entspann dich, kann man auch schreiben.
Das haben wir ja nie gemacht, Tim.
Nur Aspirin, wenn Fed sagt, auch
für die ich mag gerne einen schönen, leichten Ambiente-Sound, muss ich sagen. Ein bisschen Beat darf reinkommen, da stehe ich also schon drauf.
Ein bisschen Trance-Musik und...
Ja, einfach... Mann, ich will jetzt nicht Café Del Mar, Ibiza-Style-Sound, ein bisschen Hippie, Indie.
Okay, und was glaubst du, hört Tim für Musik beim Kochen?
Rock'n'Roll?
Free Jazz.
Quatsch.
Was? Quatsch. Free Jazz. Muse?
Muse höre ich, ja.
Bisschen laute. Na du, ich habe auch, im Danube habe ich gern auch aufgedreht, aber auch Klassik mag ich.
Viel Klassik.
Ja.
Sehr gerne Beerdigungsmusik.
Nein.
Doch, sehr gerne. Es gibt, Klassik kann ich mir keinen Titel merken. Aber der Kanon in D, glaube ich, heißt das Ding. Liebe ich beim Kurs. Ich mache das mal an. Das darf man, glaube ich, anmachen.
Nee, ich guck schon.
Der Konstrukteur ist tot inzwischen.
Okay. Vor allem der Konstrukteur.
Ja, wie heißt denn das?
Ja, der Komponist.
Ja, den meine ich. So, ich weiß nicht, ob das ein Hochzeitslied oder ein Beerdigungslied. Da habe ich schon. Siehst du, kommt gleich oben an. Hochzeit.
Oh, schöne Musik.
Ja, pass auf, und jetzt, ich spiele es an, weil jetzt kommt nämlich, und das, ich mag Dramatik.
Mach doch mal lauter, Tim.
Das ist mein lautestes.
Ja, mach halt mal auf Lautsprecher.
Ist Lautsprecher.
Ah ja, okay.
Warte. Das kommt gleich.
Ja, aber das ist ja ein bekanntes Lied.
Genau. Und sowas höre ich gerne, weil jetzt stehe ich da an meinem Nudeltopf und bin beschwingt. So, ich mach da. Ich mag aber auch gerne Muse, ich mag auch gerne Dramatik, Etta James, solche Sachen mag ich gerne. Ich mag gut. Manchmal erwische ich mich dabei, dass ich inzwischen, warte ganz kurz, ich muss kurz gucken, wie die App heißt, Spotify. Bei Spotify, steht da drauf. Bei Spotify, da gibt es, was? Musik zum
Kochen. Mach mal aus, bitte.
Da kann man so
ja, klar, natürlich.
Ja, kann man ja. So.
Kitchen Swag, hier. Kitchen Swag, sensationelle Playlist.
Ja, so. Dann höre ich da manchmal rein und denke, krass, das ist jetzt ganz geil. Ich höre auch gerne so.
Also, Sebastian, jetzt mal ehrlich, wenn es ins Eingemachte geht, musst du mal alles ausblenden. Na? Mir bringt es Unruhe rein, dann, der Sound. Ich mag
Musik. Das hätte ich nämlich auch gedacht.
Ich mag das Musik in der Vorbereitung, aber wenn es im Service.
Ja, darum geht doch nicht im Service keine Musik.
Präzision geht, da
können wir nur
da kann nicht jeder mit.
Aber Tim,
da geht nicht jeder damit um.
Wenn ich das falsch einordne. Das ist schon, Mario ist wahrscheinlich schon nicht nur ein Perfektionist, sondern auch so ein bisschen, mich würdest du nerdig bezeichnen.
Hast du Mario gesehen bei Kitchen Impossible Weihnachtsspecial? Nee, hast du nicht?
Doch, beim Weihnachtsspecial habe ich es gesehen. Aber das war ja schon vor einem Jahr.
Ja, aber trotzdem, das sagt doch alles aus. Der redet 4,5 Stunden von dem einen scheiß Geflügel, was wir da zum Schluss hatten irgendwie.
Ein super Huhn haben wir gekocht.
Dann kauft er das ein irgendwie so und ich sag nur aus Spaß was, ne, und sagt, nee, das ist es nicht. Und auf einmal seine ganze Entscheidung, seine ganze Welt bricht komplett zusammen und er weiß gerade nicht, woran er ist, weil er ist dieser Perfektionist, hab ich nicht. Ich sag, okay, mir ist egal, wie der Scheiß hier heißt.
Da kokettierst du ein bisschen.
Nee, ich bin ihn nicht. Das ist ja mein Problem. Ich arbeite in dem Moment. Mein Problem ist wirklich, dass ich nicht lerne, dass ich nicht begreife, dass ich nicht verstehe, dass ich suche nicht nach dem perfekten Produkt, ich sehe es. Das ist mein Nachteil.
Ja, aber hier war das perfekte Produkt mitgebracht.
Ja, hast du ja auch. Ich wollte dich auch nur ärgern.
Aber
das hat ja auch funktioniert.
Ich wusste nicht, wie gewollt.
Ich wusste nicht, wie schwer ich dich damit aus der Tritt bringe. Ich wollte nur witzig sein.
Aber komm, bestes Huhn kann man nicht kochen, wie wir kochen.
Das haben wir sensationell gemacht. Und wenn die Kanadier da, die hochgeschätzten Kollegen, dann in ihrer Frittenbude nicht angefangen hätten, irgendwelche komischen Knospen von irgendeiner scheiß Hundewiese einzulegen und sagen, das schmeckt aber ganz anders. Wo wirklich zwei hochgeschulte Zungen gesagt haben, naja, das ist halt Essig. So, aber hätten wir das Ding auch nach Hause geschaut.
Mario, erzähl, was war deine größte Küchenpanne?
Oh, hab ich.
Hast du Marius oder deine?
Mario, also wenn da noch eine schlimmere gibt, dann sensationell.
Also ich habe im Tandris gestartet und musste nach 3 Tagen den Ordremedy übernehmen und am 5. oder 6. Tag.
Was musstest du übernehmen?
Den Gemüseposten.
Den Gemüseposten für Fleisch. Mhm.
Schöne Grüße an Ali Güngermüs, einer der Gründe, warum ich kein Gemüse mehr esse. Er weiß Bescheid, warum nicht.
Und ich konnte natürlich diese Mannschaft und diesen Service nur nicht lesen. Ich war auch hinten an der Ecke und wir waren da in der Scheiße. Und irgendwann geht ein Beben vorn los und dann kommt der Chef hinterher zu mir und ich habe da meine Brioche-Knödel und ein Molteni-Herd. Und dieses Knödelwasser ist natürlich schnell immer wieder verdunstet. Ne? Also hat gar nicht hart gekocht, aber weißt du, wie so ein Gasofen. Und vorn ist ein Knödel reklamiert worden, der ist zu salzig. Und es kommt dann natürlich mit dem Beben nach hinten, die ganze Küche, 14 Leute schauen auf mich. Ne? Jetzt kommt er daher und der nuschelt so rein, die Rollerrechel. Ich habe selber Salzburger nicht verstanden. Und dann kommt es so her und ich denke mir schon, okay, was ist jetzt los und was will er denn jetzt? Und dann holt er dann Knödel raus, weil wir immer wieder neu einkocht haben bei der Minute, oder? Und er holt dann raus und probiert an mir und er bockte die Knödel und wichst mir vor die Füße hin und die Scheiße ist versalzen. Und die ganzen Köche schauen auf mich und der Jochen, heute in Hamburg, er Sternekoch, schau mich so an und gib mir so einen Blick. Mario, du legst jetzt nicht die Schürze ab, du gibst jetzt nicht auf. Ich führe dich jetzt durch den Abend. Ne? Und die ganze Truppe war dabei und hat mich natürlich unterstützt und ich meine, du kannst ja nur aufstehen und wieder das Beste geben und ja, wir machen Fehler. Ja. Ja. Und irgendwann 2-3 Wochen später ist er dann zu mir gekommen im Kühlhaus, der Chef, und er meinte so, da hat das erste Mal was Nettes zu mir gesagt. Und er hat gesagt, hast keinen Friseur, Mario. Weil ich so lange Haare habe, ich war schon damals lange Haare und zusammenbunden. Und das war ein Kompliment. Ich habe gesagt, nein, Chef, alles gut. Ne? Und dann hat er so, mach weiter so. Und ja, do, ich war damals 19. Ne? Ich war umzingelt, nur Mosimann und Marchesi und Helberling-Köche und was weiß ich was. Und es war eine Nummer. Ne? Und nebenbei, der Dieter, der hat mich immer auflaufen lassen. Das war der Chef von Tremetier. Der hat dann am Borsten gekocht, dass ist der Maris so schön gefickt werden. Ne? Okay. Ja, und wir haben uns halt gestellt und haben uns durchbissen. Wie du in Wong und was weiß ich wo.
Ich muss leider 3 Geschichten erzählen. Ich mache sie ganz schnell. Erste Geschichte in der Ausbildung. Hummercremesuppe gekocht aus den gesammelten Karkassen. Großhotel, irgendwie so ganzen Events. Köpfe, Scheren, Schalen, alles gesammelt. Hummersuppe aufwendig gekocht mit Ansatz und Reduktion und den ganzen Pipapo. Ich sag mal, Warenwert knapp 8.000 Mark damals. So musste ich runterkühlen.
Ja, 8.000 Mark ist ja eine Nummer jetzt.
Musste ich runterkühlen, große Töpfe. Wir hatten ein Labor mit großen Waschbecken, wo wir Eis reingetan haben, Wasser reinlaufen lassen, damit das Ding schnell runterkühlt. Gab noch keinen Schockfroster. Also ich dachte, das läuft jetzt aber ganz schön lang. Ich gehe mal eine rauchen. Ich bin eine rauchen gegangen, komme wieder zurück, gehe in die Küche und sehe schon auf einmal, dass der weiß gefließte Küchenfußboden auf einmal sehr rosé daher schimmerte. Soll heißen. Hab vergessen, den Wasserhahn auszustellen, respektive hab zu lange geraucht. Das Ding lief über. Und du hast die ganze Hummercreme-Pizze da.
So über den zum Thema gesehen. Perfektion gibt's bei mir nicht.
Hannes heißt damals, Brüllhannes, solche Oberarme wie ich Oberschenkel. Hat auch gerne mal irgendwie zugelangt, ne? Bei mir nicht, aber war so eher ein rabiater Kerl. Sieht das nur, ich wusste nicht, welche Sprache er gesprochen hat. Ähnlich, war nur sehr laut, dachte ich, ist Anschiss. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Habe ich gesagt, dachte so, ich hatte inzwischen das Prinzip der Reduktion verstanden. Und hab gedacht, ich kann das ja auch zusammenschieben und dann kochen wir das wieder ein. Kochen das nochmal. Daraufhin wurde ich 6 Tage in Sonderurlaub geschickt. Oh. Erste Geschichte, zweite war beim ersten Küchenchefjob, habe ich Lamm falsch geschnitten für eine 400er-Veranstaltung.
Wie schneidet man Lamm falsch?
Längs zur Faser. Hat nicht funktioniert, wurde Bocke zäh. Bin ich schnell zum Asiaten gelaufen und habe Fleischweichmacher gekauft, habe das Ding nochmal schnell eine Stunde durchmariniert und wurde gefeiert für das zarteste Lamm,
was ich je... Was ist Fleischweichmacher?
Das ist Chemie.
Ja, okay. Das ist
basically Chemie. Aber ich hatte eine 400er Veranstaltung. Okay. Jetzt kann ich sagen, für die Familie Otto. Können Sie sich nicht mehr dran erinnern.
Das
und dritte Geschichte.
Deshalb, das Fleisch finde ich
und
gut.
Und da war Mario Lohninger an meiner Seite.
Na.
Forehands-Dinner, wie das heutzutage schön heißt. Gastkochen, Sternetreffen.
Ja.
So,
ne? Also davon lebt ihr eigentlich, ne?
Zwei Küchenchefs treffen sich.
Davon lebt ihr eigentlich,
oder? Ich garantiert nicht, weil ich werde selten eingeladen. Hat mich eingeladen, wir waren befreundet und wir waren in diesem ultra geilen Restaurant Mikro und Silk. Wir haben beides gekocht. Es waren knapp 200, 220 Leute.
Wir haben ein bisschen was.
Und ich hatte eine geile Idee, rustikal, also so Senfei, mag ist ja eh ein Gericht, was ich gerne mache. Und damals dachte ich, es ist funky, so ein Ding, pochiertes Ei.
Mhm.
So pochiertes Ei machst du normalerweise Wasser, knackst das Ei auf, kochst das Ei roh sozusagen in dem Wasser. Kannst du gut vorbereiten, kannst du geil warm legen, easy. Mario Lohninger, Mr. New York, Mr. Mir gehört die Welt, ich koche innovativ, hat damals dieses
Stundenei.
Wie heißt dieses?
Das Onsen-Ei.
Also das Punch Mario ist einer der Ersten, der ist in Deutschland, wenn nicht der Erste gewesen, der das Onsen-Ei angeboten hat. Onsen-Ei basiert auf einer Idee, dass man das in einer Onsenquelle garen kann, die immer die gleiche Temperatur hat, 48, Grad, damit die Konsistenz zwischen Eigelb und Eiweiß perfekt ist. Ich so, großer Meister, Mario Lohninger, natürlich machen wir das. Natürlich machen wir das.
Aber,
so,
aber jetzt muss ich mir einschränken. Du hast ja auch nicht geschlafen, Herr Melzer. Du hast über die Stränge gezogen. Du bist blau reingewandert. Ich habe gemerkt, du musst dir das Ruder übernehmen.
Du hast das Ruder übernommen, uns aber direkt
in die Cliff. Und ihr habt einen Fehler gemacht.
Und direkt in die Cliff. Jetzt kommt das, mein Gang ist dran. Er hier alles schön, seine Leute. Und dann vertraue ich ihm. Ne? War vielleicht nicht ganz präsent. So, und dann kommt sein Onsen-Ei. Wir haben die Teller angerichtet. Und es geht nur noch darum, das Ei zu öffnen, klack auf den Teller, schicken. Klack, das erste rohe Ding da. Das war einfach nur rohes Ei. Da ist gar nichts passiert. Da war ein bisschen milchig, war ein bisschen Temperatur. Klack das zweite Ei, klack das dritte Ei, klack das vierte Ei und wir nur so, fuck! Und dann höre ich von ihm nur, Papa! Papa! Stell die Töpfe auf! Und dann haben wir für 220 Leute halb riesig schon, weil nicht nur der Vorabend war hart, auch der Abend war hart, halb riesig. Haben wir Eier pochiert und den Gammelrotz serviert.
Aber
Gott sei Dank war es ein später Gang und die Leute hatten schon ordentlich Dampf auf dem Kessel und fanden es sensationell, weil sie dachten, was für eine gute Energie in der
Küche. Das ist Rock'n'Roll.
Das ist Bewegung, das ist Rock'n'Roll. Die war aller Menü Eier pochieren. Was für ein Qualitätsanspruch.
Aber wir haben ein geiles Menü gekocht.
War super, aber es war auch extrem
los.
Aber wirklich so dieses, das ist ja so, die Souveränität von klack, klack. Klack, klack, 220 Teller angerichtet, Leute warten, es ist so, 20 Minuten können wehtun in so einer Welt. Und dann diese, Papa, Papa, hol die Töpfe raus! Und dann wurden Töpfe aufgestellt, mit Induktion zum Kochen gebracht. Haben wir alle Menü für 220 Leute Eier pochiert. Da würde ich mal sagen, da haben wir frische Küche ein bisschen auf die Spitze getrieben. So, das war aber die schlimmste Veranstaltung für mich in diesem Moment.
Aber wie
ich dachte,
was?
Ich trete gegen
mal runter.
Ja, aber
dann war er da.
Aber das Ding war.
Es war 1-0 gegen uns und dann waren wir hellwach.
Das Ding war.
Dann haben wir gesagt, dieses Ding holen wir nach Hause.
Mario hat vorgelegt und ich trete ja immer gegen dieses Gaskochen an, dass ich mit Rustikalität glänze. Mhm. Ich bin sozusagen das Pendant. Ich bin sozusagen die Kontur, der Kontrast. Das war übertrieben im Kontrast. Das war.
Es tut mir leid, Tim. Aber es war trotzdem ein toller Abend.
Tim, gut, nur damit, um die Geschichte zu Ende zu bringen, am nächsten Tag waren wir beide noch blau. So, das wollte ich noch sagen.
Davon ist auszugehen. Du hast dich hervorragend um den Kaiserschmarrn geschifft.
Ja.
Wir werden den heute leider nicht mehr schaffen. Aber Mario,
haben wir noch eine Frage? Das macht Spaß. Ja. Ich würde noch drei Fragen schicken.
Mario, schaffst du es nachher zumindest noch ganz kurz Kaiserschmarrn verbal zu erklären, wie du ihn machen würdest?
Auf
damit wir das nicht ganz... Tim, was möchtest du kulinarisch unbedingt noch probieren?
Was meinst du, essen oder kochen?
Kochen.
Da muss ich sagen, habe ich wirklich ein ganz seltsames Bedürfnis gerade. Ich würde gerne kochen lernen gerade.
Da können wir den Podcast an der Stelle bitte beenden.
Nee, aber.
Und gucken, dass wir das rezitieren, nach draußen hauen. Dann war es das.
Ich bewundere wirklich Leute. Ich kann extrem viel. Ich glaube, ich kann so viel wie kaum ein anderer. Verständnis, Ding. Ich kriege es nur nicht auf den Teller. Und ich esse sehr häufig gerade gute Dinge, die so bezaubernd schön sind, wo ich sagen muss, werde ich so in der Form nicht hinkriegen, weil ich zu viel, ich bin so ein Sampler. Ich bin so ein Best-of-Double-Album-Sampler, Bravo-Hits zum Kuscheln. Kannst du alles auflegen, funktioniert. Aber das einzelne Lied, was nur für einzelne Menschen funktioniert, das kann ich gerade nicht. Und das ist sowas, also das Wiener Schnitzel, ich pöbel ja mit Absicht. Ich habe das Ding nicht. Ich habe nicht das Gericht, wofür ich gefeiert. Ich habe das nicht. Und ich kann so vieles so gut, aber ich kann nichts richtig. Und das ist so ein bisschen, und deshalb würde ich gerne lernen. Also Kochen lernen nochmal wieder an der Wurzel, an der Basis, egal wo sie herkommt. Japanische, italienische, österreichische Küche. Ich habe so viele schöne Dinge.
Aber dem, wenn du ein Level erreichst, wie du es ja auch hast, ich sehe mir jetzt auch so, was Essen und Koch angeht, dann haben wir Phasen, wo wir uns wieder neu lernen und weiterentwickeln. Ich verstehe den Prozess. Ich habe ihn auch.
Was ich erzählt habe über die Tomate. Auf einmal bin ich begeistert von der Tomate. Das ist mein Lieblingsding. Und ich fresse
eine Tomate. Ich gebe da einen Tipp. So, bam, du als geil. Tim Melzer gehst einfach mal eine Woche als Stagiär, wie es immer schon Angeber war.
Ja.
Da, wo du mal nicht drehen musst und dich frei machst von allem.
Aber wohin?
Na, wohin?
Ja, gute Mario. Idee.
Machst eine Stage Idee, die in einen Laden, der die fasziniert und der die reinlässt.
Ja, guck mal, wir hatten jetzt gerade Hans Haas bei uns. Mhm. Ich würde so gerne mal...
gerade im Hangar 7 gekocht hat.
Ja, ich genau. Immer noch nicht. Ich würde so gerne mal anonym in eine Küche gehen und zu lernen. Anonym, nicht Tim Melzer.
Aber, wie soll das gehen? Also muss ja nach Südamerika gehen.
Ja, aber warum nicht? Leute gehen nach Südamerika oder gehen nach Neuseeland und verdienen ihr Leben damit, dass sie Schafe scheren oder Kiwis sammeln. Ja. Und ich könnte mich in eine Küche stellen.
Das würde
ich
machen.
Boah, ich würde, und ich erzähle nicht, wer ich bin. Das war ja so das Schöne in New York, als ich mein Restaurant da versucht habe aufzumachen. Das war so herzerwärmend. Ich bin aus dem Mexikaner rausgeflogen, in Noho. Alte Garage, Traumladen, perfekt für mich, wirklich nur Garage.
Rausgeflogen, warum?
Weil ich gefragt habe, ob ich das Ding kaufen kann. Und hab's so gesagt, hallo, hier ist meine Karte, wenn du verkaufen willst, dann würde ich gerne. Und er so, fuck you. Und dann
bin die Karte vom Hauptbahnhof?
Hochkant rausgeflogen. Und das hatte was ganz, 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 ganz Jungfräulich. Ich konnte es auch anders entdecken, weil wenn ich nicht mit Thomas Hagio unterwegs war, war ich alleine. Und alleine in New York ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und dann sitzt du da und dann, aber kriegst du was ganz ungefiltert, kriegst du wieder was mit. Wenn ich jetzt in Deutschland, Österreich oder ähnlichem essen gehe, ich habe seit Jahren nicht mehr schlecht gegessen.
Ja.
Weil es ist immer ein bisschen das bessere Stück. Es gab, habe ich mal erzählt, glaube ich.
Ja, hast du erzählt, ja.
Die Situation in einem Restaurant. Dass du ein
größeres Stück Fleisch bekommst zum gleichen Preis.
Und das möchte ich gerne nochmal lernen, weil mein Leben ist so schnell.
Ja.
Ich habe die ganze Welt bereist in 6 Jahren. Ich war Asien, Amerika, Europa sowieso, Ostblock darf man nicht mehr sagen. Aber
Australien?
Australien war ich noch nicht. Das ist das einzige Land, wo ich noch nicht war. Interessiert mich auch nicht, weil die keine Esskultur haben.
Neuseeland?
War ja auch nicht. Ist dasselbe für mich. Ist es nicht Australien, Neuseeland? Ist doch so wie Dänemark ist es nicht, und Deutschland.
Deswegen heißt der Australien.
Okay.
Ja, doch.
Dann aber dieses Lernen, diese Tiefe, das Lernen, die Kultur.
Ist das realistisch, dieser Wunsch oder diese Vorstellung, die Möglichkeit?
Das kommt drauf an. Also jetzt gerade Corona zerlegt mich gerade ein bisschen. Die Idee war
ja nicht nur Corona, aber du hast ja
Terminverpflichtungen
und Verträge.
Also Corona schiebt mich 5 Jahre nach hinten. In allem. So, insofern, dass ich habe viel Geld verloren.
Ja.
Ich muss meine Läden neu strukturieren. Mhm. Ein Laden ist nicht in 2 Wochen strukturiert. Ich muss jetzt klassische Aufbauarbeit leisten, wie jeder andere auch. Ich muss jetzt 2-3 Jahre präsent zeigen, mit denen ich eigentlich nicht mehr so in dieser Form gerechnet habe.
Du oder jeder Gastronom?
Dadurch, dass meine Gastronomie viel mit mir zu tun hat, oder jede Gastronomie, die was mit dem Gastgeber zu tun hat. Mario kocht so viel wie noch nie während des Lockdowns. Das muss man, ich bin kein Instagram-Heini, aber das, was Mario da gemacht hat, die Kochpräsentation des Boxenpackens und des Ganzen, das war schon spektakulär. Das war ein täglicher Job.
Mhm.
Und den musste man in der Form, du hattest andere Aufgaben, du musstest eine andere Vision haben. Jetzt sind wir wieder drin im System und deshalb muss ich nochmal überlegen.
Ja. Okay, willst du unbedingt nochmal ausprobieren?
Eine Orgie hätte ich gerne nochmal.
Ach du, ich wollte vorhin an Tim noch rüberspielen. Ihr habt 2006 oder 2007 ein Gastspiel beim Gabriel Kreuter gemacht. Ja. Der hat 2 Sterne in New York drüben, Alsässer, netter Teife, Jean-Georges Küchenchef gewesen, macht den besten Flammkuchen, macht Würstchen und so Geschichten auch. Da wollte er mal eintauchen, seinerzeit im The Modern beim Danny Meyer. Ja, jetzt ist es schwierig. Ich tue mir schwerer rauszukommen, weil wenn ich mir mal frei nehme, dann will ich auch für Kind und Frau da sein. Nein, ich probiere das in meinem Laden eigentlich. Ich mache das stetig. Ja, ich mache dann Sport, ich meditiere da, wo sind meine Probleme, wo will ich mich verändern. Ich weiß, ich habe ein Telefon, ich kann Tim anrufen oder Kollegen, wenn ich mal helfen lassen möchte. Aber das bin ich nie so gewesen. Ich arbeite immer gerne an meinem Ding. Ja, ich war nie so der Koch, der die Magazine aufschlägt.
Aber das mache ich ja. Eben nicht. Also das inspiriert mich auch und ist langweilig.
Ich sag nur und ich habe halt viele Grundnoten gelernt, Tim. Ich war damals insofern vielleicht auch schlau oder intuitiv. Ich habe mega Läden im Untergrund gehabt, ne? Und dann habe ich aber gesehen im Tantris, da war ein Koch, der ist heute beim Daniel Boulou Privatkoch, ich weiß den Namen nicht mehr, der war für einen Witzigmann Küchenchef oder Sous-Chef. Und dann haben wir gedacht, na scheiße, der ist verbrannt. Der hat 7 3-Sterne gekocht. Wie soll's denn da nur normal funktionieren? Ja. 7 3-Sterne in Frankreich. Ne? Ja. Und ich sage, das will ich gar nicht. Es reicht, wenn ich... Das Wichtigste ist einmal, dass du eine gute Basis hast. Ich habe mich für 3, 4 entschieden, ne? Dass ich in die Richtung schauen kann, in die und in die. Und dann habe ich daraus meine Richtung gemacht. Ne? Und ich kann immer wieder zurückgreifen. Oh, was habe ich da gemacht? Oh, was habe ich da gelernt? Oh, möchte das nicht so probieren?
Aber ich habe mich gerade, während du so redest, habe ich noch einen Gedankengang. Ich würde gerne noch 1, 2, 3 Mal kompromisslose Gastronomie machen. Kompromisslos heißt, du musst nicht dran denken, ob sie wirtschaftlich ist. Kompromisslos heißt, du musst nicht dran denken, wer du bist, wie du gesehen wirst. Kompromisslos heißt kompromisslos.
Wie realistisch ist das, außer dass es eine Fernsehsendung wäre?
Oh, eine zickige, bösartige Frage, aber gut am Ding. Meine Gastronomie hat mit den Medien relativ wenig zu tun. Also das ist so, ich bin echter Gastronom,
ja, aber
ich bin
echter Koch. Du willst ja dem Gast draußen gefallen,
aber nichts, was ich gastronomisch mache, hast du jemals in den Medien gesehen. Mhm. Das ist das, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Ich verkaufe nicht meinen Laden über mich. Es ist ein Umstand, den ich schätze und der mir den Laden auch voll macht, aber ich arbeite nicht damit.
Ich habe noch nie, da hast du mich missverstanden.
Ich trenne schon beide Welten sehr stark, obwohl beide voneinander
nutzen. Nein, ich habe es anders gemeint. Wie realistisch ist es, etwas mit dem doppelten Boden TV stattfinden zu lassen, kompromisslos kochen, Rock'n'Roll nenne ich es jetzt einfach mal, oder versus in der Realität, was dich dann aber doch tatsächlich vielleicht um Ruf oder Finanzielles bringen könnte.
Na gut, um Finanzielles bringt mich vieles, was ich mache. Das liegt einfach in meiner Natur. Aber ich sag mal, aber Meinungsbildung. Ich finde, Meinungsbildung ist heutzutage sehr, sehr schwer. Ich habe ihn in einem Bericht im Fernsehen gesehen, Spiegel TV, Mario. Denk so, was für ein Arschloch. Geh da hin und denke, was für ein toller Typ. Also ich musste die Erfahrung sammeln. Ich hatte keine weiteren Informationsquellen. Ich musste es selber erleben. Und heutzutage ist es halt
mir
so.
Mir geht's ähnlich heute.
Und meine ich also. Und heutzutage ist, du kriegst viele Informationen, aber die sind halt unreflektiert. Die kannst du nur so filtern, wie du sie wahrnimmst. Und ich hatte mal einen Laden in Hamburg, um den ich sehr trauere, immer noch, nach wie vor. Und wo ich manchmal auch denke, ich war vielleicht zu früh. Das ist der Off-Club gewesen. Mhm. Also von mir genannt Fuck-Off-Club. Fuck-Off, keine gastronomischen Konventionen. Wir kochen dem Gast das, was er in dem Moment möchte, nach unseren Vorstellungen. Willst du 6 Gänge haben, teures Geld, nimm es. Willst du Weine für 1.000 Euro saufen, mach es. Willst du aber nur ein schnelles Bierchen trinken mit einem Burger, let's go. Eins in einem. Das nicht der Preis, nicht die Verpackung, nicht, sondern nur wir bestimmen, nur wir. Keine Kategorie, kein Hipstertum, keine Instagrammability oder irgendwas, nichts, sondern nur das reine Produkt. Und das ist, glaube ich, eine Zeit, die ist vorbei.
Aber Tim, ich höre ein bisschen so, was ich im Lohninger gemacht habe.
Richtig.
Vor 11 Jahren. Ja. Weil ich habe immer zu meinen Leuten gesagt, da drüben sitzt einer, der isst nur eine Gitarre oder der isst nur unser Pastrami. Da habe ich gesagt, feier den.
Ja.
Der ist, und Lohninger war mir immer wichtig. Alle, alle Menschen zusammen, nicht für die oberen 5.000, nicht für den, der 70 Euro oder 150 ausgibt, auch der es vielleicht nicht so hat.
Aber wie lange hast du mit dem Küchenchef schon zusammengearbeitet, der schlussendlich oder der Serviceleitung zusammengearbeitet, die das genauso...
Ja gut, die war selber drin, ne?
Ja, und deine Eltern aber auch.
Ja, natürlich.
Das heißt, dieses Vertrauen, das ist genauso gelebt. Keine Angst, dass jemand geht. Ich leide gerade so ein bisschen drunter, dass Menschen, zu denen ich eine Nähe aufgebaut habe, mit denen ich eine Vision aufgebaut habe, wenn die gehen, es fühlt sich jedes Mal
Familie an. Verlässt.
Es verlässt, na, wie eine Freundin. Jedes Mal denke ich, dann macht jemand Schluss mit mir. Wieso? Mhm. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich bin doch früh zu Hause gewesen. Ich habe doch nie, mit niemand anderem rumgemacht. Aber Leute wollen sich weiterentwickeln, was auch total cool ist. Aber das ist schon schwer. Und deshalb das war ja auch da, als ihr das Lohninger gemacht habt, weiß ich noch in der Branche. Nee, es gab ein anderes Ding, was du gemacht hast. Da waren alle so, warum machst du das?
Ja, ja.
Holbeins. Danke. Ja. So, da mal, das versteht man ja. Du machst das und das und jetzt das Holbeins, war ein guter Laden, aber war nicht deine Bühne, hatte so gar nichts. Das war
Holbeins, mein Ufer neben Städel, ne?
Genau, ja. Im Städel.
Und das Lohningers, das war genau diese Erdung, die ich auch brauche. Neben dem ganzen Crack, Kokain, LSD, Techno-Eam, Shampoos, Geballerer in so einem Club. Nochmal, das ist ja auch so schön die Welt.
Viel Liebe und Freude ist geflossen.
Ja, Tim. aber es ist auch viel Champagner geflossen an den Hälsen vorbei. Es war das Leben zelebrieren. Aber du kannst ein Leben nicht führen zwischen 11 Uhr abends und 7 Uhr morgens, wenn du ein Familienmitglied bist wie Marion Lohninger. Du kannst da eintauchen, genauso wie ich. Aber das Leben ist ein anderes. Du bist geerdet. Du bist jemand, der braucht die Familie, der braucht das. Dein fucking Schnitzel, ernsthaft, du stehst hier und laberst mich voll mit dem Wiener Schnitzel, dass er sich Brot backen lässt, um das zu Paniermehl zu verarbeiten, damit der Schnitzel besonders gut. Da ist so viel Schönheit drin und ich bin so genervt davon. Aber das ist genau das, was ihn ausmacht.
Also, lieber Tim.
Lucky Maurer, Mario Lohninger, Tim Rauer sind die drei Personen, die ich jetzt gerade in meinem Kopf zusammenkriege, die eine ähnliche Beknacktheit im Schädel haben, aber eigentlich nur nach irgendwas ganz harmonischem.
Ja, komm, dann musst du auch Max auch noch dazu nehmen.
Der Stroh sowieso.
Ja.
Ja, gut, aber der ist ja auch eine Bumsbirne.
Also, wir haben gnadenlos überzogen.
Haben wir nicht.
Was überhaupt nicht stört. Jetzt,
wir schneiden ihn raus und nur ich, wie ich Schnitzel koche, und dann kriegen wir doch irgendwo eine Aussage, die er getroffen hat. Sensationell, sensationell.
Kriegen wir es ganz kurz hin, dass du uns was zum Kaiserschmarrn erzählst?
Kaiserschmarrn.
Boah, jetzt bin ich gespannt.
Also, Kaiserschmarrn.
Bin jetzt schon raus.
Eigentlich ganz banal gesagt. Also, ich wiederhole mir zum Schnitzel. Mach du deinen Schmarrn, wie du ihn am besten findest, und servier ihn so. Wichtig sind natürlich die Grundzutaten. Sehr wichtig ist das Ei. Man kann rangehen und man macht einen dickflüssigen Palatschinkenteig. Man kann den eigentlich nur in einer Pfanne, Gusspfanne, am besten Eisenpfanne, Gusspfanne, ein bisschen Butter rein, dann kommt die Masse rein, da ist ein bisschen Salz drin, Milch, Ei, Mehl, vielleicht ein bisschen Vanille auch. Und dann tust du ein bisschen Rumrosinen rein und dann musst du den durchgaren, wendest ihn, goldbraun Rückseite, du zerreißt ihn und karamellisierst ihn mit Butter und ein bisschen an Zucker auf. So einfach kann er sein. Ich mache meinen Kaiserschmarrn mit Quark, mit Topfen. Ich ersetze die Milch mit Topfen. Warum? Ich mache ihn eigentlich dadurch leichter. Nicht, weil Topfen leichter ist wie Milch, aber es ist mehr Konsistenz. Und dadurch minimiere ich meinen Mehlgehalt. Und wird schon fast zu Pfleger, sage ich jetzt einmal salopp. Ich gehe dann gern am liebsten in einen Deckofen, weil Induktion hat ja schon wieder Gebläse und nimmt mehr Feuchtigkeit raus. Und backe den quasi souffléartig perfekt, nehme ihn raus, mache ihn goldgelb Rückseite, zerreiße ihn. Du, da gibt's jetzt, deine zerreißt mit der Gabel. Der andere backt ihn heißer und zerreißt ihn am Teller. Der andere tut dann Zucker rauf, geht dann Salamander rein. Endlose Varianten. Vielleicht nur zum Ende. einen sehr geilen Kaiserschmarrn habe ich mal vom Toni Mörwald gegessen auf einem Event.
Da ich so jetzt komme ich mal wieder ins Spiel, aber ich verstehe
und
schon.
Diese, nein, Schuhledersohlen, Erinnerungen holen wir jetzt nicht raus. Entschuldige. Ja, komm jetzt, jetzt nimmst du mit. Wir beide waren immer scheiße. Na, ja, gehört ja dazu. Wir, der Tim und ich lassen ja das Wasser fließen, weil wir kreativ sind. Und dadurch entsteht ja das Positive. Wir können das ja gar nicht immer ahnen. An den Tag, wo wir gar nicht dran denken, passiert's ja für uns und geht bei uns die Lampe an.
Also es gab eine schöne Sendung, die hieß irgendwie Wir sind Kaiser in Österreich. Der Kaiser hätte meinen Kaiserschmarrn geliebt und euch des Landes verwiesen.
Wahrscheinlich.
Das wollte ich an der Stelle nur mal sagen. Vielleicht bin ich der Einzige, der die Kultur versteht. Vielleicht bin ich sozusagen euer Arte. Vielleicht bin ich ja sozusagen der Journalist, der versteht, worum es bei eurer Kultur geht.
Also ich finde,
aber Tim, nur mal zum Kaiser, ich habe was du falsch gemacht hast, ist, dass du nicht dir intuitiv gefolgt bist.
Da bin ich ja.
Na, das glaube ich da nicht. Ja, ich habe es ja gesehen. Also ich habe es ja dann in der Sendung gesehen, wenn du einen Kaiser kochst, ist der 10-mal besser als wie du bist.
Also,
du,
ja,
du wolltest zu sehr ein Winkler sein Kaiser nachmachen.
Ja, ich wollte das Rührei machen, ich gegessen habe.
Desaster. Das weiß ich nicht. Ne? Aber ich habe schon Leute gesehen, die rühren den mit einem Holzlöffel, die lassen den nur auf der Herdplatte und es dauert da seine 10, 12 Minuten. Du lässt immer Farbe geben und gehst rein und wendest und rührst den und machst dann Schmarrn draus.
Sagen wir es mal so, also es wird immer so sein. 10 Köche, 10 Liter Wasser, 10 verschiedene Ergebnisse.
So ist es.
Ja. So ist es.
Okay, aber wir können.
Aber in der Aufgabe geht es ja darum, genau diesem einen Liter Wasser zu folgen, wie der Koch das kocht. Und nur für die Zuhörer, die nicht genau verstehen, warum ich so empört bin, ich wurde mit relativ wenig Punkten belohnt dafür. Und ich hatte meinen Kontrahenten Tim Rau auf der anderen Seite und leck mich am Arsch. Was der da zusammengekloppt hat, das hatte mit Kochen nichts mehr zu tun.
Also das war eine Eierspeis, was wir Griechschmarrn
schmeckt hat. Und was ihr aber höher bewertet habt. Und ich war.
Ja, da kann ja eh nichts dafür.
Ich war so getroffen.
Tim, da kann doch das ich
ist,
nichts
das
dafür.
Das ist aber einmal auch für alle Male. Dass egal was wir kochen. Und ich glaube, da sind wir halt alle einig. Also es gibt immer so schöne Gesprächsrunden, wo so Energetiker und Menschen da sind wie Mari oder Max oder Tim oder eben, und es gibt so viele davon, da geht es halt nur um die Leidenschaft, dass wir wollen, dass es gefällt. Wir kochen für andere Leute. Und wenn wir das nicht erreichen, dann ist das so wie, naja, ich sag mal so, egal, du machst Liebe mit einer Person deiner Wahl und die sagt so, ja, hätten wir uns auch sparen können. So, und dann denkst du so, what? So, da ist so viel Emotion in unserem Kochen drin. Und wenn dann Kritik kommt und dann noch aus dem Munde eines Freundes, der auch vielleicht Verständnis haben sollte für die Aufgabenstellung, wie schwierig das ist, was so katastrophal endet, da muss mein Herz schon sehr groß sein, um ihn nicht aus diesem Raum zu verweisen.
Aber das ist.
Und mein Raum ist sehr groß.
Ich wollte gerade sagen, ganz offensichtlich ist es das. Und ich finde, das sind die schönsten Schlussworte nach Ich bin euer Arte. Das löst übrigens offiziell Ich bin die Sonne ab heute ab. Mario, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, aus Frankfurt herzukommen. Das hat wirklich großen Spaß gemacht. Ich glaube, Schnitzel und Kaiserschmarrn wird ab heute besser gekocht. Tim?
Alter Maul.
Das war sehr nett, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen. Du siehst nach wie vor ganz toll aus.
In Querstreifen.
Für mich hast du das bessere Schnitzel gemacht. Für mich kannst du auch den besseren Kaiserschmarrn. Und mit diesen widerlich rausgeschleimten Worten
bedanke ich mich bei uns. Die basiert wirklich der Logik
zum Wohl,
für diese wunderbar kulinarische Folge. Und er würde sagen, das war wieder mal eine richtig schöne Folge.
Das war ein bisschen wie der erzwungene Kuss beim Flaschendrehen.
Ja, gerade. Kurz und knackig, knapp über 3 Stunden.
Lach jetzt diesmal nicht an mir. Ich war sehr offen.
Danke, Sebastian.
Nein, liegt nie an dir, Tim, wenn wir eins gelernt haben, es liegt nie an dir.
Es ist so, ne?
Ja, aber es liegt ganz viel Liebe dabei.
Ja, das auf jeden Fall.
Danke fürs Zuhören.
Danke.
Auf bald.
Du Pimmelpeter.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.